Herzlich willkommen bei Folge 30 von Games and Mics.
30, nee, ich mache jetzt keinen Zahlenvergleich.
Das ist fast so alt wie wir.
Ja. Ja, da ist er doch, der Zahlenvergleich.
Ja, da ist er. Und ich hätte es ja fast nicht für möglich gehalten, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, also, ich war ja schuld, wie immer.
Das ist auch wieder dieser Running Gag, wie jedes Mal.
Ja. Man muss auch mal Sachen immer wiederholen. Auch wenn sie nicht besser werden.
Das bleibt dann hängen irgendwann, meinst du?
Das bleibt irgendwann hängen und so ist es ja auch mit so Wortwitzen und so Sachen.
Boah, das Kabel an den Kopfhörern ist echt schwer.
Das Kabel ist tatsächlich schwer. Könnten wir eigentlich direkt mal als ersten Aufruf starten und erstes Thema, kann mal jemand bitte vernünftige Kopfhörer-Headsets entwickeln, wo das Kabel nicht gefühlt 7 Kilo wiegt?
Nee, wir könnten eigentlich jemanden einstellen, der hier als Kabelträger. So. Kabel wir können auch irgendwie einen Haken an die Wand machen, das würde glaube ich das gleiche machen. Das
könnte man auch, vor uns ist aber keine Wand.
So, ja. Stimmt.
Ja, deswegen hole ich immer das ganze Gewicht des Kabels hier auf die Couch, damit ich da.
Ach so.
Damit es nicht ständig zieht.
Stimmt.
Das hilft so ein bisschen. Nee,
aber
zumindest.
Das ist auch so ein bisschen steif, das Kabel.
Ja, das ist irgendwie Dreck. Ich glaube, es gibt die Headsets kabellos. Aber.
Was?
Ja.
Ja, logisch gibt es die kabellos, aber da kannst du halt nicht benutzen.
Ja, nein, ich meinte natürlich schon mit Benutzung. Also.
Ach, das ist da bestimmt Dreck, Funkkacke. Das funktioniert wieder nicht.
Das mit diesen Smartphones hat man auch mal irgendwann gesagt, braucht keiner, ne? Funkkacke hier, ne? So.
Stimmt, warum machen wir das eigentlich nicht übers Telefon? Wir könnten eigentlich irgendwie telefonieren einfach miteinander und das nehmen wir irgendwie auf. Geht da bestimmt, oder? Fragen wir die NSA, die haben einen Mitschnitt, oder?
Wahrscheinlich.
Das ist geil.
Jetzt konntest du nicht warten, bis wir in ungefähr einer Stunde an dem Punkt sind, wo wir das Thema reden. Jetzt muss gleich im ersten Satz wird hier mal wieder, ne? Statement und so.
Entschuldigung.
Nee, ich sag ja nur, ich stelle nur fest.
Liegt da ein iPad Mini rum?
Da liegt in der Tat ein iPad Mini rum, ja.
Oldschool.
Ja. Ja, legen wir mal los mit Games, würde ich sagen.
Mm.
Wir haben dieses Mal, muss man dazu sagen, nicht wahnsinnig viel im Games-Bereich, was wirklich mit direkt Spielen zu tun hat.
Sondern?
Naja, wir haben so ein bisschen drumrum, Engines und Technik dazu.
Engines sind geil.
Aber richtig gespielt habe ich, muss ich sagen, obwohl es so lange her ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, seitdem
war das?
Nicht so richtig. Also die Shownotes sind vom 20. Dezember.
Ja, stimmt, das war nach kurz vor Weihnachten.
Ja, und
boah, das ist echt schon lange her.
Das war dann tatsächlich lange her und dann wollten wir ja noch vor meinem Urlaub was aufnehmen, das hat dann auch nicht mehr geklappt, das heißt, es hat nochmal 2 Wochen oder fast 3 Wochen jetzt länger gedauert. Aber nun ja, immerhin haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was zu erzählen.
Deinem Urlaub, Mischung aus Arbeit und Urlaub.
Quasi,
in,
ja.
In USA meinst du?
Mhm. Ja, wobei Konferenzen und so, insbesondere in USA, sind jetzt nicht so richtig Arbeit. Also natürlich
da hat das
irgendwo,
gesagt.
Aber naja, ich, ja.
Das war jetzt natürlich ein Eigentor, ne? Klar.
Ja, ist in Ordnung.
Na gut. Obwohl, eigentlich habe ich doch schon eine Menge gespielt, aber eigentlich nur Altes. Ich habe The Witcher 2, nee 3. Nee, ist noch gar nicht raus.
Es Witcher war The 2. Witcher 2. Warum lösche ich jetzt eigentlich The Witcher 2 vorhin aus den Shownotes, wenn du es jetzt doch erwähnst?
Das ist ja kein Thema, das erwähne ich nur so nebenbei.
Gut, dann schreibe ich es auch nicht raus.
Also das habe ich durch. Das habe ich gespielt. Dann habe ich noch ein paar andere Spiele gespielt, aber die sind viel zu alt. Obwohl alt ändert ja nichts daran, dass sie vielleicht gut sind.
Das ist richtig.
Man sollte, glaube ich, viel öfter gute alte Spiele erwähnen, im Fall, dass andere Menschen noch nicht gespielt haben.
Wir sind aber kein Retro-Podcast.
Also
bisschen alte
ja,
ist
bitte.
Okay.
Ein halbes Jahr alt ist ja jetzt nur nicht Retro, oder doch schon?
Geht so. Aber The Witcher 2 ist natürlich auch älter als ein halbes Jahr.
Das stimmt, ja.
Zumal ich ja schon vor mehr als einem halben Jahr selbst gesagt habe, dass ich es durch habe und da war es schon alt.
Da fällt mir gerade ein, wir wollten noch Rise testen. Das habe ich doch geschenkt bekommen. Naja, jetzt haben wir es nicht. Naja, egal.
Das
Was ist denn das Thema
wir
eigentlich?
Wir gerne noch testen. Das Thema wäre durchgespielte Spiele und du hast ja eins schon erwähnt, was du durchgespielt hast. Witcher 2.
Ja. Ja.
Ich war in der Zwischenzeit auch zumindest bei einem mal soweit. Ich habe ja ein bisschen aus Frust, muss ich sagen, dass für die PS4 und die Xbox One immer noch keine neuen Titel erschienen sind oder nichts wirklich Nennenswertes. Habe ich vor einer ganzen Weile gedacht, ach, du hast da eigentlich noch dieses Beyond Two Souls von der PS3 rumliegen. Und das hatte ich nie fertig gespielt gehabt, weil dann irgendwie die neuen Konsolen kamen und ich dachte mir so, ja, puh, cool, gibt's ja coole Sachen und ein paar Spiele habe ich ja auch dafür. Aber so richtig fiel ja nun nicht. Und deswegen dachte ich mir, packst das einfach mal wieder aus und spielst das mal fertig. Und das habe ich halt gemacht.
Und ist geil.
Und ist schon sehr cool. Ich muss sagen, also gerade am Anfang hatte ich so ein klein bisschen, vielleicht ein bisschen viel den Vergleich zu Heavy Rain im Kopf und war an ein paar Stellen nicht wirklich enttäuscht, aber hatte mir ein klein bisschen mehr erwartet. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich deswegen aufgehört, habe es dann wieder aufgegriffen jetzt vor einer Weile und das wurde gerade am Ende wurde es richtig geil.
Aber technisch gesehen ist es doch eigentlich nur eine weitere Folge Heavy Rain, oder? Also leicht natürlich andere Story und so, aber es ist jetzt eigentlich gameplay-technisch nichts Neues im Vergleich zu Heavy Rain. Nee,
es ist gameplay-technisch sehr ähnlich an Heavy Rain, okay. Ja.
Dann brauche ich es nicht spielen.
Ja, ich weiß, dass du es ja auch nicht mochtest. Also
ich kann diese Spiele nicht, ich verkrafte die irgendwie nicht. Also ich mag Story, ich brauche es sogar, aber irgendwie das, Heavy Rain und so, das kann ich irgendwie, das vertrage ich nicht körperlich.
Wenn alle Spiele, die jetzt rauskommen würden in nächster Zeit so wären, wird es für mich problemlos funktionieren.
Echt?
Ja. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch. Nee, bin ich nicht. Es gibt ja eine Menge Leute, die es mögen. Aber ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Es ist halt stark auf Quicktime-Events fokussiert an vielen Stellen. Man muss es mögen. Und die Story ist aber, und das will ich eigentlich das Hauptsächliche, wo ich drauf eingehen möchte, die Story ist wirklich großartig. Also man durchlebt halt eben das das Leben dieses einen Charakters. Das ist mir gerade ein bisschen unangenehm, aber mir fällt jetzt gerade tatsächlich gar nicht ein, wie sie heißt.
Ellen Page heißt die Schauspielerin.
Genau, das wusste ich auch, aber ich weiß ehrlich jetzt gerade nicht, wie der Charakter im Spiel heißt.
Jodie? Die da.
Ich glaube Jodie oder so.
Ist jetzt nicht so, dass du ein Notebook in der Hand hättest und nachschauen könntest.
Du hast recht, ich wollte jetzt aufstehen und ins Regal gehen. Aber ich muss mal gucken.
Man merkt halt trotzdem noch, dass du in 80ern geboren bist. Niemand sonst heute würde aufstehen und auf der Rückseite der Packung schauen.
Ja, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hatte ich recht. Nee, doch, Jodie. Ich wusste es doch. Jodie Holmes heißt sie. Und man durchlebt letztendlich halt verschiedene Phasen im Leben von Jodie Holmes, die mit einer übernatürlichen Kraft verknüpft ist, die sie selbst Aiden nennt. Und Aiden.
Wie?
Aiden.
Aiden.
Ja, und Aiden kann Leute, also die Gedanken von anderen Menschen kontrollieren, beziehungsweise sie übernehmen, also sie von ihnen Besitz ergreifen. Sie kann mit physischen Objekten in der Welt und sowas interagieren. Und darauf basiert letztendlich das Spielprinzip. Also in der Hinsicht ist schon ein bisschen anders als Heavy Rain, muss man sagen. Weil dieser übernatürliche Aspekt reinkommt und die Charaktere in Beyond Two Souls sind aber trotzdem sehr, sehr stark und gerade dieses Erleben von verschiedenen Phasen in ihrer Entwicklung ist schon sehr spannend. Es geht allerdings, und das hat mich am Anfang so ein klein bisschen verwirrt, es geht ein bisschen hin und her. Also es ist nicht so, dass man ganz klein anfängt und sie wird immer älter, sondern sie fängt eigentlich etwas älter an, ist dann mal ganz klein, ist dann zwischendrin, ist dann wieder klein, ist wieder älter. Also man springt so ein bisschen hin und her. Mhm. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Das finde ich nicht an jeder Stelle irgendwie so geil. Okay. Also manchmal fühlt sich das ein bisschen so an, als wird es nicht so richtig passen. Das ist mein Eindruck gewesen. Ansonsten muss ich wirklich sagen, dieser Zwist zwischen ihr und dieser Kampf mit sich selbst über den Sinn von Aiden oder über will sie dieses Wesen oder diese Fähigkeiten in ihrem Leben haben oder nicht, die trägt halt das Spiel. Und man merkt an ganz, ganz vielen Stellen, dass sie total gefrustet ist, dass sie letztendlich das manchmal nicht kontrollieren kann, was da passiert. An anderer Stelle aber auch natürlich sehr dankbar ist für diese Fähigkeiten. Und dieser permanente Kampf mit sich selbst ist das, was sehr, sehr cool rüberkommt, finde ich.
Okay. Vielleicht muss ich mir das tatsächlich nochmal ausleihen. Aber ich hatte diese eine Demo von Heavy Rain damals gespielt. Das ist ja irgendwie dieses Interface, dieses Rumklicke, die Klick, das kriege ich irgendwie, das ist irgendwie, ja, klicken, das ist kein Spiel für mich.
Klicken kann man da nicht, aber ja.
Naja, hier, wie heißt es, Quicktime Events, das
genau.
Ist.
Ich sag mal, das ist für Leute, die jetzt das an der Steuerung nicht mögen, ist es vielleicht cool, jemanden das spielen zu sehen.
Ja, das kann
also
ich mir gut vorstellen.
Also sich das eher wie in so einen Film anzugucken, weil A ist die Story wirklich großartig und man muss auch sagen, das Spiel ist wahrscheinlich das, was ich jetzt so in letzter Zeit noch gesehen habe, was die Technik der PS3 am weitesten ausreizt.
Stimmt, du hast Last of Us nicht gespielt, ne?
Doch, ich habe Last of Us gespielt.
Das ist schon ein bisschen weiter.
Ich finde allerdings, rein von den visuellen Effekten und sowas ist Beyond Two Souls noch ein bisschen krasser.
Das ist vielleicht technisch weiter.
Insbesondere auf Charaktere bezogen. Also man erkennt natürlich schon Willem Dafoe, der sozusagen der Mentor oder der Wissenschaftler ist, der Jodie in diesem Spiel dargestellt von Alan Page, halt eben dort beaufsichtigt eine Weile, und den erkennt man sehr deutlich, und natürlich erkennt man auch Alan Page als Jody sehr, sehr deutlich. Also
das stimmt.
Das ist schon sehr krass gemacht, muss man wirklich sagen. Kann sehr, sehr gut Mimik und sowas darstellen. Also von mir wäre es eine ganz, ganz klare Empfehlung, das Spiel zu spielen, wer es noch nicht gespielt hat. Wie gesagt, gibt's leider nicht jetzt für die neuen Konsolen, gibt's nur für die PS3, und ich denke, eine ganze Menge Leute haben ja noch eine PS3 zu Hause. Und deswegen würde ich das machen.
Relativ günstig, glaube ich.
Genau.
Oder vergleichsweise.
Wenn es ein paar Spiele gibt, weswegen man sich eine PS3 noch kaufen sollte oder damals schon hätte kaufen sollen, gehört mit Sicherheit für mich zumindest ein Heavy Rain und ein Beyond Two Souls dazu. Und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Übrigens könnte es auch durchaus sinnvoll sein, wenn man sich sowas holen sollte, dass man die beiden Spiele auch so hintereinander mal spielt, weil die doch sehr, sehr ähnlich sind. Und wenn einem das eine Spaß macht, definitiv das andere auch. Gut, soweit dazu. Nächster Titel wäre Broken Age, den wir gezockt haben.
Ja, was soll man sagen? Schön und enttäuschend zugleich.
Findest du es jetzt auch enttäuschend?
Nee, nicht so richtig. Nur ein winzig kleines bisschen. Aber auch nur dann, wenn man es anders betrachtet. Und zwar tatsächlich, wenn man das Spiel, also diese Kickstarter-Kampagne anschaut, ja.
Vielleicht sollte man, bevor man das ausführt, nochmal ganz kurz erwähnen, für die paar Leute, die Broken Age jetzt am Ende nicht mitgekriegt haben, das ist das Double Fine Adventure. Also für ganz, ganz viele, das ging mir zumindest so, habe ich doch mitbekommen, dass die gar nicht wussten, was ist ein Broken Age, nie gehört. Ach, das ist das Ding von Double Fine, von Tim Schafer, dieses, wo auch die Kickstarter-Kampagne, bla bla bla. Das wollte ich nur festhalten, dass
wir wissen,
von was wir reden.
Genau. Und genau. Und wenn man jetzt so rückblickend sich die Kickstarter-Kampagne anschaut oder Revue passieren lässt, dann muss man feststellen, dass Broken Age nicht das ist, was sie verkauft haben in ihrem Video. Weil in dem Video kam schon raus, dass sie eigentlich diese alten LucasArts Adventure wieder mal machen wollten. Und das haben sie nicht. Und trotzdem finde ich aber, ist es ein sehr atmosphärisches, schönes Spiel geworden. Oder zumindest die erste Hälfte, weil die zweite Hälfte kommt ja irgendwann dieses Jahr. Ist ja nur Akt 1. Und wenn man das jetzt kauft, auf Steam zum Beispiel, kriegt man ja Akt 2 kostenlos, aber der ist eben noch nicht raus. Aber es hat effektiv mit den alten LucasArts Adventure nichts mehr zu tun, weil du musst nur noch links klicken. Egal, also du klickst auf eine Person, er redet mit ihr. Oder sie, je nachdem, du kannst ja beide Charaktere, also hast ja zwei Charaktere, männlich, weiblich. Shay und sie heißt irgendwie anders.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr.
Und du spielst die beiden Charaktere. Shay ist auf einem zu fürsorglichen Raumschiff. und das Mädel, das du spielst, ist auf einem merkwürdigen Planeten und sie muss gegen irgendein Monster kämpfen.
Shay und Vella heißen die.
Vella, genau. Genau. Und du spielst die beiden Geschichten bis an einen Punkt. Das möchte ich jetzt nicht so verraten. Aber bis an einen Punkt, logisch, an dem, das kann ich nicht verraten. Und auf jeden Fall, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich finde optisch sehr attraktiv. Nicht aus technischer, sondern wirklich aus künstlerischer Sicht finde ich das sehr, sehr hübsch. Es hat wunderschöne Sprachausgabe, wie ich finde. Das ist der Punkt, der für mich heraussticht, zusammen mit der Optik. Allerdings, wenn man jetzt wirklich rein mechanisch rangeht, so als Point-and-Click-Adventure, wie gesagt, du kannst nicht definieren, was du mit einem Objekt machst. Du klickst drauf und es passiert etwas. Du nimmst es oder du drückst es, je nachdem, wenn es ein Knopf ist oder sowas, ja. Personen, mit denen sprichst du. Du kannst nicht dieses typische nimm das oder drücke dies oder benutze das mit dem machen. Du kannst halt nur Objekte mit aufeinander schieben. Aber was dann passiert, das definiert das Spiel.
Genau.
Und das ist das, was ich meine. Das hat halt eigentlich nichts mehr mit dem alten LucasArts-Ding zu tun. Das finde ich, zumindest wie es angeworben wurde, im Vergleich dazu ein bisschen schade.
Ja, ich habe es ja auch gespielt. Und es ist
super leicht, ne?
Ich habe es, ja, das würde ich ein bisschen einschränken. An ein paar Stellen fand ich es jetzt nicht so leicht. Aber ich habe es ja auf Kickstarter nicht gebackt, habe mir später auf Steam dann gekauft. Und ja, das war mal so ein Teil, wo ich mich nicht in dem Hype anschließen wollte. Und ich habe auch zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt nicht so, das war mir alles ein bisschen viel schön geredet und ein bisschen, oh, wir sind die coolsten und krassesten. Und deswegen, ich konnte es damals nicht. Das, und muss auch ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, ich habe es zwar jetzt gekauft, ganz normal, aber so ein bisschen steckt davon auch drin. Es ist so ein mega Hype um ein im Endeffekt gutes, aber nicht großartiges Spiel. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde es, ich gebe dir recht, das passiert nicht häufig beim visuellen Stil, aber tatsächlich finde ich den auch sehr schön. Der ist aber Geschmackssache. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die den sehen und finden den nicht gut.
Das kann sein,
weil der schon sehr eigenwillig ist und der auch, finde ich, nichts mit diesem klassischen, was man so kennt von damals, so ein bisschen comichaften LucasArts-Ding zu tun hat. Gut, jetzt hat man heutzutage auch nicht mehr diesen Pixel-Charm, den man vielleicht da noch hatte, der eine Rolle gespielt hat, aber so oder so, egal. Ist ein spezieller Stil. Mir hat er gut gefallen, Sprachausgabe kann ich dir auch zustimmen. Ich fand die Geschichte, dass man jetzt nicht so viel kombinieren muss, zwar anders als früher, also dass man jetzt nicht Gegenstände irgendwie mit verschiedenen Dingen ausprobieren kann, also mit verschiedenen Aktionen und so, fand ich schon okay, nimmt dem Ganzen natürlich Spieltiefe. Die Dialoge waren in Ordnung, aber wie du schon sagst, man klickt halt im Prinzip sie irgendwie so durch und letztendlich geht es in dem Spiel hauptsächlich darum, mit jedem mal über alles gesprochen zu haben und dann irgendwie zu überlegen, ah ja, okay, jetzt muss ich das Ding da irgendwie nehmen, was ich irgendwo finde, und dann gehe ich halt nochmal zu dem Gerät irgendwie mit den ganzen Leuten und irgendwann komme ich dann so da drauf. Es gab ein paar Punkte, die, wo ich fand, wo es nicht so ganz offensichtlich war. Ich bin ja bei sowas immer sehr ungeduldig und bin auch nicht der Typ, der dann irgendwie bei den ganzen Spielen, das da draußen gibt, Bock hat, sich da jetzt mit einem Spiel irgendwie ewig zu beschäftigen. Dazu muss es wirklich brillant sein. Das war es nicht aus meiner Sicht, aber gut. Und ich habe dann 2-3 Mal irgendwie in einen Guide reingeguckt, wo ich echt hing und dachte, was denn da jetzt? Eine Szene, wo ihr noch erzählt hattet, wo ihr gehangen habt im Spiel, bei diesem, ich sag nur, Baum und Wolken und so. Da,
genau, das wollte
da
ich gerade sagen.
Da hatte ich überhaupt keine Probleme.
Das ist die einzige Stelle im Spiel, wo ich hing. Und tatsächlich, nachdem unser Kollege gesagt hatte, wie hat das ausgedrückt? Er hat mir das Rätsel ein bisschen beschrieben, also nicht beschrieben, er hat mir einfach nur gesagt, es ist, also das Rätsel löst sich selbst, guck dir die Umgebung an. Also das ist ein Umgebungsrätsel, aber ohne Objekte. Also einfach nur guck in die Umgebung und ja, mehr war es nicht. Und in der Sekunde, wo er das sagte, gucke ich auf den Bildschirm und hab's gelöst. Also ich habe tatsächlich ohne Guide das ganze Spiel durchgeschafft. Aber tatsächlich an dieser einen Stelle stand ich da und dachte mir so, vorher, hä? Weil es ist auch bis dahin, glaube ich, das einzige Environment-Rätsel, oder? So auf diese Art und Weise zumindest.
Ich glaube auch, ja. Also wie gesagt, an der Stelle hatte ich keine Probleme. Mein einziges, wo ich wirklich echt gehangen habe, war das mit diesen Wolkenschuhen, wo du sagst, ja klar, hast du ausprobiert, kein Problem. Da habe ich irgendwie gehangen gehabt in dem Moment. Hätte man drauf kommen können, aber war für mich so ein bisschen komisch. Insgesamt muss ich sagen, waren es jetzt aber auch nicht so knalle Rätsel oder so, wo man sagen muss, oh, das ist jetzt super knifflig, da hängt man die ganze Zeit dran.
Es waren auch wenig, finde ich irgendwie.
Es waren sehr wenig, es war viel Dialog, viel, manchmal auch ein bisschen anstrengend durch das Rumprobieren, also beziehungsweise durch das, ich rede mit den Leuten, dann hat man sich manchmal, ach Mist, mit denen ich mit dem nochmal darüber geredet hätte oder so, dann hätte vielleicht da was passieren können, geht mal hin, macht das nochmal, das Ganze. Und das war so ein bisschen anstrengend, fand ich. Gerade der Anfang bei Vella, da habe ich ein bisschen, hab ich ein paar Mal das Gleiche probiert und dachte mir, das hast du auch schon mal gemacht. Und dann kam aber nur in einer speziellen Kombination kam eine weitere Option, die man ihn fragen konnte. Und ich sag nur Muffin am Anfang. Und ja, und dann ging das weiter. Und das hatte ich halt, ich habe 3, 4, ich glaube sogar 5 Mal gemacht und so. Und dann habe ich irgendwann darauf geachtet, dass das da war. Und ja, habe das dann gefragt und dann ging es weiter. Aber es war, das fand ich so ein bisschen komisch.
Okay.
Ja.
Aber man kann, also ich würde das Spiel trotzdem empfehlen. Es ist ein schönes Spiel, aber es fokussiert sich halt hauptsächlich auf Charaktere und die Geschichte, was an sich nicht verkehrt ist, aber es ist eigentlich, wenn man die 90er Jahre oder Ende 80er Jahre LucasArts Text Point-and-Click Adventure damit vergleicht, das ist es nicht. Vielleicht ist es aber auch nicht schlimm.
Für mich ist es ein, wenn ich mal in Wertungen spreche, was du ja nie so magst, für mich ist es ein hoher 70er, vielleicht niedriger 80er oder so. Nee, so hoch nicht. Also irgendwie so in dem Dreh, würde ich sagen. So
okay.
Das ist in Ordnung. Es ist auch gut, aber es ist jetzt nicht gerade besonders toll, weil es mir persönlich wirklich viel fehlt. Also entweder mache ich daraus ein schönes Adventure, in dem ich auch viel rumprobieren kann, die Rätsel stärker im Fokus stehen, oder ich mache dann wirklich so eine einfach eine tolle Geschichte, wo ich dann aber auch nicht zu viel blöd rumklicken muss, sondern eigentlich relativ klar ist, was ich machen muss und so. Also ich weiß nicht, ich fand es insgesamt so ein klein bisschen enttäuschend, aus meiner Sicht. Kann man aber unterschiedliche Meinungen haben dazu. Ich finde schon, man kann das spielen, aber ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Und ich finde es auch ein bisschen krass, muss man ganz ehrlich sagen, bei der ganzen Kohle, die sie eingesammelt haben, dass es sehr, sehr kurz ist, letztendlich, dass sie jetzt die erste Hälfte halt haben, die zweite noch kommt und eigentlich sie auch immer wieder dann finanziell so ein bisschen Schwierigkeiten hatten da drin, obwohl sie so viel Geld dafür gekriegt haben.
Wobei, wie gesagt, also ja, ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt bekommen. Ich glaube, irgendwie so 2-3 Millionen, ne?
Ja.
Wobei, man muss ja immer dazu sagen, dass man noch die, zumindest als Backer, die Dokumentation bekommt.
Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Dokumentation der bessere Teil von beiden ist.
Das glaube ich auch, ja.
Also,
vielleicht nicht der bessere, aber ja, ein guter. Ich habe es jetzt
ein bisschen provokant gesagt, dass die Dokumentation für viele, glaube ich, eh die größere Belohnung war als das Spiel.
Also ich habe jetzt bis auf die letzten 2 Folgen von vor vielen Monaten, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber davor alles. Das ist schon sehr, sehr cool. Also gucke ich gerne.
Gut, ein Spiel, was ein bisschen mehr Rätsel hat, was ich jetzt mal durchgespielt habe, wo ich aber auch sagen muss, das ist jetzt vielleicht nicht dieser Stern am Firmament, ist The Room 2. Das hatten wir letztes Mal ja schon kurz erwähnt in der Folge, dass das rausgekommen war, und da hatte ich schon ein bisschen gespielt. Und ich habe jetzt gedacht, naja gut, ich war dann im ersten so begeistert, dass ich mir das zweite Mal hergenommen habe. Ich glaube, das war auf dem Hinflug jetzt in Urlaub oder so, wo ich das gemacht habe. Und das Ding ist, ja, ist in Ordnung.
Nicht so gut wie Teil 1.
Aber es ist nicht schlechter als Teil 1, aber es ihm fehlt dieses Besondere von Teil 1. Als Teil 1 rauskam, dachte man so, oh cool, man knackt Saves und hat diese ganzen Mechaniken und so. Das ist alles in Teil 2 drin, überhaupt keine Frage. Aber wie das halt manchmal bei so Nachfolgern ist, dir fehlt halt irgendwie dieses Besondere, dieses Neue. Und
das stimmt.
Das hat leider das Spiel auch das Problem. Es hat gute Rätsel dabei, es hat weniger gute Rätsel dabei. Insgesamt muss ich sagen, fand ich sogar, das ist vielleicht nur persönliche Wahrnehmung, einen Ticken leichter als das erste. Vielleicht, weil man es gewohnt war von dem ersten, wie man so mit umgeht. Aber ja, also man konnte es gut lösen. Und es war schon teilweise cool atmosphärisch und so. Sie haben ein paar neue Effekte so mit drin. Aber im Endeffekt ist es doch mehr vom Gleichen, was aber trotzdem sehr gut ist. Das wäre eher eine Empfehlung von mir als Broken Age, wenn ich nicht miteinander vergleichen kann, die beiden Spiele, glaube ich. Aber ist jetzt, wenn einer noch nichts in der Richtung gespielt hat, erstmal The Room angucken, das erste, und Room 2 kann man dann gerne natürlich nochmal hinterher.
Ich habe bis auf dieses Piratenschiff oder Schiff gespielt. Wie weit geht's da noch weiter?
Och, das ist noch ein ganzes Stück. Also das Piratenschiff, das hatten wir ja, glaube ich.
Ist es überhaupt ein Piratenschiff?
Ja, das heißt, also ich habe es auch für sowas gehalten. Auf jeden Fall ein altes Schiff mit Kanonen und sowas. Kommen, glaube ich, noch 2 Räume hinterher oder noch ein komplexer Raum oder sowas, irgendwie sowas. Also es ist, man kommt noch in so ein Labor rein.
Stimmt, ich war in so einem Haus da direkt danach, in so einem, ja, so einem hölzernen Zimmer. Ist das vielleicht das Labor? Ich glaube, bis dahin habe ich gespielt, stimmt.
Warst du in einem Raum, wo du Batterien einsetzen musstest in bestimmte Sachen?
Kann sein. Ich glaube, ich habe nur bis zu diesem Raum gespielt. Ich habe mich da drum umgeguckt und dann beendet.
Ja, also es lohnt sich schon, das durchzuspielen, weil es insgesamt echt, echt nett ist.
Okay.
Wo ich finde, wo das Spiel was besser machen könnte, wäre, wenn sie hingehen würden und die Story, die sie so versuchen, ein bisschen zu erzählen, so von wegen, hey, ich hab dir hier was hinterlassen und ich hab's nicht geschafft, also versuch du doch mal, wenn die irgendwie eine Bedeutung hätte. Aber ich hoffe immer drauf, dass das nicht so mystisch bleibt, sondern man an so einen Punkt kommt, wo man so nach und nach ein bisschen erfährt, um was es da eigentlich geht. Mhm. Und das passiert halt nicht. Und das, ja, das ist stimmt. Also die hätten es aus meiner Sicht auch ehrlich gesagt weglassen können, fast. Die sorgt am Anfang noch so für ein bisschen Interesse, aber irgendwann denkst du dir so, ja gut, da liegt jetzt halt eine Notiz von deinem, ich weiß gar nicht, wer das war, Großvater, Onkel, irgendwer, also jemand, der dich da halt storytechnisch so einbindet, und du weißt eigentlich nie irgendwie mehr dazu.
Also im Endeffekt, du löst diese Rätsel nicht, um rauszufinden, was passiert ist, sondern einfach, weil es witzig ist, diese Rätsel zu lösen.
Genau, also wenn es nicht irgendwann am Ende des The Room 3 oder sowas oder was auch immer noch kommt, mal dann tatsächlich dazu kommt, dass man irgendwas rausbekommt dazu, dann finde ich es halt ein bisschen überflüssig. Also ein besseres Beispiel für mich ist dort Gone Home, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, wo du ja ganz, ganz viel Informationsschnipsel sammelst, viel liest in dem ganzen Spiel, um am Ende dann auch aufzudecken, um was ging's eigentlich? Also was ist die Story und was ist passiert und was wollte dir das Spiel erzählen? Und den Effekt hast du in The Room 2 irgendwie nicht oder auch in The Room 1 hattest du den nicht. Trotzdem ist es anregend, trotzdem ist es toll gemacht, aber das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, naja, wäre irgendwie cool, wenn es das gäbe. Ja. Soweit zu den Sachen, die wir durchgespielt haben. Ja. Nächstes Ding wäre so ein bisschen dein Thema, habe ich zwar auch gespielt, aber ich glaube, du bist in mehr. The Banner Saga.
Oh, das ist schwierig. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich von dem Spiel halten soll.
Ich im Übrigen auch nicht so richtig.
Das ist ja auch so ein Kickstarter-Projekt. Kam am gleichen Tag raus jetzt wie Broken Age. Witzigerweise am gleichen Abend diese E-Mail bekommen. Wie erklärt man das Spiel? Das ist ein Taktikspiel, ne?
Also das eigentliche Kerngameplay ist sehr einfach zu erklären.
Und das Strategiespiel?
Das Drumherum nicht so. Das Drumherum ist schwerer zu erklären.
Ja. Das ist technisch gesehen ein Rundenstrategiespiel.
Genau.
Du hast eine Handvoll Charaktere, die unterscheiden sich zwischen, also die unterteilen sich in Menschen und Vals, also wie sagt man so Riesengötter, Götterwesen.
Ja, sehen wir aus, ein bisschen aus wie Wikinger oder irgendwelche Gottheiten aus der nordischen Mythologie.
Ja gut, das ganze Spiel spielt da.
Ja.
Aber sind es nur Götter oder sind es nur Riesenwesen? Ich glaube, so eine Mischung aus beidem irgendwie. Ja. Also sind relativ groß mit so geschweiften Hörnern, sieht eigentlich aus wie so eine, sag mal, ein Tier mit so Hörnern, Ziege? Nee.
Tier mit so Hörnern, Ziege. Ja, sieht ein bisschen so aus.
Sieht aus wie ein dicker, großer Mensch mit einem Geweih. Und es ist massiv story-basierend. Und zwar so sehr, dass, obwohl die sehr erwachsen wirkt, diese Geschichte oder ist, und sehr komplex und sehr interessant, muss ich sagen, fällt es mir unheimlich schwer, dieses Spiel zu spielen. Oder nein, die Entscheidung zu treffen, das Spiel jetzt zu starten. Was ich meine? Also.
Ich weiß, was du meinst, ich weiß nicht, warum das so ist.
Ich weiß auch nicht. Es ist einfach, manchmal dauert es so ewig, bis du tatsächlich dann in diesen Rundenstrategiespiel-Kampf kommst. Das ist so isometrisch, um das vielleicht zu erklären. Du hast ein mehr oder weniger großes Schachbrett. Und musst deine Leute, die verschiedene Eigenschaften an und unterschiedliche Waffentypen und sowas haben, gegen, so weit bin ich im Spiel noch nicht, weiß nicht. Also im Moment scheint es mir so steinerne, metallene, ähnlich gottgleiche, mechanische Wesen zu bekämpfen.
Sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ninjas und Shredder aus den Turtles. Die meisten davon.
Shredder sagt mir gerade nichts, aber egal.
Ist das nicht Shredder?
Ist das der Hauptfeind? Ist das der Hauptboss? Ist das der mit dieser komischen Maske?
Ja, natürlich.
Hieß der Shredder?
Der ist Shredder.
Ja. Krass. Gut, vielleicht hat er einen Garten oder so, weiß man nicht. Ja. Wegen Shreddern und so. Naja, gut, Gehölz. Wo war ich? Ach, The Banner Saga, richtig. Genau, und auf jeden Fall, es fühlt sich an wie einerseits dieses Rundenstrategiespiel, dass man anders, das können wir gleich mal erklären, weil ich finde das großartig. Und dann so eine Art, ja, nicht Point-and-Click-Adventure, aber im Prinzip so eine Multiple-Choice-Dialog-Geschichte, die toll erklärt wird, weil das Spiel hat auch diese optisch ist es toll, diese Charaktere unterhalten sich in Dialogen oder zu mehr oder zu wenig, obwohl weniger als ein Dialog kannst du eigentlich gar nicht haben, oder? Monolog ist relativ langweilig. Und es erzählt diese Geschichte, wie die Menschen mit diesen Vals zusammen gegen diese Feinde kämpfen, beziehungsweise teilweise auch vor ihnen zurückweichen und durch das Land wandern. Und das Wandern hat ja noch den Aspekt, dass es um Rohstoff sammeln und das Entscheiden um, nimmst du Leute mit, nimmst du sie auf, die kosten aber Essen oder Nahrung, hilfst du anderen, warum hilfst du ihnen nur, um da was zu bekommen, um deinen Track weiter ernähren zu können, um länger laufen zu können und solche Sachen. Darum geht's. Und fast in Anführungszeichen dazwischen hat man hier und da mal Kämpfe.
Das Witzige ist sogar dabei, ich wusste ja überhaupt nichts über das Spiel vorher. Okay. Wirklich gar nichts. Ich habe das gestartet, habe auch nicht auf Kickstarter gebackt, sondern habe das hinterher gekauft auf Steam und habe das gespielt. Ich kannte auch nicht die Multiplayer-Version, die es ja vorher schon mal gab.
Ja, die gibt's immer noch kostenlos. Ja.
Genau. Und ich dachte, ja, das ist halt so eine Art, wie von dir eben beschrieben, Adventure, wo du so, ja, noch so ein bisschen so strategische Komponenten und
okay,
sowas
so
drin
bist
hast.
Du rangegangen.
Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es diese rundenbasierten Kämpfe gibt.
Mir ging es andersrum.
Die sind gut. Ich weiß, ich glaube, zu ziemlich jedem ging es genau andersrum. Aber ich habe das gespielt und dachte mir, naja, das ist für sich ganz nett, dieses Ding. Aber erst als der rundenbasierte Kampf dann kam, war mir klar, ah, okay, ja, das ist eigentlich das Gameplay. Ich kann dir aber da echt nur zustimmen, dass die relativ selten gefühlt vorkommen, diese Kämpfe, am Anfang zumindest, und man mehr dieses Drumherum macht. Und das wiederum ist echt optisch und so, wirkt es ziemlich cool. Das hat mir gefallen. Aber ich fand es völlig belanglos. Also ich bin bis jetzt noch nicht ein einziges Mal an einen Punkt gekommen, wo meine Entscheidung irgendeine Konsequenz gehabt hätte. Mir sind noch nie die Ressourcen ausgegangen. Also im Prinzip geht es darum, man wandert halt eben als, wie du schon gesagt hast, so als ein großer Trupp dort eben durch die Wikingerlandschaft. Und je länger man wandert, bevor man irgendwo an einem Camp anhält, desto mehr verbraucht man halt eben Supply, den man einfach hat. Aber ich bin noch nie irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich nichts mehr hatte und wo irgendwie ich Leute verloren hätte. Wenn ich mal Leute verloren habe, war es im Kampf, weil ich halt irgendwie gegen eine andere
aber da verlierst du
Armee
nicht
oder so.
Im Kampf kannst du nicht verlieren. Also im Kampf fallen sie für diesen Kampf aus.
Nicht in diesem rundenbasierten Kampf, ich meine in diesem
Dialogkämpfen.
Das gibt's nämlich auch noch. Also man kommt irgendwo hin und kann sich entscheiden, möchte man, ja, wie will man mit der Situation umgehen? Man hat so und so groß die eigene Armee, man hat irgendwie eine gegnerische Armee, die dort eben beschrieben wird, und dann kann man halt darauf reagieren und sagen, man möchte irgendwie selbst eingreifen, dann hat man diese Kämpfe oder man möchte irgendwie so nur das Schlachtfeld übersehen oder möchte abhauen und ähnliches, und das hat dann halt gewisse Auswirkungen auf den eigenen Track und wie viele Leute man dort verliert und so weiter. Aber abgesehen davon.
Nee, weil ich meine noch diesen anderen Typus von Dialog, also den normalen Dialog, wo man einfach sagt, okay, du hast jetzt eine Situation, die Leute gucken dich an und erwarten, dass du eine Reaktion ablieferst.
Ja.
Und da steht einfach, und das ist einerseits, weil es wenig Spiele gibt, die das tun, es ist einerseits schön, dass es mal sowas gibt, ein Spiel, das sich einfach fast realitätsnah, ja, sage ich mal, vor die Entscheidung stellt, okay, hier, das und das passiert jetzt, was machst du jetzt? Dann hast du drei Optionen und dann entscheidest du dich und es passiert was und du kannst das nicht rückgängig machen. Und das finde ich einerseits toll, andererseits doof, nämlich, weil du hast, ähnlich scheinbar wie so irgendwie wie im echten Leben, sage ich mal, du hast keinen. Du weißt halt nicht, was passiert. Also ja, zum Beispiel diese eine Szene, wo relativ am Anfang habe ich einen, ich will jetzt nicht sagen Hauptcharakter, aber du hast halt wirklich Leute, deren Namen du kennst und die du aufbaust, ja. Habe ich gleich am Anfang verloren, war ein Dialog, und das heißt auf einmal, hey, das Mädel da hinten steht an der Tür und plötzlich so ein Bösewicht taucht hinter ihr auf und holt aus mit einer riesen Axt. Ja, was machst du denn jetzt? Und da stand die Option, und du rufst nach ihr, also dass sie wegläuft, weil sie hat das geschichtlich halt nicht bemerkt, dass da hinter ihr steht. Du schießt mit einem Pfeil auf sie, oder weiß ich nicht, was die dritte Option war. Und ich dachte mir so, boah, ja, ah ja, genau, du rennst mit einer Axt auf ihn zu. Und da dachte ich mir, ja, irgendwie keinen Sinn, mit einem Pfeil zu schießen, weil irgendwie, was bringt denn der Pfeil bei so einem riesengroßen Vieh, das optisch nach Stein oder Metall aussieht, und die Axt, ja, es dauert doch viel zu lange. Also sag, rufst du mal. Ja, und dann geht die Geschichte weiter, ich kann nicht zurück, und es steht da, ja gut, das Mädel hat reagiert, aber zu langsam, und aber kurz bevor diese Axt auf sie runtersemmelt, ja, springt ein anderer Charakter dazwischen und wird halbiert. Charakter ist jetzt tot. Weiter. Und er war weg. Und ich habe halt, das halt, ja, ist mein Charakter schnell? Macht es Sinn, mit der Axt hinzulaufen? Oder bin ich gut im Bogenschießen? Bringt das was? Hat das aus sich? Macht das Sinn, das zu tun? Also ich habe halt keinen, mir wird halt nicht gesagt, warum ich diese Option habe und warum ich die eine oder andere machen könnte oder sollte. Und dafür, dass sie halt so einen massiven Einfluss auf deine Party haben, ich glaube, das ist einer der Punkte, warum es mir schwerfällt, manche sagen, okay, oh, pff, das ist wie Ben Hur gucken. Das ist so, das macht man nicht aus Spaß. Weißt du, das ist, ist, glaube ich, das größte Problem mit dem Spiel von mir.
Ohne zu sagen, dass es ein schlechtes Spiel. Ich meine, ich bin da nie, du hast mir das ja schon mal erzählt, ich meine, ich wäre da nie an den Punkt gekommen, wo es die gab. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Sachen im Spiel, die mir jetzt auch relativ unverständlich sind. Ich habe auch in den Dialogen manchmal ein klein bisschen den Faden verloren, weil ich am Anfang wird recht viel gleich mit Namen gearbeitet. Du hast keine Ahnung, wer eigentlich wer ist. Ich finde auch die Darstellung ein bisschen eigenartig, wer gerade spricht. Das habe ich manchmal nicht ganz kapiert. Da hat irgendeiner geredet und wer war das überhaupt von den beiden oder von den dreien? Und dann weißt du gar nicht, wer du eigentlich bist in dem Moment am Anfang.
Du springst auch zwischen zwei Gruppen hin und her und manchmal kriegst du nicht, also manchmal sind die Namen so witzig, dass ich nicht mehr, ist das jetzt der Typ, der sich jetzt hier zum König und zum Chef macht, oder war das der Bäcker aus der anderen Gruppe und die Gruppen kennen sich gar, also manchmal komme ich da tatsächlich nicht mehr hinterher, das stimmt.
Aber ich sag mal, insgesamt ist es mal ein bisschen was anderes und das taktische Kampfsystem, zu dem wir ja noch nicht so viel gesagt haben, muss man sagen, ist schon cool gemacht. Also das finde ich vom Balancing her sehr cool. Basiert im Prinzip darauf, dass die Charaktere letztendlich auf bei ihrem Angriff auch auf Rüstung und Lebenspunkte, wenn man so will, gehen können. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Die setzen immer eine, wie heißt denn das eigentlich, so eine gewisse Energie setzen die dafür ein, die ihm auch überladen kann sozusagen. Das heißt, man kann...
Du meinst diese Sterne?
Genau. Man kann also bewusst unter Verzicht...
Motivation? Oder wie haben sie es? Nee.
Irgendwie so ähnlich. Also man kann auf jeden Fall bewusst unter Verzicht auf dieses, auf das eine oder andere, weil in der nächsten Runde kann man in einer Runde quasi sich überanstrengen, will ich mal sagen. Mhm. Also man kann sagen, man haut jetzt in dieser Runde fest dazu, verzichtet dann aber auf Aktionsmöglichkeiten in der nächsten Runde, weil man jetzt gerade eine super Chance hat, sozusagen denjenigen umzuhauen. Das kann man
also machen. Verzichtest, du hast im Prinzip nur ein gewisses Kontingent von diesen Punkten in diesem Kampf. Das ist es, glaube ich, was du meinst.
Stimmt, hast recht. Du hast
ein Kontingent und dieses Kontingent hängt davon ab, wie viel Supply deine Truppen generell im Spiel haben.
Es war gerade ein anderes Spiel, ich war gerade schon beim nächsten, über das ich reden wollte, nämlich Hearthstone. Da kann man nämlich Punkte in der Runde vorher verwenden, die man dann nächste Runde nicht hat. Durch so ein Überladen letztendlich. Nee, das war das nicht. Stimmt, bei Banner Saga ist es einfach nur so, dass man die halt verwenden kann und dann schlägt man halt stärker zu. Und letztendlich muss man da immer so ein bisschen überlegen, wie man agiert. Es gibt Charaktere, die halten viel aus, die kannst du nach vorne hinstellen. Es gibt welche, die das eher nicht können, die sind irgendwie Bogenschütze und ähnliches. Ist sehr taktisch gemacht.
Aber jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Was ich nämlich so toll finde, ist diese Kombination eben aus diesen zwei Eigenschaften, die jeder Charakter hat. Einen Schutzwert und diesen Lebenswert.
Ja.
Und logischerweise musst du dein Life auf null prügeln, damit der Charakter stirbt. Aber gleichzeitig ist dein Leben, ist dein Angriffswert.
Genau.
Ist dein Schaden. Das heißt, je schwächer mein Charakter ist, je mehr Prügel er bezogen hat, desto potenziell schwächer ist er im Austeilen.
Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher,
ob das nicht so ist. Wenn du einen niedrigen Lebenswert hast, hast du einen niedrigen Schadenswert. Das ist das Tolle. Und jetzt kommt es eben darauf an, wenn du angreifst, kommt es auf den Unterschied von Schild zu Leben an. Und das muss ich jetzt gerade überlegen, ob ich das richtig zusammenkriege. Wenn du zum Beispiel jemanden angreifst, der zum Beispiel 11 Leben und 10 Schild hat, dann ist die Differenz 1 und... Scheiße, ich krieg's mir hier zusammen. Aber es ist macht Sinn, wenn man es spielt und es ist ganz, ganz toll, weil eben du musst halt wirklich aufpassen, jemanden nicht zu früh in einen Pulk von Gegnern reinzubringen, weil er dann echt aufs Maul bekommt und dann für den Rest der Runde oder für den Rest des Kampfes echt nicht mehr austeilen kann. Und das ist, finde ich, eine tolle Basis für einen taktischen Kampf. Das finde ich ganz toll. Aber ich krieg's gerade wirklich nicht mehr zusammen. Also dein Schaden
also
hängt
davon. Eins muss ich doch nochmal erklären. Also das Erste, was du jetzt eben sagst, kann ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr mich erinnern.
Nee,
ich will nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber da erinnere ich mich wirklich nicht dran. Aber Punkt ist, man kann sich entscheiden, wenn man einen Gegner angreift, wo auch immer jetzt der Angriffswert gerade herkommt. Wenn es wirklich das Leben ist, habe ich gerade meine Zweifel, ja. Aber wenn man den angreift, kann man sagen, man geht auf sein, man schlägt durch mit so und so viel auf sein Leben oder man schlägt durch mit so und so viel auf seine Rüstung letztendlich, die man hat. Und je mehr man natürlich seine Rüstung beschädigt, desto mehr Möglichkeiten hat man später, also desto leichter wird es wiederum auf sein Leben drauf zu kommen.
Genau.
Deswegen macht das schon Sinn, teilweise auch auf seine Rüstung zu gehen. Rüstung schadet ihm aber letztendlich nicht direkt, also bis auf halt auf die Rüstung, aber es schadet halt nicht seiner Lebensenergie. Und manche Charaktere können irgendwie direkt auf Leben gehen, auch ordentlich Schaden da verursachen und bei manchen anderen ist es halt anders und das muss man immer ein bisschen überlegen, wie man das Ganze timet. Mehr Lebensenergie, ganz ehrlich, kauft euch selber das Spiel, guckt es mal nach, ich weiß nämlich jetzt gerade auch nicht so, wie das
genau ist. Also der Schaden wird definiert durch die Lebenskraft und das ist eben das Tolle. Jetzt kannst du halt überlegen, hau ich mit mehreren Leuten auf das Schild eines Gegners, dann kann ich ihn zwar in der nächsten oder übernächsten Runde relativ schnell auf Null prügeln und töten, aber mindestens solange er lebt, haut er dadurch, dass sein Lebenswert nicht runtergeht, noch echt gut zu. Das ist halt der Unterschied. Oder das ist halt dieser taktische Anspruch. Du musst halt, wenn du clever bist, wenn du eigentlich clever bist, haust du viele Gegner nicht gleich um, sondern haust nur auf ihr Leben drauf, dass sie zumindest schon mal keine große Damage mehr machen können.
Genau, das heißt, ich habe es gerade mal nachgeguckt, also du hast recht, das ist Lebensenergie Willpower, und Angriff. Genau. Willpower heißt das andere, was ich vorher meinte, diese Sterne, die du einsetzen kannst. Strength ist das, was quasi Lebensenergie und Attacke bestimmt und halt Armor ist, wie viel kann er einstecken.
Genau, und jetzt ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier rausfinden müssen, aber auf jeden Fall kommt es natürlich nochmal darauf an, der Unterschied des Angegriffenen von Leben zu Arme definiert, wie du da durchkommst. Irgendwie auch rechnerisch. Wenn das irgendwie 10 zu 11 ist, dann brauchst du irgendwie ein Damage oder so. Keine Ahnung, irgend sowas. Auf jeden Fall ist es klingt vielleicht gerade nicht so, aber es ist tatsächlich nicht sonderlich kompliziert, wenn man es spielt, aber trotzdem sehr herausfordernd, taktisch.
Das definitiv und ich kann verstehen, warum das alleine das Kampfsystem auch Leuten sehr, sehr viel schon Spaß machen kann.
Ja.
Und deswegen, also ich würde für The Banner Saga würde ich durchaus eine Empfehlung abgeben. Das kann man sich mal angucken, aber man muss ein bisschen sich reinfuchsen. Dieses Story, richtig Adventure-Ding drumherum, muss man mögen. Was ich an Banner Saga generell aber sagen muss, den Grafikstil finde ich persönlich großartig.
Ja, das stimmt.
Den finde ich richtig, richtig schön. Der ist bei mir, auch wenn es natürlich schwer ist, so Stile zu vergleichen, aber der ist in meinem persönlichen Geschmack noch weit über Broken Age. Aber ich finde den auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Mhm. Auf jeden Fall zu dem Spiel. Dann hatte ich jetzt eben schon ein bisschen geteasert gehabt, das Hearthstone von Blizzard.
Hast du es noch in der Beta gespielt oder jetzt schon
seitdem es raus ist? Ich habe es in der Beta noch gespielt gehabt und ich habe es jetzt tatsächlich die letzte Zeit nicht mehr gespielt. Mir hat es persönlich durchaus Spaß gemacht. Hearthstone ist das Trading Card Game von Blizzard, wer es vorher nicht mitgekriegt hat, was letztendlich auf einem Sammelsurium an World of Warcraft Charakteren und Gegnern und so weiter basiert. Also das heißt im Prinzip das ganze Warcraft-Universum letztendlich genutzt wird für das Spiel. Das hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, natürlich mich damit zu identifizieren. Ich habe das Ding WoW ja über 5 Jahre gespielt. Also das heißt, ich konnte sofort sehen, was die so können, wo es Spaß macht. Ich wusste eigentlich auch relativ schnell, allein durchs Lesen von den Charakteren, die man so einsetzen kann, was die besonders können würden und so. Das war einfach schon ganz cool. Wie gesagt, ich habe es eine ganze Weile gespielt und muss sagen, das hat mir schon Spaß gemacht und von allen Trading Card Games, die ich jetzt persönlich, da spreche ich echt nur für mich, in letzter Zeit gesehen habe, es gibt ja doch mittlerweile sehr viele, war Hearthstone das Einzige, was mich wirklich begeistern konnte. Also auch länger dabei halten konnte. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe es auf dem Mac gespielt. Das ist für mich aber ganz klar ein iPad-Spiel. Also
soll da nicht noch eine iPad-App?
Ja, da soll eine iPad-Version kommen, die ist aber noch nicht da. Und wenn das auf dem iPad kommt, werde ich mit Sicherheit nochmal spielen und dafür ist es nahezu ideal. Also das ist wirklich von dem Ganzen, wie das abläuft, ist das perfekt.
Ich bin, glaube ich, nicht über das Tutorial hinausgekommen. Ich glaube, das Tutorial ist, glaube ich, so 5-6 Kämpfe lang.
Ja, so grob.
Ich glaube, beim letzten, den letzten Kampf habe ich zweimal gemacht und er hat mich immer fertig gemacht, da dachte ich mir, komm, so sehr auf Trading Card Games stehst du eh nicht.
Nee, ich habe das Tutorial durch und habe dann hinterher noch mehrere Charaktere dann freigeschaltet, also alle Charaktere freigeschaltet auf der Anfängerstufe, jetzt auf Experte schon ein paar. Hab irgendwie, ich würde mal sagen, insgesamt so, boah, keine Ahnung, vielleicht 50 Matches oder so gemacht, okay. So grob, also schon eine Weile gespielt. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören persönlich, das ist aber mehr so kosmetischer Natur. Ich habe immer Taure gespielt bei WoW und Taure und Schamanen. Schamane ist hier automatisch Ork. Taure konnte ich da nicht auswählen. Also man kann ein paar Sachen nicht auswählen, was für mich so nur so ein Identifikationsproblem war.
Ja, sie müssen ja noch was haben, dass sie nachpatchen können.
Genau, was sie aber sehr gut machen aus meiner Sicht, ist das ganze Deckbuilding, wo man Empfehlungen kriegt, wie man sein Deck zusammenstellen kann, die durchaus nicht wenig sinnvoll sind. Das Ganze ist auch eigentlich recht cool gemacht.
Durchaus, warte mal, wenig sinnvoll. Ich glaube, ich verstehe es.
Ja, also ich wollte eigentlich damit sagen, die durchaus sinnvoll sind. Und
nicht wenig.
Okay. Ja, nicht wenig heißt eher mehr.
Tendenziell.
Und dementsprechend hätten wir es auch weglassen können. Gebe ich dir recht. Also das machen sie sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, was das Spiel natürlich Blizzard-typisch einfach großartig macht, hat dieses Konfetti. Es ist einfach...
Du machst das Ding an und es ist gepolished wie Scheiße.
Genau. Du machst irgendwas. Also
es ist durchaus was Positives.
Und es fühlt sich super an. Ja. Du gewinnst ein Spiel, es kommt Feuerwerk, du freust dich, dass du es geschafft hast, du kriegst die entsprechenden Achievements dafür. Das ist einfach
flutscht.
Großartig. Das muss man.
Ja, das so muss sagen. Man echt zusagen.
Das machen sie richtig, richtig gut und deswegen hoffe ich, dass es fürs iPad kommt. Für alle anderen, das Ding ist momentan draußen, kann man spielen.
Momentan draußen.
Ist halt ein Free-to-Play-Titel, das heißt, man kauft wie typischerweise in Kartenspielen.
Genau, was kann man denn kaufen?
Man halt eben Kartendecks.
Okay.
Auch das ist ein Erlebnis. Also ich habe tatsächlich in der Beta-Version sogar Geld ausgegeben. Zu dem, was man normal kaufen, habe ich tatsächlich Kartendecks gekauft. Also nicht Decks, sondern
und die behält man dann.
Packs gekauft. Ja, ja, die kannst du dann irgendwie behalten wohl oder kriegst irgendwas Spezielles in der finalen Version. Ich habe, wie gesagt, hätte ich mich noch gar nicht wieder eingeloggt, weil ich jetzt halt im Urlaub war. Aber du hast ein Erlebnis allein schon beim Auspacken von den Dingen. Du hast sie dann, links sieht wie so ein Buch aus und du machst es auf und dann, ja, die was für Karten kriegst, das ist total cool. Ja,
okay.
Kriegt halt auch wieder halt seltene Karten, nicht so seltene Karten und so weiter. Und das erkennt man auch relativ gut. Das ist ein Problem, was viele andere Spiele haben, finde ich, dass man gar nicht so geil eigentlich merkt, was das jetzt gerade ist, was man da bekommen hat. Mhm. Während hier mache ich eine Karte auf und wenn es halt eine epische Karte ist, dann sagt er halt auch, Epic. Ja, das ist beim Aufmachen. Das ist halt
total, wahrscheinlich total dann auch cool. Lila oder was das.
Genau. Also es ist einfach gut gemacht.
Das haben sie halt gut etabliert mit Diablo und WoW, halt ihre Farben. Es ist ja fast, man guckt gelb, alles klar.
Ja.
So, ja.
Ja, wobei gelb jetzt so ziemlich die einzige Farbe ist, die.
Ist das nicht legendär? Gelb?
Ja.
Siehst du, ich hab's schon lange nicht mehr gespielt.
Ja, das schon, aber die kommt nur sehr selten vor.
Das sag ich ja, geil. Okay, ich spiele nicht viel WoW, gebe ich
also
ja
genau
zu.
Genau genommen ist das Einzige, was über Epic ist, ist Legendary und das ist eigentlich so ein Orange.
Verdammt.
Es gibt theoretisch, munkelte man da, es gibt noch Artefakte, die dann als Rot dargestellt werden, aber naja, gut, wie auch immer. Ja, probiert's mal aus. Das Ding ist nicht schlecht. Kostet auch nichts. Kann man sich mal angucken und ist gut gemacht für Leute, die Trading Card Games
mögen. Übrigens, wo wir es gerade von Blizzard haben, irgendwie ich benutze ja meinen Blizzard-Account nicht so oft, obwohl ich ein paar Spiele da besitze. Und jedes Mal, wenn ich den einmal im Jahr benutzen möchte, steht da, dass mein Account wegen ominöser Account-Bewegung blockiert ist und ich müsse erstmal wieder per SMS meinen Account freischalten. Das nervt mich total.
Das ist aber tatsächlich ein bisschen eigenartig, weil ich habe meinen Account.
Also jetzt seit einem Monat nicht passiert, aber als Hearthstone rausgekommen ist, also als ich den Zugang bekommen habe in der Beta, habe ich, weiß ich nicht, meinen Blizzard-Account ein Jahr lang nicht benutzt. Ja, logst dich halt wieder das eine Jahr später ein und steht da, ja, sorry, erstmal musst du dir dein Passwort resetten. Das nervt wie die Sau.
Also es kann sein, dass ich es auch einmal hatte oder so, aber ich habe das jetzt nicht häufig gehabt. Und jetzt in dem Fall, glaube ich, habe ich es auch
nicht. Immer wenn ich mich einlogge und es lange nicht benutzt habe, sagen wir es mal so.
Also ich weiß, dass ich es auch eine ganze Zeit nicht benutze. Ich weiß nicht, vielleicht ist es echt Zufall.
Hast du diesen Authenticator?
Ja,
den habe ich nicht, weil ich weigere mich, diese Two-Factor-Authentication zu benutzen, wenn ich für meinen Blizzard-Account oder für meinen Battle.net-Account genau ein Tool brauche.
Mhm.
Also ein spezielles. Warum lassen die nicht die anderen Tools auch zu?
Das nervt mich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das mittlerweile nicht sogar geht.
Nee, ich gucke da regelmäßig. Im Moment, also es sei denn jetzt die letzten 24 Stunden.
Nee, 24 Stunden nicht.
Also ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen das letzte Mal geschaut. Das ist, wenn du sagst, ja, ich hätte gerne Two-Factor Authentication, sagen sie, ja, dann lad mal hier unsere App runter. Das ist nervig.
Okay. Ja.
Das war's schon.
Dann darfst du jetzt gleich ein bisschen was erzählen zu einem anderen Spiel.
Nämlich?
Das ist unser letztes direktes Spiel für heute. Smash Hit auf iOS. Hast du mir vorhin kurz gezeigt.
Smash Hit? Ja, das habe ich so viel gar nicht gespielt, aber ich finde es witzig. Das ist ein, ich glaube, Free-to-Play-Spiel. Und du kannst im Spiel, glaube ich, für ein paar Cent kannst du, glaube ich, einfach nur einen Premium-Account freischalten, der im Prinzip erlaubt, dass du mittendrin wieder einsetzen kannst. Und zwar ist so ein Rail-Shooter, First-Person-Rail-Shooter. Allerdings nicht nur Rail im Sinne von, du hast einen vordefinierten Pfad, sondern auch du hast eine vordefinierte Geschwindigkeit und du kannst dich auch nicht umgucken. Du guckst immer in die gleiche Richtung, und zwar nach vorne, in die Richtung, die du fährst, und du schießt Bälle oder so Kugeln, metallene wahrscheinlich, und musst gläserne Sachen kaputt machen, die auf dich zukommen. Anfangs sind die links und rechts und du kriegst dafür plus Punkte. Und später oder zunehmend auch Objekte, die dir im Weg sind oder sich bewegen, und sobald du sie nicht zerstörst und dagegen dengelst, verlierst du. Oder glaub, schaffst zweimal, dann glaube ich, hast du verloren. Oder dir gehen die Bälle aus und glaube ich, ist das Spiel auch zu Ende, dann musst du neu anfangen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Es sieht optisch sehr, sehr, wie sagt man, sehr stark geometrische, vereinfachte Formen 3D aus, und ja, es ist eigentlich nichts Besonderes. Du machst halt gläserne Pyramiden und Scheiben und sonst was kaputt.
Du weißt schon, dass eigentlich ist nichts Besonderes, ist nicht gerade eine gute Werbung.
Ja, nee, ich spiel's ja auch nicht, aber es irgendwie, ich habe das gespielt und dachte mir so, irgendwie eine geile Idee. Und dann habe ich es gespielt.
Aber wenn du es, wenn es geil wäre, würdest du es dann nicht mehr spielen?
Ja, irgendwie schon. Es ist halt irgendwie nur so belanglos, was man da macht. Das ist das eigentliche Problem. Aber tatsächlich, da es kostenlos ist, empfehle ich es mal anzuschauen, weil es tatsächlich, wenn man das ein, zwei, dreimal spielt, dann glaube ich, ist gut. Aber wenn man es mal gesehen hat, ist, glaube ich, also das, man sollte es schon mal gesehen haben. Ist eine witzige Sache.
Gibt's bei dir irgendeins eigentlich dieser Spiele, das interessiert mich tatsächlich mal, von die so ein ähnliches Prinzip haben, also jetzt nicht Rail-Shooter, sondern dieses, man startet wo und eigentlich geht es in dem Spiel nur darum, wie weit man kommt. Ich weiß gerade nicht, was die für Namen haben. Also sowas wie Cannabout oder Jetpack Joyride oder Temple Run, diese Geschichten oder halt auch sowas, die du wirklich mal nennenswert lange gespielt hast?
Gibt's nur eins, und ich glaube, selbst da ist nennenswert lang gespielt auch nur für mich ein Vergleich. Tatsächlich das einzige dieser Art, das ich gespielt habe, ist, wie heißt das mit dem Jetpack Joyride? Ja, das ist das Einzige, was ich einigermaßen viel gespielt habe. Für meine Verhältnisse. Ich glaube, mit anderen Leuten kann ich da nicht mithalten. Temple Run, sorry, langweilig. Setting, langweilig. Cannonball sieht, finde ich als Grafiker, finde ich das toll. Ja, es ist mir aber einfach viel zu schwer. Und ja, keine Ahnung, was ist da noch? Es gibt ja noch tausend andere Spiele. Es ist ja, halt einfach, ganz ehrlich, das ist mir einfach zu belanglos.
Das ist nämlich auch genau mein Problem. Also ich kam gerade jetzt darauf, weil ich jetzt vorhin gesehen habe, das Smash Hit bei dir ist auch wieder schön gemacht, aber diese Art von Mechanik, die offensichtlich scheinbar, ja, es gibt ja viele davon, und die scheinen ja auch in eine Menge Leute zu fesseln. Es gibt ja Gründe, warum die oben irgendwie im Store drinstehen oder zumindest für ein paar Minuten begeistert zu halten. Ich weiß es nicht. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit diesem einfach nur weiterkommen, nichts anfangen. Für mich gab es ein Spiel, dummerweise fällt mir der Name jetzt gerade nicht mehr ein, aber du weißt mit Sicherheit, welches ich meine, wo du dieses Schwein hattest, dieses von dem Engländer. Von
das leider nicht mehr abgedatet wurde, das war eins der ersten iOS-Spiele, ne? Also nicht eins der ersten, aber es war sehr, sehr früh. Ne?
Aber wo du letztendlich dieses Schwein halt eben steuern konntest, musst es halt eben den Hackebeilen
awesome, und amazing
Pick irgendwas mit Super Pick oder Super so und so Pick oder so, glaube ich, ist das. Das fand ich super, aber das ist halt
das war das Einzige, ich schon
was ich tatsächlich mal lange gespielt habe, aber mehr dann halt auch nicht. Jetzt muss ich tatsächlich mal gerade nachgucken, wie das Ding heißt.
Also das Wort super war auf jeden Fall im Namen drin.
Ja, super irgendwas. Übrigens, weil ich gerade auf der Website bin, das neue von dem Michael Hale, der von fullyillustrated.com ist Wolverblade. Das hat er irgendwie auf der GDC noch vorgestellt. Jetzt möchte ich doch mal tatsächlich gucken, wie das Ding hieß. Das fand ich damals großartig. Das war das Einzige, was mich wirklich mal so gefesselt hat für eine Weile. Ich jetzt noch wüsste, wo ich das finde.
Wahrscheinlich bei 3D Motion?
Hm. Wäre möglich. Das war so eins der ersten Sachen, die das er irgendwie gemacht hat. Und Super Turbo Action Pack
hieß Super das. Turbo Action Pack, ja. Das war witzig. Ja.
Das ist großartig.
Aber das ist eben der einzige Grund, warum ich solche Spiele zumindest kurz mal installiere. Das Super Turbo Action Pack hat einen netten Style und es ist halt Super Turbo Action Pack. Ja, sorry, das muss man halt runterladen.
Ja, so. Genau.
Und das mit dem Smash Hit, ich hatte die Screenshots gesehen und fand das aus grafischer Sicht halt super interessant. Und Sound und jetzt mach doch nicht so laut.
Mach ich ja nicht, ja.
Und das macht er halt, ja, als, ja, wie gesagt, schon wieder als Grafiker, muss ich sagen, finde ich es halt super interessant. Aber ja, das spielst du halt 2-3 Mal und dann ist auch irgendwie gut. Und wenn es dann nicht besonders witzig ist oder irgendwas anderes gibt, außer diesen Highscore und das nächste Mal nochmal zu probieren, um 3 Meter weiterzukommen, hat, dann spiele ich das halt nicht.
Ich hatte, es war eins von diesen Spielen, die sich halt, also dieses Super Turbo Action Pick, das hat sich halt super gesteuert und so, und man konnte wirklich ganz gut das Time kam, also man ist nicht direkt auf die Fresse geflogen, sondern kam ein Stück weit und dann halt der Style dabei, das Schwein, was halt beim Turbo dann die Ohren anlegt und so beim Fliegen, das ist einfach großartig. Die Faszination hat nie wieder irgendein Spiel von diesen halt eben geschafft. Und das ist auch jetzt ein bisschen das bei dem Smash-Hit, deswegen kam ich jetzt überhaupt nur da drauf, ist das so ein bisschen das Problem gewesen für mich. Ja, muss ich doch mal hier vielleicht in die Shownotes noch aufnehmen, weil das war so ein gutes Spiel, das kann man sich auch heute
noch machen. Muss man selbst mal schauen, ob es überhaupt noch unter iOS 7 läuft. Das wurde ja, weiß ich nicht, also ich werf jetzt mal eine Zahl in den Raum. Ich glaube, das wurde seit iOS 3 nicht mehr geupdatet oder sowas.
Das ist gut möglich, das ist tatsächlich ewig hier.
Ich glaube, das wurde nicht mal auf dieses schon 1000 Jahre alte größere iPhone-Display angepasst. Ich glaube, nichts dergleichen ist irgendwann passiert.
Ja, vor allen Dingen ist es nicht Retina, soweit ich weiß.
Ja, das kann auch sein, ja. Also ja,
Turbo-Action Pack Joystick Generals im Store gibt es zumindest noch für 1,99, aber die Bilder.
Was? 1,99, krass.
Aber die Bilder sehen sehr nach Nicht-Retina fürs erste iPhone aus.
Ach so, meinst du, ja. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade irgendwie jetzt gerade einen Screenshot.
Oh ja, es wurde zum letzten Mal aktualisiert am 6. Mai 2010.
Mit Kommentar?
Added another collision object and some optimizations. Das liebe ich ja immer, wenn da so some optimizations drin steht.
Oh, guck mal in. Naja, egal. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wobei jetzt 1,99 für so ein altes Spiel vielleicht, naja, keine Ahnung, kann man mal machen.
Aber ja, im deutschen Store habe ich es noch, ich bin jetzt gerade im US-Store drin, also das ist...
Ach so, 1,99 Dollar.
Ja, ja, genau. Das Ding war auf jeden Fall super. Ja. Ja,
aber ansonsten tatsächlich, glaube ich, das Wort, Mist, jetzt habe ich es vergessen. Was habe ich benutzt? Welches Adjektiv? Belanglos. Ja. Finde ich halt da sehr passend. Ich lade es höchstens runter, wenn es, wie gesagt, optisch interessant ist, und dann gucke ich mir das einmal an und dann lösche ich es auch meistens wieder.
Es gab ja jetzt auch kürzlich, oder gibt es immer noch, was ja recht populär war, dieses Minion Rush oder so, glaube ich. Was genau das gleiche ist. Man rennt im Prinzip mit einem Minion irgendwie durch den Stadt da durch, also mit denen aus Despicable Me.
Minion? Und ach so.
Das ist zwar nett, aber einfach nur immer ein Stück weiterkommen, ist irgendwie für mich kein Spiel.
Nee,
aber
das fordert mich auch irgendwie nicht. Also ich bin jetzt nicht so der.
Es würde mich leider fordern, aber es interessiert mich persönlich nicht. Also ob ich da jetzt weiterkomme oder nicht.
Ja, genau. Also ich bin jetzt auch nicht der so im Leaderboard sich unbedingt ganz oben sehen muss und das als Grund zum Spielen benutzt. Ist irgendwie wie RTL gucken ist das.
Okay. Ja, bevor wir in die Richtung abdriften, war es das mit den Spielen, aber wir haben noch ein paar Sachen im Games-Bereich, wo wir zumindest mal so ein bisschen drüber reden wollten.
Leg los, was gibt's da?
Die Engines sind ein wenig von dem Vertriebsmodell aktualisiert worden, nicht nur vom Vertriebsmodell, aber also will sagen eigentlich, dass jetzt auf der GDC sowohl Epic als auch die Crytek das Modell für ihre Engines angepasst hat und beide jetzt als Subscription verfügbar sind.
Subscription. Ja. Stimmt, ja.
Witzig war ja, dass Epic gesagt hat, irgendwie 19 Dollar im Monat für ihre, ihre Engine. Ja, ich glaube 19 Dollar und 19 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist wieder das typische Ding, einfach mal die Zahlen angepasst.
Naja, es hat ja mathematische Gründe.
Also. Und
naja, bei den 19 Dollar sind halt einfach Steuern noch nicht dabei, bei 19 Euro schon.
Okay, wie auch immer. Jedenfalls bieten sie das als Subscription Model an Und einen Tag später oder am selben Tag irgendwie abends oder so, sagt dann Crytek, ja, wir übrigens auch, aber nur für $10. Mhm. Jetzt sind also beide Engines
verfügbar. Ist auch 10 Euro.
Auch 10 Euro. Jetzt sind beide Engines verfügbar. Nee. Als
die Unreal Engine 4 habe ich schon subskribiert, habe ich schon installiert. Denn, kann ich gleich announcen, kommt gleich. Die CryEngine, ich weiß nicht, welche Version, auf jeden Fall jetzt das Subscription-Modell ist nur angekündigt, ist aber noch nicht derzeit verfügbar.
Aber ich war vorhin kurz auf der Webseite, da stand halt schon was, deswegen dachte ich, es geht.
Genau, die haben auf ihrer Webseite diese Pressemitteilung und sowas, bla bla bla. Du kannst aber, wenn du sagst Get It, kannst du nur zwischen den kostenlosen SDK, was es noch gibt, und License auswählen. Du kannst noch nicht dieses, und da, wenn du da draufklickst, steht halt da, ja, dann kontaktier uns mal und dann überweist ein paar Millionchen und dann hast du es. Also beim Bekommen ist das Subscription-Modell noch nicht drin.
Klingt für mich fast ein bisschen so, als wäre es doch so eine spontane Reaktion gewesen auf, hey, Epic macht die Engine für $19 verfügbar, also müssen wir jetzt auch mal oder so.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, da haben sie einfach sich bei Unity viel abgeguckt, die sehr erfolgreich sind mit einem günstigen Preis und bei vielen Indie-Developern erfolgreich ist, abgeschaut.
Weil du gerade gesagt hast, welche Version, CryEngine und so weiter. CryEngine wird ja ab der nächsten Version, die für die Next-Gen-Konsolen und sowas da ist, werden sie keine Versionsnummer mehr haben.
Genau, das ist ja hier ihre wie heißt es, Engine as a Service Ding, wo du ähnlich wie bei der Creative Cloud von Adobe im Prinzip monatlich dein Geld zahlst und solange du das tust, hast du immer auf die neueste Version, was auch immer es ist, Zugriff. Ja.
Genau. Und jetzt korrigiere mich, wenn die Zahlen falsch sind, aber so grob, glaube ich, habe ich es im Kopf. Die Unreal Engine zahlst du deine $19 oder 19 Euro halt eben an Subscription. Wenn du aber das Spiel dann quasi kommerziell auf den Markt bringen willst, bleibt es weiter dabei, dass du 5% von deinen Umsätzen eben abfließen lassen musst.
Genau.
Bei Crytek, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es gerade nicht ganz
gibt's
genau.
Gibt es das gar nicht. Da okay. Du zahlst deine 10 Euro oder deine 9,99 Euro oder 9 Euro, ich weiß nicht so, also deine 10 Euro. Und so bisher zumindest meine ich nichts von einem, du musst ihnen dann, wenn du das Spiel rausbringst, Geld abzapfen, abgeben, Text gesehen zu haben. Also also bei denen zahlst du es nur, also deine monatliche Gebühr.
Bei denen weiß ich jetzt tatsächlich nicht ganz genau. Was ich eigentlich,
also das heißt im Prinzip, sie haben, ich glaube bei Epic, die haben relativ gutes FAQ. Sie haben im Prinzip so eine Beispielrechnung gemacht, wenn du dein Spiel für 10 Euro anbietest, im App Store zum Beispiel, musst du 3 Euro an Apple zahlen und 50 Cent an Epic. Und das sind nämlich die 5% von den 10 Euro.
Ja.
Also nicht 5% von dem, was übrig bleibt, sondern nicht
so von dem Gesamtding,
Genau. Und das ist eigentlich, dafür, dass du eine relativ gute, moderne, supportete Engine bekommst, finde ich das irgendwie ganz okay.
Ja, was natürlich da insbesondere ganz spannend ist, dass endlich mit der, mit dieser Ankündigung jetzt auch das Ganze auf macOS verfügbar ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen, genau.
Das ging ja vorher nicht.
Das habe ich jetzt installiert. Es flutscht nicht so supermäßig, weil, Grafik-Engines, oh Freud, wer hätte es gedacht, braucht halt tatsächlich schon noch ein bisschen Grafik-Power. Und mein Notebook hat zwar ein i7 mit 16 GB Arbeitsspeicher, aber die Grafikkarte in so einem Notebook ist halt nicht das allergrößte.
Ja.
Aber trotzdem, es reichte, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Und es ist echt Wahnsinn, was die gerade für Entwickler ohne Coding-Kenntnisse jetzt implementiert haben. Und das Gleiche trifft auf die CryEngine, glaube ich, auch zu. Aber auf die habe ich ja noch keinen Zugriff. Beziehungsweise die läuft auch, erst announced, nur auf Linux dann. Also Windows bleibt natürlich, aber sie haben halt den Linux-Support angekündigt. Warum auch immer nur für Linux und nicht für macOS, basieren ja beide nur auf Unix, verstehe ich nicht. Aber die Unreal Engine wiederum geht nur auf Mac und nicht auf Linux, soweit ich das weiß. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mir die Unreal Engine 4 jetzt mal angeguckt und es ist schon echt fantastisch, die Tools, die man da bekommt. Macht Spaß, da hat man gleich wieder Lust, ein bisschen was rumzubasteln.
Ja, spannend finde ich halt vor allen Dingen generell, jetzt ein bisschen mehr Bewegung in den Markt da reinkommt. Ich glaube, ein bisschen hat Epic und auch Crytek gesehen, dass Unity doch durchaus den Markt ziemlich aufgeräumt hat. Die haben jetzt gerade auch mit der nächsten Unity-Version gesagt, dass sie Publishing to Web möglich machen, also ohne einen Plugin direkt auf WebGL das Ganze zu publizieren aus der Engine raus, was auch nochmal ein sehr interessantes Ding natürlich für den einen oder anderen Anbieter ist.
Mhm.
Und insgesamt, glaube ich, mussten Epic und auch Crytek in die Richtung gehen, dass sie ihre Engines breiter in den Markt bringen und halt nicht mehr dieses sinnhaft teure Lizenzmodell fahren. Und von daher finde ich das durchaus jetzt einen guten Move und sehr interessant, halt jetzt dann so im Wettbewerb wieder mal zu sehen, wozu das führt und wie viel mehr jetzt an kleineren Entwicklern auch damit arbeiten können. Weil ganz ehrlich, im Monat der mit $10 oder $20, den Preisunterschied finde ich zwar auch, wenn der eine doppelt so hoch ist wie der andere, den finde ich irrelevant, weil ganz ehrlich, das ist beides so günstig. Kannst
beides kaufen bis über 30 Euro.
Genau, wollte gerade sagen, es ist beides so günstig, dass es keine Rolle spielt aus meiner Sicht. Das heißt, ein Entwickler kann sich frei entscheiden, was nimmt er? Nimmt er ein Unity, nimmt er ein eine CryEngine, nimmt er dann eine Engine und
lass mich den Preis unterscheiden. Wenn du mal schaust, was du für Adobe-Produkte jetzt im Monat zahlst, alle Adobe-Produkte kannst du nutzen, wenn du ich glaube um die 65 Euro im Monat zahlst. So. Für weniger als die Hälfte bekommst du zwei Engines, deren Lizenzierung davor zusammen 4 bis 5 Millionen gekostet hat.
Ja, so viel nicht. Es kommt darauf an, was du machst. Aber
3 bis 4 Millionen.
Definitiv.
Und die Produkte von Adobe, die du vorher für 3.500, 4.000 bekommen konntest, meinetwegen 6.000, lass 10.000. Mhm. Ja, stimmt nicht, aber so. Kriegst du jetzt fürs Doppelte. Also nur um diesen Unterschied mal klar zu machen. Das finde ich schon cool. Wenn du für 30 Euro Millionen wert an Engines, zumindest früheren Preis, bekommst.
Und ich meine, das Ding ist ja die Entwicklung selber. Wenn du mit so einer Engine arbeitest und die ganzen Assets dafür produzieren musst, die Entwicklung ist schon teuer genug. Ja. Also das heißt, weil es die Engines jetzt gibt, heißt es das nicht, dass jetzt jeder kleine Entwickler in der Lage ist, plötzlich damit vernünftig auch wirklich Spiele zu entwickeln. Aber man kann extrem viel Know-how aufbauen und das ist halt das Gute dabei. Das heißt, eine komplette Spieleproduktion über diese Engines laufen zu lassen, die einen gewissen Umfang hat, wird trotzdem immer noch schwer zu stemmen bleiben. Einfach, das ist auch normal.
Und den optischen Eindruck hat.
Ja. Aber es gibt einfach jetzt mal einer breiteren Community die Möglichkeit, einfach sich das leisten zu können und damit zu arbeiten, ohne dass sie gleich bei einem Studio arbeiten müssen, die diese Engine halt eben lizenziert
haben. Und du kannst halt Universitäten und private Schulen profitieren davon, aber auch, weiß ich nicht, irgendwelche Studenten oder Schüler zu Hause können das Ding durchaus benutzen. Ich meine, vielleicht hat nicht jeder eine Kreditkarte in dem Alter, aber mein Gott, über die Eltern 10 Euro im Monat für die CryEngine, bumm, und du kannst zu Hause halt einfach damit rumspielen.
Ja.
Und dich weiterbilden. Witzigerweise noch ein Punkt, von dem, für die CryEngine weiß ich das nicht, das ist glaube ich noch nicht zumindest so direkt gesagt worden, aber was ich ziemlich krass finde für die Unreal Engine, wenn du dir dort einen Account erstellst auf unrealengine.com, kannst du in deinem Account deinen GitHub Account damit verknüpfen und hast sofortigen Zugriff auf den kompletten Source Code. Für die $19 oder 19 Euro im Monat kriegst du den kompletten Source Code über GitHub für die Unreal Engine 4.
Das ist krass. Cool.
Und das ist ein Punkt, warum ich sagen könnte, okay, das ist vielleicht noch ein kleiner Punkt in der Frage, warum ist das Ding doppelt so teuer? Sicherlich nicht der alleinige, aber im Moment zumindest ist es von den beiden Engines die einzige, soweit ich informiert bin, bei der du den kompletten Source Code über GitHub bekommst.
Also kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich finde bei allen dreien, wenn ich Unity mit dazu nehme, ist der Preis in so einem Bereich, also von free bis eben 20 Euro, dass es irrelevant ist. Wenn ich es ernst meine und möchte ein Spiel entwickeln und möchte die Engines ausprobieren, kann ich mir es leisten im Normalfall. Also ich rede jetzt nicht von dem super armen Studenten, der jetzt wirklich auf die letzten 10 Euro gucken muss. Ja, vielleicht ist für den dann Unity immer noch genau die richtige Wahl.
Aber die ist beschnitten dafür, dass sie kostenlos ist.
Ja, ist sie. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt so halbwegs ernst meint mit Spieleentwicklung und so weiter, dann kann man sich im Prinzip für irgendeine Engine beliebig entscheiden und muss da nicht aufs Geld achten.
Und vielleicht kommen auch irgendwann vielleicht irgendwelche Studentenlizenzen raus, wo man sagt, okay, pass auf, wenn du damit nichts kein Geld machst oder weiß ich nicht, für kürzere Zeit, weiß ich nicht, für 2-3 Jahre bekommst du halt eine kostenlose Studentenlizenz und kannst damit rumspielen. Ist ja auch für die Engine-Entwickler nicht doof, für Epic und Crytek, um da Leute auch zu rekrutieren. Ich meine, das ist ja nur kein Geheimnis, dass nicht nur die zwei Firmen, sondern auch alle anderen zumindest hier und da aus der Modding-Szene rekrutieren. Und damit wird die Basis einfach viel größer. Schon ein cleveres Schachzug.
Definitiv. Stichwort Studentenlizenzen, was du gerade erwähnt hast, ist eine super Überleitung zu einem anderen Punkt, den du noch erwähnen wolltest, und zwar eben genau diese Studentenlizenzen für Autodesk-Produkte und veraltete Adobe CS2.
Ah ja, genau. Ist mir irgendwie mal wieder aufgefallen, dass man das so zwischendurch mal erwähnen könnte für Leute, die das mal so immer fragen, wie kommt man denn da rein und so in die Spielindustrie. Was ich gar nicht wusste ist, hat mich ein Freund drauf hingewiesen, ich weiß auch nicht, wie lange schon, aber es gibt die Möglichkeit, dass man eine 3-Jahres-Lizenz für Autodesk-Produkte sich als Student besorgen kann. Da ist 3D, S-Max und Maya dabei. Und weiß ich nicht, halt alles, was Autodesk anbietet, halt so 3D-Modeling habe ich jetzt mal herausgehoben. Ich glaube, die haben noch, ach, keine Ahnung, was die noch alles haben.
Eine Menge.
Ich bin Mattbox, auf der Seite genau, drauf, Mattbox ja. Ist von ihnen. Das ist ihre Version von
ZBrush?
Von ZBrush, genau, Motion Builder. Ganz tolle Sachen. Wollte ich vielleicht weiß es der ein oder andere nicht, der sich trotzdem dafür mal interessieren würde. Ja, 3 Jahre Lizenz, kostenlos als Student. Passt vielleicht gut zum Engine-Thema, kann man gleich 3D-Modeling anfangen, die Engine werfen, Spiele machen, ganz toll. Und dazu passend eben der 2D-Part. Da gibt es die Möglichkeit, aber auch schon wieder ein Jahr alt oder sowas. Adobe hat angefangen, die Produktserver für ihre alten Produkte abzuschalten. Und damit haben ehemalige Käufer von CS2 zum Beispiel, also wann ist CS2 rausgekommen? Vor, ich glaube, 1024 Jahren, haben oder hätten nicht mehr die Möglichkeit, ihre Produkte über den Server zu aktivieren. Also haben sie gesagt, wir schalten die Server ab und hier ist ein Key, den kann jeder benutzen. Hier könnt ihr das Programm runterladen, hier ist ein Key, könnt ihr legal benutzen. Im Prinzip kannst du Photoshop CS2 kostenlos benutzen jetzt. Runterladen, fertig. Und auch, weiß ich nicht, Illustrator, was du möchtest. Einziger Schwachpunkt für Mac-User dabei vielleicht. Diese CS2-Produkte gibt es nicht für Intel-Macs. Das ist noch alles aus einer Zeit, in der der Power-PC hip war beim Mac.
Ach, ist es nicht lauffähig für die?
Auf den naja, auf einem alten macOS mit Rosetta noch installiert. Kriegst halt die Power-PC-Dinger installiert. Ja, ja. Weiß nicht, ob es da heutzutage alternative Tools gibt auf dem Mac, aber macOS seit 2, 3 Versionen hat ja kein Rosetta mehr dabei. Ja. Aber für Windows-Nutzer ganz normal, ich weiß nicht, ob das unter Windows 7 oder 8 läuft, aber auf jeden Fall die Windows-Version ist von diesen CS2-Produkten ganz normal noch zu benutzen. Ich glaube, das können wir auch mal verlinken. Ich glaube, das alles, was du brauchst, ist eine Adobe-ID, die kannst du ja kostenlos zusammenklicken. Dachte ich mir, könnte man mal erwähnen, falls wir Hörer haben, die gerne 3D, 2D mit Engine, Fu, bla.
Wir machen aber diesmal ganz schön viel hier für die, die selbst Spiele machen wollen. Ja.
Finde ich gut, das finde ich wichtig.
Ist dir ja schon immer ein Anliegen gewesen.
Es war mir schon immer ein Dorn im Auge.
Sollte dir, also jetzt, Gegenteil, ne? Sollte dir jetzt also ein inneres Blumenpflücken sein.
Dass ist wir es das tatsächlich. Tun, ja. Es erfüllt mich mit Freude, darüber reden zu dürfen. Sehr auch wenn schön. Es sehr oberflächlich ist.
Dann würde mich jetzt noch was mit Freude erfüllen, wenn wir da auch noch drüber reden könnten als Abschluss des Games-Bereichs.
Yes.
Und zwar gibt es ja schon seit einer ganzen Weile so ein bisschen diese Bewegung Richtung Virtual Reality Headsets.
Die Bewegung, verstehst du?
Ja, das war jetzt in dem Fall gar nicht Absicht, aber war prinzipiell eigentlich gar nicht so schlecht. Oculus Rift, weil es ist ja ein Ding, wo wir vor einer Weile schon mal ein bisschen drüber geredet haben, quasi das Brett vorm Kopf beim Zocken.
Bei dem dir schlecht wurde.
Genau, bei dem mir durchaus schlecht wurde, was aber obwohl schon auch faszinierend war. Ich glaube, ich kenne wenige, denen nicht zumindest beim ersten Mal schlecht wurde.
Stimmt.
Und jetzt ist auf der GDC Project Morpheus vorgestellt worden.
Und genau da hört mein Wissensstand auf.
Genau, also meiner geht auch nicht viel weiter. Ich habe ein bisschen darüber gelesen und letztendlich ist es jetzt Sonys Versuch für die PlayStation 4 ein ähnliches Gerät rauszubringen. Ich habe jetzt gestern den ersten Test dazu mal gelesen gehabt, also okay. so ein spontanen Review letztendlich von dem Gerät. Und ähnlich wie die zweite Version jetzt des Oculus Rift, hat das Ding eine Full-HD-Auflösung, 1920x1080. Mhm. Dementsprechend ist schon mal das große Problem, was ich noch mit dem ersten Oculus hatte, was wir mal als Beta-Version hatten, weg, was irgendwie so eine 800x600 oder irgendwas Auflösung hatte, also allerhöchstens, was also sehr pixelig war. Das heißt, das sollte jetzt deutlich besser aussehen und die haben wohl 3 Demos zur Verfügung gehabt auf der GDC.
Okay.
Und haben die gezeigt und da ist wohl eine dabei, wo du mit einem, wo du langsam in einem Käfig in den Ozean runtergelassen wirst und von Haien attackiert wirst in diesem Käfig und du halt eben das dort hast und die, da sagten alle, das ist so ziemlich das Beeindruckendste, was sie bis jetzt gesehen haben,
okay.
In diesem Käfig zu sein, sozusagen gefühlt mit dem Gerät auf und das kann ich mir schon recht cool vorstellen. Ansonsten war so das der Tenor so ein bisschen, die schenken sich beide nicht viel. Kommt halt also die beiden Geräte, das Oculus und das Project Morpheus, hat noch keinen finalen Namen. Das heißt, man wird jetzt mal sehen.
Das heißt, es gibt kein Release-Date und keinen Preis.
Nicht, dass ich wüsste jetzt aktuell. Ich gebe zu, schlechte Research und so, aber das Ding ist ja jetzt erst auf der GDC angekündigt worden.
Nee, wir reden ja auch Prototyp. Nur an.
Genau, wir regen nur an. In dem Fall geht es wirklich nur um die Anregung. Das meine ich jetzt auch also mal ernst. Ich finde die Technologie insgesamt ganz spannend. Ich teile die Einschätzung von vielen, dass das eine Frage schon noch von ein paar Jahren ist, bis das so, bis es marktreif in dem Sinne ist, dass man so die Kinderkrankheiten bekämpft hat und dass man wirklich dieses Spielerlebnis auch vermitteln kann und auch einige Spiele da sind, die das dann sinnvoll ausnutzen. Vielleicht auch nicht nur Spiele, sondern viele Anwendungen, die grundsätzlich interessant sind. Was ich gerade an dem Teil von Sony ein bisschen sexier finde, ist, es sieht halt nicht ganz so dämlich aus wie Oculus Rift. Also sie haben es ganz, ganz cool gemacht. Es sieht immer noch blöd aus, wenn es aufpasst.
Geht mir genau umgedreht so, muss ich echt zugeben.
Ja, lass mich raten, weil es einen blauen Leuchtstreifen hat.
Das ja, das auch. Ja, aber es ist halt so rund gelutscht.
Ja,
und wenn ich diesen Oculus angucke, muss ich echt zugeben, kennst du diese Stealth-Flieger von Amerikanern?
Ja, klar.
Oder dieses Design-Grund, diese Design-Grundregel bei Deus Ex? Also dem aktuellen, also diesen Human Revolution, also aktuell ist auch schon wieder ein bisschen älter.
Uralt, ja.
Das Human Revolution, wo halt alles darauf basiert, dass so alles abgekantet ist, das finde ich optisch, sorry, das sieht aus wie aus den 80ern, dieses Ding von Sony. Sorry, das ist Mittelalter. Nein, aber tatsächlich,
mir persönlich gefällt es ein bisschen.
Der Oculus hat ja ein Problem bei Konsolen, ne? Er wird wahrscheinlich nicht ohne weiteres auf Konsolen funktionieren.
Ja.
Weil Microsoft hat die Bude abgeschlossen und Sony wird es jetzt erst recht machen. Das ist halt der einzige Nachteil, finde ich, des Oculus Rifts derzeit.
Boah, ich muss ja sagen, jetzt gerade eben, da war ich, dieses Ding hier.
Na, das ist das allererste Mockup.
Okay, alles klar.
Das aktuelle sieht halt so aus und sorry, ich finde das echt scheiße geil. Oh, jetzt habe ich scheiße gesagt.
Tut mir leid, das ist hässlich wie die Nacht.
Das sieht stealth-mäßig aus.
Nein, das sieht nicht stealth-mäßig aus. Es sieht leider aus wie ein Brett vorm Kopf.
Apropos, was dazu passt.
Das ist wie, wenn du dir einen LCD-Monitor nimmst und schnallst den halt falsch rum am Kopf.
Finde ich super. Es gibt übrigens einen neuen Blog, und zwar White Guys Wearing Oculus. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich letztens irgendwo gesehen. Suche mal danach. White Guys Wearing Oculus oder sowas. Das ist ein Blog im Prinzip mit Bildern. Hauptsächlich, du siehst einen weißen Typen mit dem Ding auf dem Kopf und einen Mund offen. Ja, genau. Das ist sehr schön.
Großartig. Ja.
Ja, das sind so die meisten. Ab dem, wenn jetzt hier runterscrollst, die meisten stehen da, haben das Ding auf und haben den Mund offen.
White guys wearing Oculus. Das ist großartig. Ich wäre schön dabei, wenn einer dabei ist, der gerade am Kübeln ist. Das finde ich großartig. Das sieht super. Das Ding sieht super dämlich aus.
Nee, ich hab das Gefühl, es hat was Stealthiges. Ich finde das cool.
Nee, aber ich habe gerade eben beim Suchen nach White Guys Wearing Oculus habe ich hier gefunden. White Guys Wearing Google Glass. Das
stimmt, da gibt's auch einen Blog.
Könnte White Man Wearing Google Glass. Das könnte durchaus witzig aussehen, weil ich jetzt auf der Konferenz gerade wieder, wo ich war, ist echt krass, wie dämlich es einfach aussieht. Ja, egal, gut. Hilft unseren Zuhörern jetzt, glaube ich, nicht so viel, wenn wir uns Bilder von Leuten...
Na doch, die wissen ja dann immerhin, was wir verlinken könnten.
Einhörner? Okay. Ja. So viel dazu. Also ich finde generell einfach bei dem Thema ist ganz spannend. Ich weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist, was du denkst, wie der Markt sich dort entwickeln wird.
Wie der Markt sich entwickeln wird, weiß ich nicht, aber ich finde es geil.
Ich finde es persönlich schon auch ganz cool, weil... Ich sagen muss, das verfolgt mich, dieses Thema mit Brille und Eintauchen in die Spielwelt verfolgt mich seit, denke ich mal, 15 Jahren ungefähr, seitdem ich Spiele spiele. Ich erinnere mich daran, als ich mir damals meine Matrox Millennium gekauft habe, Grafikkarte, für die so alt sind wie wir, die sich noch erinnern können. Nicht die Mystique, die damals ja so ein bisschen...
Das war das kleinere Modell, ne?
Mystique war eigentlich das kleinere Millennium, aber besser auf 3D geeignete Modell. Und die Millennium war die...
Mit Multiscreen-Support auch.
Genau, die hatte Multiscreen-Support und die hatte halt auch in der Version, in der ich sie gekauft hatte, das war so diese, gab's irgendwie so eine, glaub so eine High-End-Variante, hatte die halt eben zwei so Shutter-Brillen irgendwie dabei. Und das war damals schon ein Versuch, irgendwie so ein bisschen was möglich zu machen mit Brille aufsetzen und irgendwie dann so ein cooles Erlebnis.
War ich hatte die von...
Beschissen wie Sau.
Ich hatte die von Voodoo 1 oder 2, da gab's von Riva. Kennst du die Firma noch?
Ja, ja, klar. Riva war TNT deutsche Firma, damals. Genau. Aus meiner Sicht TNT? Immer schlechter als die anderen, also als die 3D Max Geschichten, 3DFX, sorry. Aber hat sich dann irgendwann hier durchgesetzt, weil sie günstiger waren. Und eine Weile lang waren sie auch mal ganz cool. Also die Riva TNT war halt wirklich eine Karte, die viele genutzt haben.
Aber die hatte keinen 3D-Teil. Du hast, also ich hatte immer eine Riva TNT, das, die war für den 2D-Part da. Und daran hatte ich eine 3DFX-Karte rangestöpselt.
Es gab auf jeden Fall Karten, die dann beschleunigt waren von Riva.
Stimmt, später
vielleicht. Da bin ich mir ganz
sicher. Riva TNT 2 oder was danach kam.
Muss ich jetzt gerade mal nachgucken sogar.
Mann, das waren Zeiten.
Riva TNT... Nee, das, ich weiß ganz, es steht nämlich auch hier dabei, Riva TNT war auch ein 3D-Grafik-Schleuniger. Echt? Ja, das wusste ich noch sicher.
Ja, aber du konntest eine 3D-Fix-Karte dran stöpseln, das war kein Problem.
Das kann schon sein, aber ich weiß, dass das damals, genau, es steht nämlich auch, Riva 128 war die Antwort auf die Einführung der 3DF, der Voodoo 2 von 3DFX. Ah, das heißt, okay. Es gab nämlich diese 3D-Fix-Karten, die Voodoo-Karten, ja. dann kam Voodoo 2 und da zu dem Zeitpunkt war halt dann noch diese Riva-Geschichte da. Und
nee, warte mal, dann meine ich eine andere Firma, die diese Riva TNTs verbaut hat. Wie hieß denn diese deutsche Firma? Die hat Grafikkarten hergestellt. Die hat aber auch Voodoo-Karten gemacht. Ach, weiß ich nicht. Und von denen hatte ich eine Shutterbrille. Und da musstest du nämlich damals deinen Monitor auf 120 Hertz stellen, dass du für die Shutterbrille 60 Hertz genau. auf jeder Seite hattest. Das heißt, du musstest nur ein bisschen kotzen.
Das wollte ich gerade jetzt auch eben sagen. Das war nämlich genau das Ding, mit denen, dass es 60 Hertz halt eben waren. Und das ist halt auch so ein Ding. Es ist einfach schön zu sehen, dass man so langsam diese Probleme in den Griff bekommt.
Ja.
Langsam ist gut, nach 15 Jahren so gefühlt.
Ja gut, du hast halt kein Flackern mehr auf deinem Bildschirm.
Genau. Und deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ja, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, da steckt ein Markt drin.
Das war echt viel damals.
Ja.
Da einige Kumpels von mir konnten das nicht einstellen, weil ihr Monitor das einfach nicht tat.
Ich muss auch sagen, ich habe lange keinen gehabt, der das konnte. Also ich hatte eigentlich immer relativ ordentliche Monitore gehabt und
ich hatte einen krassen.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, mein Monitor konnte nie mehr als 85 Hertz oder sowas oder 90, was auch völlig ausgereichend
konnte war. Konnte auf einer niedrigen Auflösung, ich glaube 1024 mal 768 oder 800 mal 600, konnte der 120 Hertz. Das war so ein Riesen. Mhm. Kennst du diese hellbeigen Samsung-Monitore, die hatten irgendwo noch drumherum wie so einen lilanen Streifen.
Das war einer, den ich hatte, Samsung
Syncmaster.
Die waren super.
Da hatte ich einen 19 Zoller und das Ding war so groß wie ein Auto.
Ja, ich hatte einen 17 Zoller, der war auch schon gefühlt so groß wie ein Kleinwagen, aber der 19er war natürlich noch krasser. Ja. Stimmt, aber ich hatte auch so einen Samsung Syncmaster und der konnte, ich glaube auf 640 mal 480 konnte ich irgendwie 120 Hertz oder so oder 100 Hertz, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall waren die sehr, sehr cool damals.
Alte Menschen reden über mittelalterliche Technik. Ja.
Jedenfalls immer ein bisschen abgeschwiffen, aber ich wollte einfach nur sagen, dass diese Virtual Reality Geschichte durchaus mittlerweile so ein bisschen Fahrt aufnimmt und ganz spannend sein könnte.
Es wird, ich ganz ehrlich, ein bisschen hoffe ich das auch, aber ich glaube auch, dass das so eine Nerd-Sache bleibt.
Ja, weil schlichtweg die meisten Menschen nicht mit einem Brett vorm Kopf zu Hause rumsitzen möchten.
Ja, es ist halt auch diese, ich glaube 3D, ich meine, es ist eine tolle Sache, aber ganz ehrlich, kennst du jemanden aus deinem privaten Nicht-Nerd-Kreis, der 3D zu Hause guckt?
Nee, sind halt alles Nerds. Also wenn jemand nicht Geek ist, will ich ihn ja nicht als Freund haben.
Ja, gut, stimmt. Ja, du hast ja recht.
Also von daher.
Ekelhaft.
Ja, eben. Schlimm, das sowas. Ist ja blöd dann.
Nee, aber ich will auch, dass das so ein Nerd-Ding bleibt. Ich finde das cool, wenn mich Leute besuchen und denken, was ist denn da so für ein Brett? Und denke ich, ja, hier schnall dir mal das Brett vor den Kopf.
Ja, 3D im Fernsehen ist genau die gleiche Geschichte. In dem Moment, wo das halt die 3D-Brillen nicht mehr braucht, und es gibt ja schon so Exemplare, wo das geht, die ja noch relativ teuer sind, von den Fernsehern, dann wird auch 3D für zu Hause interessanter werden. Solange du irgendwelche Devices dir auf den Kopf setzen musst und das halt nicht rallst, dann machst du das nicht.
Das macht keinen Sinn.
Ja.
Das hatte alles keinen Wert.
So viel zum Games-Bereich für dieses Mal.
Ach, schon fertig nach anderthalb Stunden?
Dafür, dass wir so diesmal nicht so lang machen wollten.
Ja, das wollen wir ja immer. Aber wir müssen ja 3 Monate nachholen.
Ist ja unterhaltsam, ja. Also,
ich find's schon.
Ja, also für uns zumindest. Muss ja keiner hören. Ne? Also, das reicht ja, wenn wir das kennen.
Alles andere ist primär.
Wer war es nochmal?
Ich glaube, irgend so ein Fußball.
Matthäus oder Möller?
Ach so, echt so? Keine Ahnung.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ja. Es könnte Möller gewesen sein. Nee, ich glaube, das
ist war.
Übrigens Lothar Matthäus gerade dabei. Wenn wir jetzt eh schon abgeschwiffen sind, kann man es auch weiter abschweifen. Lothar Matthäus auf Facebook gerade hast gesehen. Wenn ich 1 Million Likes bekomme, dann spiele ich wieder Fußball.
Was?
Er ist jetzt also ein Bild hochgehalten, ist von, weiß nicht, Sport 1 oder so hat es geteilt. Gibt's ja diese, wenn ich 1 Million Likes kriege, dann weiß ich nicht, bringe ich eine Katze um, bringe ich eine Katze nicht um. Und so Geschichten halt. Und so gibt's von ihm eins, wenn ich 1 Million Likes bekomme, da so ein Schild hin, dann spiele ich wieder Fußball. Und
FIFA,
jetzt habe ich letzte Woche geguckt, war bei 960.000.
Unglaublich.
Und es macht mir etwas Angst.
Der Typ läuft auf den Rasen und knickt um. Ist gut. Ist er nicht schon 1000 Jahre alt?
Ja, gefühlt schon.
Also.
Ja, seine Freundinnen sind halt immer, naja, aus der Grundschule gerade rausgekommen und dann okay. Kennen sie ihn. Gut.
Solange es legal ist.
So.
Soll er machen.
Dann würde ich ja sagen, machen wir mal Schicht im Games-Schacht quasi.
Mhm.
Und wechseln mal rüber in den Macs-Bereich.
Der kein Mac-Bereich mehr ist.
Naja, den ich diesmal so frecherweise mal Macs and Technology genannt habe.
Wir müssen unseren Podcast mal umbenennen. Wir machen, das ist schon lange kein Mac-Bereich mehr.
Ja, ich will auch einfach mich nicht geißeln lassen. Ich möchte in diesem Bereich,
wenn das der Steve wüsste,
was erzählen über coolen Shit, der mich bewegt so im Technikbereich.
Ja, dann musst du jetzt aber vorlegen, da.
Ja. Ich fange mal mit ein bisschen Inspiration an. Ich war ja die letzten, also jetzt bist du seit Sonntag wieder da, aber die letzten zwei Wochen davor in Texas. Im Arlaub hast du es vorhin genannt, also halb Arbeit, halb Urlaub.
Richtig.
Wobei ich ja schon feststuhl, dass das jetzt nicht so viel Arbeit war, auf eine Konferenz zu gehen, aber es ist natürlich berufsbezogen gewesen. Und ich war dort auf der South by Southwest. Das ist eine Riesenkonferenz, Event auf Südwest und ähnliches Dingen über Interactive Film und Music.
Mhm.
Die ist vor 26 Jahren gegründet worden, damals gestartet, glaube ich, erstmal mit Musik. Die geht insgesamt über zwei Wochen, das Event. Die zweite Woche ist Musik, die erste Woche ist Interactive und Film.
Okay.
Und ich hatte mir halt einen Pass gekauft für den Interactive Part. Und die Musik hat mich jetzt nicht so interessiert. Also ich will nicht sagen, dass das nicht cool ist, aber ich brauchte jetzt nicht zwei Wochen da sein. Und dieser Interactive Part ging halt fünf Tage. Und letztendlich kann ich zusammenfassen, es war die beste Konferenz, auf der ich bis jetzt jemals war. Die haben seit zwei Jahren auch einen Games-Bereich. Das waren dieses Mal so, würde ich sagen, grob 100 Sessions, die sie angeboten haben. Da war eine Gaming-Expo dabei mit ganz vielen Indie-Titeln und sowas. Das ist dann aber
krass mehr als GDC.
Nee, die GDC hat schon mehr als 100 Talks. Also diese, da ist schon richtig.
Ah nee, aber gleichzeitig meine ich.
Nee, ich rede jetzt nicht von gleichzeitig. Da rede ich ja von in Summe. Also in Summe dürfte die so 100 Talks im Games-Bereich gehabt haben.
Und gleichzeitig?
South by. Gleichzeitig im Games-Bereich 2, 3 oder 4.
Echt? Okay. Hast du nicht mal irgendwie letztens erzählt?
Komme ich gleich noch zu dem restlichen Teil. Und ich bin nicht nur wegen dem Games-Bereich dahin gefahren, der war interessant, aber jetzt tatsächlich im Endeffekt war ich auf gar nicht so vielen Vorlesungen in dem Kontext, sondern vielmehr an so Schnittstellen, neue Technologien und ähnliches, die einfach ganz, ganz spannend waren, auch im App-Bereich, ganz viel UX und so, was dort stattgefunden hat. Und weswegen ich so beeindruckt war letztendlich, und das geht jetzt in die Richtung, was du eben schon erwähnt hast, die Konferenz hat ungefähr 40 bis 50 verschiedene Talks gehabt pro Session.
Hast du ein 13 Zoll Notebook?
Ich habe ein 13 Zoll Notebook.
Echt? Ja.
Wollte ich auch extra haben, weil ich nicht so ein Ding will.
Entschuldigung, dass ich ablenke, aber es hat mich gerade fertig gemacht, körperlich.
Das heißt so 40, 50 verschiedene Möglichkeiten pro Session, teilweise, die du dir halt aussuchen konntest. Und das war einfach krass. Also ich wusste wirklich nicht normalerweise, wo ich hingehen möchte, weil es so viel Auswahl gab, dass ich echt sagte, das ist totaler Hammer.
Also auch Gutes.
Auch Gutes. Also weil, ich würde mal sagen, von denen, insgesamt haben die eine sehr, sehr gute Auswahl gemacht von den Speakern. Da war aus meiner Sicht kein Schrott dabei oder ganz, ganz wenig. Und von trotzdem denen suchst du, also da waren immer noch jeweils mindestens 10 oder so an Talks, wo du echt sagst, die sind interessant.
Mhm.
Ja, vielleicht nicht alle unmittelbar für das eigene persönliche Feld relevant. Aber wo man sagt, boah, da kann man echt was lernen und kann sich irgendwie ein bisschen weiterbilden und so. Und das war halt schon sehr cool. Der erste Tag war noch so ein bisschen holprig, weil das Problem ist, dass die Konferenz generell über die ganze Stadt verteilt stattfindet. Das ist zwar im Convention Center dort der Hauptort, da sind dann immer so, würde man sagen, 15 Veranstaltungsräume oder so, von klein bis riesig. Und dann gibt's noch 30 Hotels grob in der Stadt, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht noch 20 oder so, in denen eben auch noch Konferenzräume sind. Und zwischen den ganzen verschiedenen Lokationen fahren halt so Shuttlebusse rumher, die dich halt kostenlos transportieren. Der ganze Gaming-Bereich war in dem Long Center in Austin, der auch so ein Stück hätte hinlaufen können, so 20, 25 Minuten, aber sind halt hin und her gefahren. Das war ja großartig. Wir waren eben kurz abgelenkt, weil unsere Hasendame sich auf den Rücken gelegt hat gerade und das sah sehr witzig aus. Jedenfalls sind wir dann, ich bin gar nicht so oft mit hin und her gefahren. Steve bei uns aus der Firma war ja auch noch mit da. Mhm. Der hat sich ein bisschen mehr auf die UX-Talks fokussiert. Und ich war meistens so in dem Innenstadtbereich, halt, also hauptsächlich im Convention Center, und bin so zum ein oder anderen Hotel und habe mir alles Mögliche mit angeguckt. Die Keynotes waren, die täglich stattgefunden haben zwischen 2 und 3, die waren nicht immer so Pflichtprogramm. Da war auch Edward Snowden aus Russland zugeschaltet, da war Julian Assange eben aus der Botschaft in London zugeschaltet. Und das waren so 2 Pflichtveranstaltungen, die man sich mal angucken konnte, einfach so in unserem, sagen wir, zeitgeschichtlich interessant oder zeitgeschehensmäßig interessant. Und ganz viele andere Themen, die einfach spannend waren. Ich gebe jetzt hier keine Zusammenfassung über die ganzen Talks, aber ich muss einfach sagen, es hat sich super gelohnt. Ich möchte nächstes Jahr da wieder hinfahren, weil das einfach ein großartiges Event ist. In der Stadt ist was los, du triffst einen Haufen super interessante Leute, die in einem ähnlichen Feld einfach arbeiten. Also sag mal, nicht nur Spiele, sondern neue Technologien, Mobile, Wearable Technology war ein großes Thema. Ist für
mein
dich,
Lieblingsthema.
Ja, ich fange es auch nicht großartig an. Du wirst dich ganz böse täuschen, was den Markt angeht, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ich werde es mir ausrichten.
Das kannst du dir gerne ausrichten. Da werden Milliarden mit umgesetzt werden in den nächsten Jahren. Da bin ich mir ganz sicher.
Schau mal.
Auch du, mein Sohn Brutus, wirst irgendwann.
Aber es kam mir ja schon vor, dass ich Dinge verschlafen habe. Soll vorkommen. Ja,
und das wird auch dieses Mal wieder vorkommen. aber ganz davon abgesehen, war eine Sache, eigentlich 2 Sachen, die ich kurz erwähnen will, die ich sehr cool fand. Das eine ist tatsächlich Wearable Technology. Und zwar geht es da um T-Shirts. Ich war in einer Session drin, die fand ich sehr spannend. Da ist kurz vorher noch in das Programm dieser Session mit aufgenommen worden, dass das T-Shirt OS vorgestellt worden ist. Mhm. Und zwar ist das ein durch die Firma Ballantines, die machen hier so Whisky und sowas, gesponsertes Projekt. Warum die das ausgerechnet machen, kein Plan. Aber
ich kann dir sagen, warum. Mit diesen T-Shirts, wenn du im Suff von, was machen die, Whisky?
Ja.
Voll bist.
Ja.
Sagst du deinem OS einfach, if voll, then zeig Adresse an.
Das wäre zum Beispiel eine Anwendung, die durchaus sehr spannend ist.
Ja. Siehst du?
Ja. Stand aber nichts dabei, dass der T-Shirt Dings, dass das dein Alkoholgehalt im Blut messen kann. Dazu brauchst du dann wieder eine andere Wearable-Technology.
Nee, da wird es APIs geben, dass das Ding direkt, verstehst du?
Ja.
Third-Party-Support.
Ich verstehe. Jedenfalls haben sie dieses T-Shirt OS dort vorgestellt und das ist halt schon recht geil. Du kannst, die haben so ein Display halt in dem T-Shirt mit drin, wo du halt das so programmieren kannst, und das Ding ist wasserfest. Du kannst dir Wasser überschütten, da passiert nichts,
das funktioniert tatsächlich weiter. Krass.
Kannst die Waschmaschine stecken, und das ist schon recht cool. Kannst halt vielleicht dein Twitter-Feed anzeigen oder irgendwas darauf, irgendwelche Mood-Messages, und ist ein Geek-Ding. Ja, also sie hatten, der erste Prototyp, den sie hatten, der kostete irgendwie so 10.000 oder so. Mittlerweile sind sie in der Produktion runter auf $300 in etwa für so ein Shirt. Und sie wollen es erreichen, dass es so in einem Jahr oder sowas dann so im Bereich vielleicht von $70-$80 sind, die du für sowas, oder vielleicht auch nicht in einem Jahr, aber dass sie da hinkommen, dass sich dann halt zumindest mal Geeks das gut leisten können, das Ding. Und das fand ich ganz spannend. Also wen es interessiert, T-Shirt OS werden wir hier auch mal verlinken. Die Gruppe, die daran arbeitet, nennt sich Switch Embassy. Die von der Switch Embassy war halt eben auch da und hat es da erklärt.
Ich mache das bestimmt mit diesen, wie heißen diese LEDs, die man aufdampfen kann? OLEDs, glaube ich, Organic?
OLEDs, ja. Das kann schon sein. Ich weiß, ich glaube, es ist ein OLED-Geschichte.
Ich glaube, diese Technologie erlaubt es ja, dass man quasi Lampen auf nahezu jeder Oberfläche machen kann.
Hier, ein programmierbares T-Shirt für Geeks. Und da kann man halt hier irgendwie Zeugs.
Ja gut, müssen wir mal verlinken.
Kann man sich mal angucken. Fand ich schon sehr cool. Das zweite, was ich dort noch gesehen habe, genau, Bright White LEDs, jetzt war ich da noch drauf, 6 Stunden Battery Life und waschbar bei 30 Grad.
Das kann man es bügeln? Das wäre jetzt für mich wichtig. Nein, ist egal. Hier, weiter, im Text.
Verarschen.
Hatte ich vorher.
Hast du uns jetzt mal irgendwas gebügelt?
Muss man dafür einmal angefangen haben, ja, ne? Ich habe, glaube ich, noch nie was gebügelt in meinem Leben.
Gut, das wollte ich nur wissen. Das beruhigt mich. Das zweite, was ich sehr cool fand, dir brauche ich ja nicht sagen, du kennst Neil deGrasse Tyson, Astrophysiker, ein sehr witziger Mensch. Und gleichzeitig, sehr, das findet man ja nicht häufig, ein sehr intelligenter Mensch.
Der kann super erklären, hast du es mal gemerkt?
Das ist halt genau das, was ihn so großartig macht. Ich gebe zu, ich kannte ihn vorher mal gesehen, aber mir war nicht so bewusst, was für ein Typ er ist und wie gut der eigentlich ist. Mhm. Und der hat auf der South by Southwest am ersten oder zweiten Tag die Keynote gehalten, mittags. Und da ging es letztendlich so ein bisschen um, muss ich selber gerade mal gucken, was das Thema war.
Und schon ein bisschen Vorbereitung, weißt du?
Ja, das wäre schön gewesen, wenn man sich vorbereitet hätte, das muss ich auch mal sagen.
Nee, Vorbereitung ist langweilig.
Ich wusste jetzt gerade nicht mehr, wie der Titel der Keynote war. Vielleicht finde ich das jetzt hier noch. Vielleicht auch nicht. Naja, also im Großen und Ganzen hat er letztendlich geredet über über das Universum, wenn man so möchte. Hat einfach in eigenen Worten beschrieben, wie so unsere Position im Kosmos ist und wie Wissenschaft und Technologie dabei helfen kann, besser zu verstehen, wo wir herkommen und wo wir hin können. Und hat das halt in einem interessanten Gespräch halt eben mit einer Journalistin dort auf der Bühne ganz, ganz einfach verständlich gemacht für viele. Und das ist das, was du eben schon sagtest, der kann super erklären. Mhm. Und er schafft es halt echt super komplexe Sachverhalte, super amüsant und auf den Punkt darzustellen.
Der hat auch eine geile Stimme. Irgendwie
das kommt noch dazu, dass er noch eine großartige Stimme hat. Übrigens, wenn wir mit der Aufnahme heute fertig sind, wenn du magst, können wir mal die erste Folge von Kosmos gucken.
Du hast ja diese US
genau, ich krieg die hier bei Holoplast, krieg ich die. Und das hat mich mega inspiriert. Also der Typ war einfach total cool. Da war so ein Highlight, das ist bei mir im Kopf geblieben. Er hat von der Journalistin hat er eine Weltkugel in Form eines Wasserballs in die Hand gedrückt bekommen. Und er kriegt das Ding und die fragt ihn irgendwas. Er hat schon gar nicht mehr zugehört, weil er feststellte, dass auf dem Wasserball halt die Arktis fehlte, weil sie oben diesen Blöbbel da reinmachen mussten, dass man Luft reinpusten kann. Und während sie irgendwas fragte, kriegt er sich die ganze Zeit drüber auf und sagt dann, eigentlich muss das doch jetzt ganz anders. Da wäre jetzt, wenn das da oben wegschmilzt, dann müsste eigentlich hier schon ein bisschen wieder weniger Land da sein und die Stadt schon nicht mehr da und sie konnte ihn dann auf jeden Fall noch stoppen und drückte ihm dann halt so zwei kleinere Kugeln in die Hand, eine rote und eine so graue, der Mond und der Mars.
Wer kennt sie
und,
nicht?
Dann die so ungefähr von der Dimension her so grob zueinander zumindest korrekt waren, relativ gesehen. Und dann hat er sich zwei Freiwillige mehr oder weniger aus der ersten Reihe geholt, die dann mal die Aufgabe hatten, den Mond und den Mars relativ zur Erde zu positionieren im All, um einfach mal so Distanzen darzustellen, die Himmelskörper haben.
Im richtigen Verhältnis.
Also Mond zur Erde halt so grob im richtigen Verhältnis und dann halt nochmal den Mars dazu. Ne? Und ich dachte in dem Moment so gedacht, naja gut, okay, Mond, ich wusste nicht genau oder weiß nicht genau, so 300.000 Kilometer ungefähr ist der Mond von der Erde weg und ich weiß den Durchmesser von der Erde immer noch nicht ganz exakt, aber ich glaube so, jetzt guckst du bei der Gelegenheit gerade mal nach, ich glaube es sind so 10.000, 12.000 Kilometer sowas in dem Dreh.
Durchmesser?
Hätte ich jetzt gesagt, okay. Genau, Erddurchmesser sind 12.742, sehe ich gerade. Ja.
Okay, dann war ich beim Radius.
Genau, also ungefähr so viel in dem Dreh. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann muss der Mond so 30 Mal dieser Wasserball sozusagen weg sein ungefähr von der Erde. Ja, der Typ kommt halt hin auf die Bühne, kriegt den Mond in die Hand gedrückt und hält ihn halt förmlich so an die Erde dran. Quasi so, da waren so, da ist nicht irgendwie 5 Zentimeter dazwischen so gefühlt. Hält ihn da so hin und deGrasse Tyson guckt ihn nur so an. In seiner typischen Art, okay. This is way off. Und dann hat er gesagt, ja, geh mal da von der Bühne, geh mal da die Treppe runter ein Stück und sowas. Und da bleibst du jetzt ungefähr mal stehen. Ne? Mhm. Und das war dann so ungefähr die Distanz, wo ich sage, ja, okay, hätte man so schätzen können. Und dann stand das Mädel mit dem Mars in der Hand schon etwas verunsichert auf der Bühne, weil sie wusste, okay, der Mars ist schon ein Stück weiter weg als der Mond. Und dann meinte er nur so zu ihr, keine Sorge, ich schicke dich jetzt nicht hoch zur Universität hier in Austin, die paar Meilen, du kannst hier stehen bleiben, aber dass jeder mal versteht, wieso diese Tanzen sind, das wäre ein ganzes Stück weg. Und natürlich alle gelacht dann irgendwie. Das war echt cool. Ja, der Typ ist einfach krass drauf. Er hat sie noch gefragt, was ihn eigentlich so am meisten ärgert, so Unwissen, was manche Leute haben oder irgendwelche Fehlglaube, der eigentlich schon lange belegt ist, dass es nicht so ist. Mhm. Und dann sagt er, ganz typisch ist halt, dass Leute immer noch glauben, sie nehmen irgendwie ein leichtes irgendwas, also zum Beispiel diesen Wasserball und nehmen irgendwas Schweres und die fallen unterschiedlich schnell. Ja, das ist für ihn immer noch sowas, wo er sagt, das kann nicht sein. Und dann geht er halt hin, zieht gerade seine Stiefel aus, hat so keinen Cowboy-Boot angehabt, schnappt sich den ein, nimmt ihn in die Hand, nimmt sich diesen kleinen Mond, das war so ein Styropor-Ding oder so, lässt sich halt beide fallen. Seht ihr, fallen gleich schnell. Also Ruhe jetzt damit. Und so ging halt dieses ganze Ding. Mhm. Und wirklich aber ganz zwischendrin auch ein bisschen ernster halt dann und ganz viel Inspiration mitgegeben, dass er sich wünschen würde, dass halt die Leute und gerade so die im Technologiebereich arbeiten wie wir, oftmals vielleicht ein bisschen weniger auf Unterhaltung fokussieren, sondern einfach ein bisschen ihre Energie und ihre Kreativität nutzen, um eigentlich zu erforschen, was da draußen noch so ist, ja. Weil wir an vielen Sachen so nah dran sind und es einfach nur die Intelligenz von Leuten wie eben dem Publikum bräuchte, um halt einfach da immer einen Schritt weiterzukommen. Ne? Und das hat so einfach mir relativ viel, an dem Tag zumindest relativ viel Energie mitgegeben und es ist so hängen geblieben, weil ich das einfach sehr, sehr cool fand. Vielleicht letzte Ding noch von der...
Jetzt willst du aber vielleicht auf diese Sendung...
Ach genau, ja, das hätte ich beinahe vergessen. Mir ist aber jetzt gerade was anderes eingefallen, was ich unbedingt noch gleich erwähnen will. Das muss ich mal kurz in die Shownotes schreiben.
Ja, wir müssen nachher auch noch die Blogs verlinken.
Welche Blogs?
Hier, weiße Menschen tragen.
Achso, ja, das kannst du dann...
Ja, das kann ich wieder.
Ja, genau, du bist sehr gut darin. Genau, und eigentlich war das ganz praktisch, dass Neil deGrasse Tyson da war, weil an dem darauffolgenden Tag, das war glaube ich samstags die Keynote, und sonntags ist zum ersten Mal in den USA und auch weltweit, dank einer Kooperation mit dem National Geographic Channel, ist Cosmos, A Space-Time Odyssey, ausgestrahlt worden, die erste Folge. Das ist eine Serie, die wo er als Host agiert, die in USA auf Fox gezeigt wird. Fox ist ja ein bisschen in den USA so das RTL in Deutschland. Also eigentlich der unwahrscheinlichste Sender für seriöse Wissenschaftssendungen. Und gerade deswegen ist es so interessant, weil er sagte, naja, er dachte auch so erst, naja, Fox, okay. Aber nicht nur, dass sie natürlich finanziert haben, aber gerade da erreicht er eigentlich auch genau die Leute, die er erreichen möchte, die er halt motivieren möchte, sich einfach ein bisschen mehr Gedanken mal zu machen, über was so ist. Und das ist schon mal in den 60ern oder 70ern gab es schon mal so eine Serie.
Genau, von Carl Sagan.
Genau, von Carl Sagan. Und er hat den jetzt, er hat einfach gesagt, er möchte es nochmal als Neuauflage rausbringen mit heutiger Technologie und Animationsmöglichkeiten und so. Und ich kann nur sagen, das Ding ist super. Ich habe die ersten zwei Folgen jetzt gesehen. Kommt immer sonntags hier in Deutschland auf National Geographic. Also wer das hat, kann ich sehr empfehlen anzugucken. Wir sind eine Woche hinten dran. Das heißt also, jetzt morgen, also je nachdem, wann ihr den beim Podcast online stellen, also jetzt aktuell gerade kommt in Deutschland die zweite Folge und in den USA kommt die dritte. Das heißt also, wie gesagt, eine Woche hinten dran, aber
ich gehe mal davon aus,
auf jeden Fall angucken.
Ich gehe mal davon aus, dass man das Ding dann auch irgendwie kaufen kann.
Ja, in Deutschland
habe ich jetzt besitzen, aber
ich denke, man wird es kaufen können. In Deutschland habe ich noch keine Streaming-Plattform gesehen, die es momentan drin hat. Wie gesagt, in den USA, von unseren Hörern, die ähnlich geekig sind wie ich und einen Zugang haben zu Hulu Plus, da gibt's es auf jeden Fall. Oder über Fox Now geht's auch. Wer einen VPN-Zugang hat und sich auf eine amerikanische IP connecten kann, kann über die kostenlose Fox Now-App, die es aber auch wieder nur im amerikanischen Store gibt bei iTunes, kann dort auch das streamen. Das ist aber ein bisschen ruckelig, weil das VPN halt gut sein muss, damit das funktioniert. Also Hulu Plus bessere Alternative oder in Deutschland noch besser National Geographic Channel. Immer sonntags, abends um 8, glaube ich, kommt das. Ist im Prinzip eine Geschichte unseres Kosmos. Die erste Folge ging es darum, wie klein wir eigentlich in Relation zu dem Universum sind oder dem Multiversum, was er dort beschreibt. Und jetzt in der letzten Folge ging es darum, wie wir eigentlich alle vom Gleichen abstammen, also wie unsere DNA sich verändert hat über Evolution, über Zeit. Und dass wir eigentlich an einfachen Beispielen erklären können, wie das so funktioniert, dass beispielsweise alle Hunde, die wir heutzutage haben, mal irgendwann vom Grauwolf abstammen und wir halt auch einen extrem hohen Prozentsatz gleiche DNA mit einer Eiche zum Beispiel haben oder so. Also letztendlich alles Leben auf einen sehr, sehr großen gemeinsamen Nenner zurückzuführen ist.
Ja, Gott.
Ne? Genau das halt nicht.
Ach so. Ach, da habe ich im Religionsunterricht nicht aufgepasst, ich nicht hatte.
Und er führt halt da super einfach durch die Sendung durch. Wie gesagt, ich rege selten ja sowas an, das man unbedingt angucken muss, aber ich würde echt jedem empfehlen, der sich so halbwegs dafür interessiert, in welchem Kosmos wir uns so bewegen. Guckt euch das mal an, das ist echt cool gemacht.
Heißt es wieder Kosmos?
Es heißt wieder Kosmos. Kosmos ist Space-Time Odyssey.
Nee, aber ich meine, heißt es, muss man nicht irgendwann zwischendurch mal Weltraum sagen?
Nee, er redet irgendwas? Auch bewusst von Kosmos. Also okay. Das.
Weil Kosmos war ja das außerhalb, ne? Und der Weltraum, na, da gibt es da einen Unterschied zwischen Kosmos und... Ach, was weiß ich, gesucht einfach Wikipedia.
Er spricht jedenfalls von, also was Neil deGrasse Tyson stark prägt, ist so den Begriff der kosmischen Perspektive, indem er uns eigentlich einordnet letztendlich, in wo sind wir eigentlich aufgetaucht. Und gerade in der ersten Folge gibt es so einen Augenöffner, wo er die 13,8 Milliarden Jahre, die es den Kosmos gibt, mit der Urknalltheorie, wo er die mal auf ein Kalenderjahr runterbricht und eigentlich klar macht, wann in diesem Kalenderjahr, an welchem Tag, zu welcher Stunde, in welcher Sekunde sozusagen, die Menschheit eigentlich erst, genau, am 31.12. abends, eigentlich erst die Menschheit überhaupt zum Tragen gekommen ist. Und das ist halt, es ist ein bisschen erschreckend manchmal, weil man sich bewusst wird, wie unbedeutend man eigentlich sein kann. Aber er schafft es trotzdem, eine ganz große Motivation draus zu ziehen, weil man die Möglichkeit hat, das alles zu verstehen und eigentlich diesen Schritt zu gehen, das zu erforschen, wie es weitergeht, ja, und was da draus alles ist. Ja. Sehr cool. Gut, jetzt habe ich darüber lange geredet. Empfehlung. Drittes, letztes Ding auch von der South by Southwest, was ich erwähnen möchte noch, ist mal was ganz anderes, das ist nicht technologisch. Die haben die Talks dort begleitet mit Illustratoren von einer Firma namens ImageThink. Du dürftest wahrscheinlich auf YouTube diese coolen Videos kennen von RSA.org, wo visuell bestimmte Themen dargestellt werden.
RSA Animate heißt die Subgruppe.
Genau, super. Und ImageThink macht im Prinzip das Gleiche.
Nur mit einer anderen Farbe.
Nee, weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben die dort gehabt, eben auf der South By, als offizielle Zusammenfasser und Illustratoren von den Talks.
Oh ja.
Und das war einfach total geil. Da war vorne halt ein Talk auf der Bühne und die haben parallel dazu, haben sie das halt eben aufgezeichnet, und nach dem Talk hast du dieses geile Schaubild gehabt, was sie dann auch für alle Talks, für die sie das gemacht haben, halt eben ausgestellt haben.
Cool.
Das waren am Ende der Konferenz wahrscheinlich so 80 oder so. Also das haben sie hauptsächlich halt für die großen
Veranstaltungen gemacht. Warte mal, du hast da eins gepostet.
Genau, ich habe von vielen Fotos gemacht und habe auch eins gepostet gehabt oder so davon. Und das hat mich extrem beeindruckt, mich persönlich auch dazu motiviert, dass ich ganz gerne ein Seminar bei denen machen möchte. Die bieten das nämlich an, diese Visualisierungstechniken von denen zu lernen. Und ja, ich möchte tatsächlich das mal machen.
Okay.
Ich bin ein schlechter Zeichner an sich, aber ich traue mir zu, diese Visualisierung, die doch relativ systematisch von ihnen auch gemacht werden, die durchaus mit ein bisschen, also ganz unkreativ bin ich nur auch nicht, das halt eben zu tun. Und ich habe witzigerweise, als ich am Dienstag wieder ins Büro kam, hatten wir so eine ganztägige Veranstaltung mit unseren Tochtergesellschaften, wo wir in Arbeitsgruppen waren, und ich habe so ein bisschen die Aufzeichnung halt auf den Flipcharts gemacht und habe es einfach mal so ein bisschen ausprobiert, also nur so aus Spaß, so ein klein bisschen mehr halt so Verknüpfungen zu machen und das auch ein bisschen grafisch mal Sachen hinzuzeichnen und so. Und die Leute kamen dann hinterher, oh, das ist ja total cool, ist ja irgendwie, kann man sich ja dann viel besser auch dran erinnern, was so war. Und da habe ich gemerkt, dass, auch wenn meins extrem stümperhaft war gegenüber, was die dort gemacht haben, wie mächtig das sein kann.
Ja, und das ist ja bei UX genauso. Es kommt ja nicht auf schönen Zeichen drauf an, sondern dass man sein Gehirn optisch unterstützt.
Genau.
Und dabei kommt sehr viel Sinnvolles bei raus.
Und deswegen, ich war auf der Website mal am gucken, werden wir auch verlinken hier, ImageThink heißen die Jungs. Und die machen das mittlerweile auf mehreren Konferenzen, dass sie dort halt eben die grafischen Aufzeichner sind. Und die bieten auch irgendwo, habe ich es auf der Website gesehen, die bieten eben auch Kurse an. Genau, unter Services, und haben hier irgendwie...
Aber nur in den USA, nehme ich an.
Training. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo. Ich habe noch gar nicht mich so richtig informiert. Aber man kann sich auf jeden Fall mit denen in Kontakt begeben, und die bieten Workshops an und sowas.
Okay.
Und das versuche ich irgendwie mal zu organisieren. Und wenn es in der Verbindung mit einer nächsten Konferenz ist, wo ich mal irgendwo bin, dass ich vielleicht das schauen kann, dass ich dann auch das mal machen kann. Weil das ist echt ein Skill, den ich sehr cool fände, wenn man sowas kann.
Sketchen sollte man sowieso viel, viel öfter.
Weil was ich gut kann aus meiner Sicht, ist, aus komplexen Sachverhalten einen roten Faden rauszuziehen und den darzustellen, aber textlich bisher. Und ich habe gemerkt, wie mächtig das sein kann, wenn du das auch noch runterbrechen kannst auf Schlagworte und das visuell anreicherst. Ich muss ja bei Gelegenheit mal die Bilder zeigen, die ich gemacht habe von den anderen Aufzeichnungen. Die sind super geil gewesen. Ja. Also, Zusammenfassung von der ganzen Konferenz. Super viel Inspiration. Drumherum toller Urlaub. Viel Barbecue gehabt. Gutes Bier.
Und, stimmt, die Amerikaner sind ja nicht so großartig. Im Texas mit vegetarisch, ne? Eher nicht.
Findest du, Bayern ist besonders geeignet für Vegetarier?
Nee.
Texas ist Bayern
hoch 5.
Hoch 5.
Ist das viel?
Mindestens. Also Texas ist zu Bayern, was Bayern zu Berlin ist in Form von vegetarisch.
Nee, ich weiß, das ist schon witzig.
Also wenn du tatsächlich dort eine vegetarische Speisekarte finden möchtest, das...
Höchstens in Austin.
Good luck. Ja, in Austin gibt es sogar vegetarische Restaurants und sowas. Ja, ja. Das ist kein Thema.
Aber der Rest ist doch sehr...
Aber die Bars auch dort, ja. Ist eher schwierig.
Na gut.
So viel dazu. Ja, dann könnte man mal ein bisschen was zu iOS 7.1 vielleicht sagen.
Welches ja erschien? Vor Ewigkeiten, oder?
Vor Ewigkeiten nicht, auf jeden Fall, als ich im Urlaub war. Und es war sehr schwierig, endlich mal in den USA auf drei Geräten, nämlich Nicoles iPhone, mein iPhone und einem iPad iOS 7.1 zu installieren.
Wieso?
Ohne ein halbwegs akzeptables WLAN. Es ist ja schon so, dass du in den Vereinigten Staaten der USA quasi überall kostenloses WLAN bekommst.
Moment, was? Die Vereinigten Staaten der USA?
Das war Absicht.
Ach so.
Überall kostenloses WLAN bekommst. Es nur nirgendwo eine Geschwindigkeit hat, die über 0,2, 0,3 Megabyte hinausgeht. Megabit, okay. Entschuldigung, pro Sekunde. Und das ist blöd. Und über LTE, was durchaus teilweise Geschwindigkeiten von 60 Megabit hatte,
ja.
Ich es nicht runterladen konnte, weil es halt eben
zu großes
Wi-Fi sein muss. Und das war halt einfach
Was macht blöd. Der dann?
Naja, ich musste halt warten, bis irgendwann mal im Hotel über Nacht, genau genommen über zwei Nächte, es gereicht hat, das stabil runterzuladen.
Ekelhaft.
Und dann ist installiert. Ansonsten ist das Ding ja relativ unspektakulär.
Ja, es ist eine Sache ist schrecklich.
Die Tastatur.
Ich verstehe es nicht mehr.
Wir sollten tatsächlich vielleicht hier, bei der Gelegenheit fällt mir das auch wieder ein, hier is my shift or not.
Is my shift or not? Stimmt, ja, so war die.
So ähnlich. Ist my Shift Key or not oder so?
Ist my Shift Key broken, activated? Ja, keine Ahnung. Guck bei mir mal auf ein Twitter-Dings. Irgendwann hatte ich immer das Wort verzwitschert. Und so viel zwitschere ich ja nicht. Sollte schnell zu finden sein.
Is my Shift Key on or not? Website designed to help here. Genau. Is my Shift Key or not? Okay, was habe ich jetzt eben geschrieben gehabt?
Keine Ahnung.
Ah, ist mein Shift Key on or not? Ich habe nur geschrieben, ist mein Shift Key or not?
Ja, das macht ja keinen Sinn.
Shift Key on or not?
Sorry, ja. Das ist verkackt.
Das ist eine Website, bei der das halt dargestellt ist und sich angucken kann. Also, das geht gar nicht.
Nee, das stimmt aber auch gar nicht.
Doch?
Nee.
Nee, stimmt, ist falsch rum. So ist off, so ist on. Ne?
Ja. Das ist ja der Witz der Webseite, so habe ich das verstanden.
Ach so, hast recht.
Das Einzige, was sie besser gemacht haben, ist tatsächlich, wenn du Caps Lock anhast.
Ja, genau.
So, aber dann hört es auch schon auf. Ohne also, Scheiß, weißt du, wie oft ich, während ich schreibe, gerade wenn das automatisch am Satz Anfang oder nach, ja doch generell am Satz Anfang automatisch angeht, aber man, ich verstehe es nicht.
Also mir ist aufgefallen,
da fällt einem erstmal auf, dass diese scheiß iOS-Tastatur, wenn du Shift drückst, nicht die Buchstabengröße verändert auf dem Keyboard. Warum nicht?
Das weiß ich nicht. Ich kann dir aber, also ich kenne es ja von Android und es sieht irgendwie scheiße aus.
Ja, das ist aber, wenn dann, also das sage ich echt ungern, ja, aber dann sieht es halt scheiße aus, aber ich kann es benutzen. Wirklich, ja. Dieses Shift-Ding, es macht überhaupt keinen Sinn. Also nicht mal innerhalb der Farben der Tastatur.
Ja, das
ist nämlich Leertaste und sowas ist alles. Wenn man mal physisch redet, ist halt oben, wenn sie nicht gedrückt wird, ja, und sie ist weiß. Alles klar, weil es wird dunkel, wenn man es drückt. Jetzt muss ich mir selber erstmal angucken, ist das so, ne? Warte mal, gehst hier rein, zack, genau. Alle Keys sind weiß mit schwarzen Buchstaben drauf. Für ich bin nicht aktiv.
Ja.
Aber da ich jetzt am Anfang des Satzes bin, ist mein Shift-Key auch weiß mit schwarz drauf, aber das heißt, ich bin aktiv.
Ja.
Und dann drückst du eine Taste, der Buchstabe wird groß, du schreibst weiter, die Buchstaben sind klein und es ist auf einmal plötzlich grau. mit Leute,
weiß.
Der ist
grau mit weiß, während unten hingegen die Tasten mit
grau mit schwarz
mit Zahlen und Dings mit grau mit schwarz sind. Ja.
Das geht nicht, sorry.
Nee, muss ich auch sagen, also das mir ist auch aufgefallen, ich dachte mir so, hä? Also ich probiere es halt dann aus, weil man kann, ich finde es auch so eine blöde Farbkombination, dass man sich nicht merken kann. Man fragt sich jedes Mal wieder, ist der Button eigentlich aktiv
ja,
oder nicht?
Ja, jedes Mal.
Und das ist beschissen. Also
das war vorher, musste ich zumindest mal nicht dran denken, ob es da ideal gelöst war. Ich glaube, da war irgendwas mit Blau noch drin, ne? Oder ich weiß es gar nicht, wie es vorher war. Aber es ist jetzt auf jeden
ich
Fall.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber Shift habe ich vorher besser erkannt, muss
ja,
man sagen.
Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich eine Shift-Taste habe und muss auch ständig drauf drücken.
Ja.
Und ich mache es jedes, es ist fürchterlich.
Ansonsten
der Rest,
gibt ein paar Neuerungen happened. Hier im Lockscreen. Die Tastatur sieht ein bisschen anders aus irgendwie, finde ich.
Also im Lockscreen hast du eine Tastatur.
Wenn du nicht das benutzt, wenn du nicht hier unten drauf gehst, sondern swipest oder sowas, die sieht irgendwie
anders aus. Ach so, weil du hast so ein großes Passwort.
Genau. Ja, weil alles andere keinen Sinn macht. Wenn ich mit Fingerabdruck entsperre, dann ein vierstelliges Passwort zu verwenden, dann kann ich es auch gleich lassen.
Ja, das stimmt. Ich habe es einfach noch nie eingestellt.
Ja.
Es ist wirklich so, ich habe es einfach kein Bock. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe das jetzt erst wieder mit iOS 7.1 habe ich meine Finger neu gescannt. Und zwar so, wie ich sie tatsächlich auch halte. Als es nämlich neu war mit 7.0, habe ich das einmal eingestellt und irgendwie aus Faulheit nie geändert. Aber ich habe tatsächlich meine Finger sehr unpraktisch eingescannt. Das heißt, ich brauchte tatsächlich noch einigermaßen häufig, muss ich sogar sagen, meine PIN, damit ich reinkomme, weil ab und zu dachte ich mir, ey Leute, mein Finger, ja, nee, ich hatte meinen Finger tatsächlich irgendwie sehr spitz, glaube ich, drauf gehalten und so habe ich das aber nie in der Hand und dann musste ich so, da habe ich jetzt verbessert und verändert. Das, von daher benutze ich den PIN fast kaum noch, weil jetzt tatsächlich mein Finger sehr, sehr gut
erkannt
wird.
Das ist ja auch jetzt mit 7.1 sowieso die Erkennung verbessert worden. Also ich habe, ohne dass ich meine Finger neu eingescannt habe, jetzt mit 7.1 eine noch bessere Erkennung.
Okay.
Die haben auf jeden Fall im Algorithmus was geändert und stand ja auch in Patch Notes drin oder in den Release Notes für die 7.1, dass an dem Fingerabdruckscanner an der Genauigkeit was gemacht wurde.
Okay.
Mir ist es aufgefallen, als ich auf der Konferenz war und das Telefon viel benutzt habe und teilweise auch ein bisschen schwitzige Finger hatte, weil es in den Räumen manchmal ein bisschen wärmer war, da hat's mal nicht so geil funktioniert hin und wieder. Ist ja eh das Hauptproblem für den Fingerabdruckscanner, wenn deine Finger nass sind oder wenn die
leicht
mit irgendeinem Film überzogen sind. Und ging aber jetzt im Endeffekt dann auch wieder sehr, sehr gut. Ansonsten haben ein paar Leute berichtet, dass 7.1 irgendwie stark an ihrem Akku gezogen hat. Das
Anfangs
kann ich am ersten Tag noch nachvollziehen. Danach
ein bisschen mehr fand ich ersten Tag,
ersten zwei Tage. Danach muss ich sagen, habe ich jetzt nicht mehr gemerkt.
Nee, ich
auch
nicht.
Man
muss aber auch zugeben, dass bei Leuten, die nicht so technisch affin sind oder interessiert zumindest, obwohl kommt ja aufs Gleiche raus, aber ist tatsächlich alles an.
Ja.
Alles. Und das sind dann die ersten, die sich aufregen, dass ihr Telefon Strom verbraucht. Und dann denkst du so, ja, jede App schickt dir Push-Notifications, alle Services sind an, selbst die du niemals brauchst. Was regst du dich auf, dass
das
nach 3 Minuten?
So.
Ja, aber du regst dich auch nicht auf, dass dein Akku runtergeht.
Nee, das stimmt. Ich mach's absichtlich, was
so,
ich anhabe.
Genau. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, sorry, das geht nicht.
Ich reg mich
sagst du, ja, dann schalt halt mal ein paar Services ab.
Ich reg mich nur an einer Stelle auf, dass mein Akku runtergeht. Ich bin am Wochenende hier zu Hause oder hier draußen irgendwo unterwegs, krieg auch viel gepusht und sonst was alles, nutze die Apps sogar teilweise mehr als unter der Woche, weil ich halt mehr Zeit habe am Telefon was zu machen und ich habe überhaupt keine Akkuprobleme. Der geht absolut gemächlich runter, hält alles super. Am Abend oder sowas habe ich über 60% oder so dafür. Unter der Woche, gestern Abend, habe ich noch 6% gehabt, als ich an Strom gehangen habe.
Ja, aber ich glaube,
das bei uns im Büro irgendwie ein Problem ist.
Ja, weil
ich weiß nicht, was es ist, ob der ständig zwischen verschiedenen WLAN-Access-Points hin und her switcht, ob der ständig nach dem Netz sucht, irgendwie draußen.
Zwischendrin.
Es ist eine Katastrophe. Das zieht locker am Tag 40% Akku mehr, als wenn ich nicht da bin. Vielleicht sogar noch mehr.
Ja.
Und das ist echt krass.
Ja.
Es fällt mir jedes Mal wieder auf, ich bin nicht im Büro, alles super. Ja, egal an anderen. Gut, jetzt auf der Konferenz war es auch krass. Auf der Konferenz hat es den Akku runtergebrannt ohne Ende.
Ja, passiert ja das gleiche. Du gehst in irgendwelche Katakomben runter in irgendwelche Vorträge, da ist null Netz, WLAN ab und zu mal. Dann kommst du raus, dann hat er als erstes Edge, dann hat er irgendwann 3G, dann gehst du irgendwo durch einen Tunnel, dann hat er nur noch LTE und bla bla, dann kommt wieder WLAN.
Ja,
das ist nervig.
Also gut, da war es natürlich auch so, da ist ganz viel gepusht worden, ich habe es ganz viel genutzt für Tweeten und sonst irgendwas. Klar, da geht's schon ein bisschen runter, aber da habe ich meinen Akku-Pack dabei gehabt und das war super angeschlossen. Stimmt. Und dann ist er nur wieder geladen
dein
gewesen.
Anchor da
war aber tatsächlich ein Problem von allen. Irgendwann sind sie in der Stadt rumgelaufen, haben für Samsung Galaxy-Telefone haben sie Akkus verschenkt. vollgeladene, irgendwie Promo-Aktion oder irgendwas. Aber fürs iPhone konntest du ja nichts machen. Denn, und ansonsten hast du ganz viele Leute gesehen, die verzweifelt rumgelaufen sind, irgendwo an Steckdosen hingen, die sie draußen irgendwo gefunden haben, auf der Veranda von irgendwelchen Bars und so ein Kram und irgendwie so, ja, schnell mal laden. Ich glaube, in der ganzen Stadt waren die kompletten Akku-Packs ausverkauft.
So, und also, jetzt kommst du mit deinen Wearables. Demnächst hängt jeder dran und sagt so, hier, ich brauche mal Strom für mein T-Shirt. Das ist, sorry. Ein Irrweg der Pebble, Evolution.
Eine Woche mittlerweile.
Ja, der macht ja auch nix.
Wie macht nix?
Ach komm, hier nächstes Thema. Das ist,
ja, Pebble kommt noch, pass auf.
Achso,
ja, solltest du nicht so schnell. Naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall, iOS 7 meint es nicht spektakulär jetzt in irgendeiner Form. iOS, für die es interessiert, iOS 7.1 ist das, was es möglich macht, dass es iOS in the car gibt. Also für Mercedes zum Beispiel, also die das nutzen, das ist das erste, mit dem das möglich ist. Das ist ganz spannend vielleicht. Ansonsten ein paar Verbesserungen unter der Haube sozusagen. Es gab eine, ehrlich gesagt, die ich wieder vergessen habe, die mir aber
wichtig war. Diesen SSL-Bug, den haben sie vorher schon gefixt. Den hatten sie mit diesen kurz vorher erschienenen 7.0.4 oder was das war, gefixt.
Ich muss jetzt gerade eins erwähnen, weil es gab irgendwas, was in dem Release drin war, was mir wichtig war. Was dummerweise.
Stimmt, die haben ein paar Accessibility-Sachen verbessert.
Also oder? Beim An- und Ausschalten oder beim Telefonieren, das sieht ein bisschen anders aus von der UI her.
Ach, was richtig stuhl aussieht. Du kannst jetzt Buttons anzeigen lassen.
Ja, ich weiß. Ja.
Also.
Irgendwas war dabei. Das war. Ach, genau, eine Sache war, das war aber nicht das, was ich meinte. Man kann jetzt diese Wallpaper Motion kann man ausschalten. Das war ja immer so, weil das hat ganz viele Leute geärgert. Man hat irgendwie eine Wallpaper aufs iPhone gemacht. War eigentlich ein Foto, was super gepasst hat. Mhm. Und durch diesen Parallax-Effekt, den er drauf liegt, hat er irgendwie links und rechts 20% und oben und vom Foto weggenommen, sodass das Motiv nicht mehr komplett drauf war.
Und es wird unscharf dadurch.
Und es wurde
die Größe unscharf.
Das war dämlich. Und dann gab es ein paar Tools. Ich habe mir auch eins davon runtergeladen. Wallax zum Beispiel, was nichts anderes macht, als das Foto beizubehalten. Hängt 20% Black Space sozusagen rundherum dran. Und dann hast du wieder quasi ein Foto, was du so wie gewohnt verwenden konntest. Und das geht mittlerweile standard.
Aber diese Option für das Wallpaper, das an- und auszuschalten, hast du nur, wenn du das nicht in Accessibility sowieso schon deaktiviert hast.
Genau.
Ich habe das zum Beispiel nie gesehen. Ich habe mich gewundert, wovon die Leute reden, aber ich habe diese
Motion, habe ich momentan übrigens Motion auch ausgemacht. In Accessibility kannst du Reduce Motion oder Bewegung reduzieren.
Aber nicht erst seit 7.1.
Nee, aber da haben sie jetzt mittlerweile viel mehr noch gemacht. Ja. Auch den Parallax-Effekt, glaube ich, im normalen Menü, der wird jetzt noch mit rausgenommen. Also es gibt ein paar Sachen, die da noch angepasst worden sind. Ja. Jetzt habe ich wieder gefunden, was ich meinte. Und zwar hast du jetzt für die Kamera unter iOS 7.1 beim iPhone 5S Auto-HDR. Zumindest ein automatisches HDR. Das wollte ich einfach nur nochmal erwähnt haben.
Das ist wie Cheaten. Das ist wie Blitzlicht benutzen. Da ist Fotos Cheaten. Das
Blitz ist kann ich nicht gut heißen. HDR kann aber schon gut sein, durchaus bei dem anderen Thema. Gut, okay, soviel dazu. Dann tatsächlich nächstes Thema. Ist deins.
Meins.
Ja, du hast dich beschwert, dass es immer noch keine einheitliche Swipe-Navigation
da ist. Ja, nee, gibt. Und zwar, ich benutze ja seitdem diese ganze ich habe ja mal zwischenzeitlich gar kein Facebook mehr benutzt. Mittlerweile ja, gucke ich da so einmal die Woche rein. Habe ich mich wieder auch ein bisschen auf Twitter und auch ADN, zumindest was das Lesen anbelangt, konzentriert. Und da habe ich eine sehr schöne App, eigentlich schon länger benutze ich die, für ADN. Und zwar ist die Repost, also R-I-Post. Und die benutzt für mich das perfekte Swipen. Nämlich nicht über den Rand kommend von links nach rechts, um zurückzugehen, sondern einfach nur im Bild. Also in der Mitte des Bildschirms oder sonst wo. Und zwar für alles. Und zwar universell. Und seitdem ich diese App benutze, komme ich mit anderen Apps. Ich muss immer erst kurz überlegen, was ich in welcher App benutzen muss. Wie. Ich glaube nämlich auch, mein aktuell benutzter Podcatcher, hier der das Castro, das benutzt das auch so. Und wenn ich dann zum Beispiel in den Tweetbot reingehe oder in Reader oder eben die Original-Apps von Apple benutze, da muss ich, um zurückzugehen, über den Rand kommen.
Ja.
Und ja, jetzt muss man sagen, Repost und Castro benutzen nicht das Originale, aber ich muss sagen, es funktioniert besser, finde ich. Und ich möchte einfach, dass man sich da mal auf eins einigt, bitte. Weil, also es klingt wie so ein kleines...
Auf eins einigen ist ganz ehrlich
gesagt passiert. Kleines Problem.
Die Leute machen es halt nicht.
Aber was? Nochmal.
Es gibt einen Standard, der ist...
die Leute benutzen ihn aber nicht, das stimmt. Genau. Das Witzige ist aber, vielleicht sollte Apple... Naja, es ist halt ein systemweites Ding, muss man hat andere Implikationen, klar. Aber ich muss sagen, das Repost funktioniert wirklich unglaublich. Wenn ich ADN lese, also app.net, ist es unheimlich schön zu benutzen, diese App. Und Castro im ähnlichen Sinne auch. Und tatsächlich, es klingt wie ein kleines Problem, aber wirklich, ich gehe in andere Apps rein und muss es komplett umdenken. Und manchmal mache ich sogar aus Versehen irgendwas in der App, weil ich eben nicht vom Rand komme, weil ich, oh scheiße, du bist ja gar nicht mehr in ADN oder so. Das war dieses
kleine Subthema. Es sind aber halt grundsätzlich zwei verschiedene Gesten, das muss man schon sagen. Also die Fähigkeit verlierst du, wenn du plötzlich sagst, du wischst immer nur auf dem Widget, nenne ich es mal, oder auf dem Ding in der Mitte.
Genau.
Und
es hat Implikationen.
Ich bin auf da etwas anderer Nutzung. Meinung als du. Also ich finde, ja, es wäre schön, wenn man sich darauf einigen könnte. Ich würde mich aber ganz ehrlich einfach nur freuen, wenn alle Apps, die es gibt, die das iOS 7 Schema so teilweise benutzen, wenn die auch umsetzen würden, dass man eben vom Rand reinwischen kann, um wieder zurückzukommen.
Das würde das implizieren.
Das machen nicht alle. Auf dem Inhalt selbst wischen hat oftmals andere Bedeutungen und ich möchte
oder Einschränkung
oder Einschränkung, wie auch immer. Also auf jeden Fall, wenn ich zurückgehen möchte mit einem Wisch nach rechts beispielsweise, dann will ich nicht, dass es mir erst noch zig andere Optionen gibt.
Genau.
Das, was du momentan machst, dann müsste entweder egal, wo du wischst, zurückgehen. Das kann man machen, wenn es nichts anderes gibt, was man über einen Wisch darstellen will. Wenn man aber was anderes darstellen will, möchte ich nicht erst wischen und dann auf zurückklicken.
Absolut.
Und
das wie gesagt, so im Tweetbot geht das auch gar nicht, weil die haben eben diese Logik, dass du auf einen bestimmten Tweet links und rechts swipen kannst. Das hat eben
oder auch Repost in Mailbox nicht. Geht das nicht, wo du auch mit links und rechts
Das hat halt alles Repost nicht.
Ja.
Deshalb können sie das tun und es funktioniert in Repost super. Aber davon abgesehen meine ich, so toll es ist und so viel besser ich es finde als das Original, muss ich ja sagen, ich fänd's toll, wenn sich mal alle auf eins man nicht einigen, kann ich ja nicht sagen, es ist ja ein Standard, wenn das wirklich alle benutzen könnten, weil ich werde, teilweise wäre ich echt narrisch. Das ist ein bayerisches Wort.
Da ist ganz witzig gewesen, es gab auf der South By einen Typen, da hatte ich dir auch die App mal von gezeigt gehabt, diese Kamera-App. Die Firma nennt sich Gestures einfach nur und die haben sich zum Ziel gesetzt, über alle Apps hinweg einen Standard zu etablieren, wie man mit Swipes, mit einem Finger, mit mehreren Fingern bestimmte Aktionen halt auslöst, so dass man sich jetzt endlich einmal daran gewöhnt und kann dann alle möglichen Apps bedienen. Ich halte den Ansatz für kompletten Humbug, was sie allerdings schon gemacht haben.
Frühling.
Ist sinnvoll, sich zu überlegen, wie man sowas bedienen kann und damit mit Sicherheit Anregungen halt auch geben für einen Apple oder für andere, die an sowas arbeiten. Aber die, dass sie irgendwie denken, sie könnten jetzt mit einer Foto-App, die zudem nicht mal besonders gut ist, irgendwie den Markt umkrempeln, das fand ich schon so ein bisschen gewagt.
Ja, das Bedienkonzept dieser App ist
aber auch die haben sich halt Gedanken gemacht dazu, wie kriegt man das jetzt hin, dass man irgendwie Standardgesten und sowas hat. Aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, es kann nur so funktionieren, indem Apple letztendlich sich ein paar Anregungen dazu Herzen nimmt und diese Gesten in einer Art Guideline vorgibt, was sie auch eh gemacht haben. Und die Entwickler sich halt dran halten. Und man sieht es ja in immer mehr Apps benutzen diese Gesten so, wie sie eigentlich gedacht sind, aber halt nicht alle. Das ist so ein bisschen das Ding.
Ja, es kommen auch, selbst Repost hat so ein, zwei Swipe-Gesten, die sind einfach weder kommt man da selber ohne Anleitung drauf, noch sind sie sinnvoll überhaupt zu benutzen. Also mir zum Beispiel ist das Telefon letztens ein wenig in der Hand verrutscht und bevor es runterfällt, greifst halt, also passiert halt ab und zu, es rutscht dir ein bisschen runter, du greifst halt irgendwie und kommst aber aus Versehen mit ein oder mehr Fingern dann aufs Display, weil du eigentlich gar nicht mehr drauf achtest, wie du es anfährst, sondern bloß noch, dass es nicht runterfällt. Und Repost hat irgendwie eine Geste, glaube ich, mit zwei Fingern hoch und runter swipen oder wischen eigentlich, veränderst du die Helligkeit. Ja, das ist aber ein globales Setting. Jetzt habe ich ein unheimlich helles iPhone gehabt und musste irgendwie wieder und ich bin bei Helligkeitseinstellungen sehr eigen. Also ich habe da ein Setting, das war perfekt. Und das habe ich bis heute noch nicht wiedergefunden.
Das war wirklich sehr, sehr nervig.
Ich muss nochmal schauen, da gibt es eine Webseite, die zeigt, wie man das am besten einstellt. Und zwar, wenn du dass er das automatisch macht, ausschaltest, dann deine Helligkeit einstellst, wie du sie haben möchtest, glaube ich, und dann das Setting einstellst. Und dann geht er von diesem Setting aus plus minus, je nachdem, wie hell es dann ist. Mhm. Oder so ähnlich. Also muss ich nochmal schauen, wie das genau ist. Auf jeden Fall, also, da bin ich sehr eigen, weil das ist so eine Mischung aus zu dunkel.
Kopf, ich benutze das automatisch, ja, und das funktioniert genauso.
Ja, ich auch, aber du kannst einen Wert, einen Standardwert einstellen, von dem er ausgeht.
Da
holt man sehr, sehr viel Akkulaufzeit raus, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, dein Telefon ist aber auch ungefähr so dunkel, wie das eine Giraffe in den Arsch schiebst, holst hinterher wieder raus und denkst, oh, so ist richtig.
Ja, ein bisschen heller ist schon. Sauberer vor allem. Guck mal, so dunkel ist es gar nicht. Es ist aber tatsächlich, weil ich habe das perfekte Setting noch nicht gefunden. Uhrenvergleich oder was?
Ja, sieht bei dir aus, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht,
ja, ist Pastell.
So einen Film drüber Pastell ist eh so ein Ding. Warum in drei Teufelsnamen hat man Pastellfarben erfunden?
Das liegt an den Hipstern.
Ich glaube auch.
Wo ich es gar nicht so schlimm finde. Hier, jetzt kommt nächstes Thema.
Ja, Pastell,
das wird mir ein bisschen zu langweilig. Na, jetzt auf hier, komm, auf. Hier.
Was?
Ich habe keine Uhr, aber ich hätte darauf gezeigt.
Packst du auf deinen Arm. Nächstes Thema wird auch sehr spannend. Was denn?
Ja, nee, red ruhig. Ja. Ist deine App.
Es geht um Facebook.
Ja. Nee, ja.
Wir sind unterschiedlicher Meinung, aber ich habe in dem Fall halt recht. Das ist das Schöne natürlich. Und zwar geht's um Paper. Eine neue App für Facebook, also neu in Anführungszeichen, die es in Deutschland nicht gibt, aber die vor einer Weile, vor ungefähr, würde man sagen, so 6 Wochen oder sowas vielleicht.
Ja, ist
vielleicht 8 Wochen oder so, so lange noch nicht. In USA gelauncht worden ist von einem kleinen Team innerhalb von Facebook, die letztendlich so eine Art Lab, die halt mal so überlegen, wie kann man künftig eigentlich das Ganze bedienen. Und die haben halt eben Facebook Paper rausgebracht. Mittlerweile meine Standard-App für Facebook. Ich bin normal, habe ich runtergeschmissen. Falk hatte ich dazu gezwungen gehabt, sie über sich zu installieren. Ich glaube, wahrscheinlich hat er sie mittlerweile runtergeschmissen.
Ja.
Ja, dachte ich mir schon. es ist halt, manche sind halt in den 80ern hängen geblieben, was willst du machen, ne?
Ja.
Die letztendlich anders funktioniert. Also nicht mehr so diese klassische Timeline-Darstellung hat, so wie man es aus der normalen Facebook-App kennt, sondern letztendlich ein bisschen der Versuch von Facebook ist, vielleicht auch Flipboard-Konkurrenz zu machen. Das heißt also, so die Idee von einer Zeitung und dem eigenen Facebook-Feed ein bisschen miteinander zu kombinieren. Die ganze App funktioniert sehr stark auf Gesten, die aus meiner Sicht aber alle sehr sinnvoll sind, mit denen ich auch sehr intuitiv und gut klargekommen bin. Man scrollt aber durch die Timeline nicht mehr vertikal, sondern man scrollt letztendlich horizontal durch so eine Art Karten durch, die einzelnen Posts sind.
Logisch, weiß man ja.
Die man aber auch Fullscreen machen kann.
Telefon breiter sinnvoll zu benutzen.
Ja, das macht trotzdem gegebenenfalls Sinn, weil ich den Content innerhalb dieser Karten halt eben weiter vertikal scrolle und das von der Logik her schon nicht ganz doof ist. Und letztendlich hat man im Prinzip am Anfang so seinen auf der ersten Seite seinen Facebook-Feed und kann dann links und rechts durchswipen zu verschiedenen anderen Inhalten. Man kann sich dort wie hat man letztes Mal gesagt, kuratiertem Inhalt? Das Wort hatten wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, wie das eigentlich
auf Deutsch heißt. Hast du
gerade gesagt? Ja, ich weiß nicht, ob es richtig war.
Kuratiert oder
jedenfalls aus von Facebook zusammengestellten Inhalten halt bestimmte Channels raussuchen, Sport, News und ähnliches. Und die haben halt wiederum News Provider hinten dran stehen, die halt letztendlich diesen Content dafür liefern. Ähnlich dem Flipboard-Prinzip.
Fremdverwaltet.
Ja. Und das ist im Prinzip die Facebook-App und ich finde persönlich, und da gehen jetzt unsere Meinungen wahrscheinlich auseinander, dass es so ziemlich das benutzerfreundlichste und modernste ist, was ich bis jetzt auf dem iPhone gesehen habe. Die geben dir einen extrem guten Einstieg da rein, auch sogar mit einem gesprochenen Tutorial, das fand ich allein schon mal irgendwie cool. Also erklären dir genau, was du machen sollst und so, um das zu verstehen, das geht auch ratzfatz. Du kannst fast alles machen, was du mit der normalen Facebook-App auch machen kannst. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die nicht gehen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, du kannst dein Cover-Foto kannst du nicht ändern. Ging nur.
Ja, weil es auch nicht mehr angezeigt wird, oder?
Doch, das wird angezeigt. Das ging nur über die andere Facebook-App, ging das, glaube ich, noch, aber über die nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ansonsten muss ich sagen, geht alles und vor allen Dingen ist es cool, dass du nichts aktualisieren musst, sondern das ähnlich wie bei Twitter oder sowas ist oder bei einem Tweetbot zum Beispiel. Du kriegst gestreamt deinen neuen Content rein und kriegst das mit so einem kleinen Pfeilchen nach links und eine Anzahl angezeigt, wie viele neuen Posts gerade reingekommen sind. Ja. Und das Allerbeste natürlich momentan gerade daran, das Ding ist komplett werbefrei. Es gibt keinen einzigen gesponserten Post momentan da drin. Es gibt keinen keine Spiele-Werbung letztendlich da drauf. Ich meine, wir kommen aus dem Games-Bereich, aber trotzdem nervt das wie Sau halt eben auf Facebook. Das hast du alles nicht. Und deswegen ist das Ding halt mein Standard, meine Standard-App für Facebook jetzt aktuell gerade geworden. Bevor wir allgemein zur Facebook-Situation vielleicht kommen, hättest du jetzt die Chance, die Gegendarstellung zu veröffentlichen, warum das Ding nicht gut ist?
Keine Ahnung. Das fühlt sich einfach nicht an. Für mich fühlt es sich jetzt an, als wäre es mir zu, es ist mir so umständlich. Mhm. Es wirkt, also dieses, du hast ja diese Themenbereiche und einer der Themenbereiche ist ja deine Timeline.
Übrigens musst du die Themenbereiche gar nicht nutzen, kannst du alles
raus. Das stimmt schon. Aber, ja, gut, die UI will ja eigentlich, dass du es tust. Ansonsten.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze sie nie. Also ich habe ganz selten. Ich bin immer auf der ersten Seite und so wie ich es nutze, ist letztendlich, ich gehe halt hin in die App und bin in meinem Facebook-Feed und gehe halt groß quasi auf die jeweiligen Posts und wische die halt dann einfach so durch. Links, rechts. Okay. Das ist das, wie ich es im Prinzip nutze. Ganz, ganz selten gehe ich mal hier auf die anderen Kategorien, die ich irgendwie da drin habe, aber brauche ich eigentlich nicht.
Hm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, finde die Bedienung nicht so toll, wie du sie findest. Ich finde sie ist mal ein alternativer Ansatz, aber ich finde ihn nicht so sinnvoll, aber ja, weiß nicht, ich benutze halt generell nicht so viel Facebook mehr. Oder ja.
Dann lass mich mal so formulieren, da das jetzt auch irgendwie keine so besonders
glaubwürdige... Aber das ist keine Sozialkritik von mir, es ist einfach nur,
keine besonders glaubwürdige.
Ich müsste meine Facebook-Wall einfach mal aufräumen, weil ist da so viel Scheiße, das ist einfach echt anstrengend, da durchzulesen.
Und die Scheiße hast du halt hier nicht so stark und das ist das Schöne daran. Aber da das jetzt auch keine nennenswerte Kritik war, möchte ich einfach trotzdem weiterempfehlen,
dass absolut,
die aber Leute, die auf Facebook Bock haben und die irgendwie halt Zugang zu einem OS-Account haben, und ich weiß zufällig von einigen, denen ich dazu belabert habe, die sich das Ding runtergeladen haben, die waren alle begeistert und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der Facebook aktuell nutzt und weiter nutzen möchte, dass das ein sehr nettes Ding ist. Ich gehe davon aus, die wird auch wahrscheinlich irgendwann demnächst in Deutschland offiziell erscheinen. Also müssen wir mal gucken. Ja. Früher oder später, da machen sie natürlich auch keinen Hehl draus, wird das Ding natürlich auch nicht mehr werbefrei sein. Das ist wohl irgendwie auch klar. Ja.
Mhm. Und vor allem im Moment ist es noch schnell. Irgendwie ist das bei Facebook immer hip, ja, dass wenn ein neues riesengroßes Update rauskommt, ist es schnell und dann über die Wochen und Monate wird das Ding wieder langsam bis zum nächsten Update. Und die, wie hieß er, Paper-App ist im Moment recht flott. Was mich viel mehr interessiert, ich habe den Artikel dazu gelesen, über die Entstehungsgeschichte. Und zwar, da muss ich mal in meine Link-Dingsbums da reingucken. Und zwar benutzte, der ist ja der Typ, der das da federführend gemacht hat, ist ja kein Unbekannter, war früher bei Apple, bla bla bla. Genau, und zwar hier, die haben auf GitHub, glaube ich, ja, die haben so ein, wie nennt sich das? Prototyping-Toolkit. Ja, nee, aber ich meine, was es ist, ein Prototyping-Toolkit für Quartz-Composer. Und zwar hat er wohl dieser Mike Mattis, der von Apple kommt und noch ein paar andere Dinge zwischen Apple und dem und seinem Job bei Facebook gemacht hat. Also das, was dazwischen gemacht hat, wurde von Facebook gekauft, deshalb ist er bei Facebook, bla bla. Er hatte irgendwie wohl nachts die Idee von diesem Paper, von dieser Paper-App und hat das mit diesem Quartz-Composer, den sie in Facebook entwickelt haben, oder mit diesem Toolkit, das schnell zusammengeklickt. Und zwar ähnlich, wer die Unreal Engine kennt oder ja mittlerweile auch die CryEngine und tausend andere Sachen, mit Nodes kann man Logiken zusammenklicken, ohne Skripten, also schriftlich skripten oder coden zu können. Und das ist so ein internes Tool gewesen von Facebook und das kannst du jetzt kostenlos runterladen. Du musst dich bloß bei Apple als Developer registrieren, dann kannst du diesen Quartz Composer runterladen und dafür dann dieses Origami runterladen. Können wir vielleicht mal verlinken. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aus Zeitgründen, aber es sieht sehr, sehr interessant aus und das ist wohl sehr, sehr kräftig. Und das fand ich dann aber auch schon das, ehrlich gesagt, Interessanteste an der ganzen Geschichte von diesem Paper. Kann man sicherlich mal empfehlen, aber mit der Anmerkung, dass ich selber noch nicht ausprobiert habe.
Gut, du empfiehlst also Origami und das und ich empfehle das Paper selbst.
Sehr anständig.
Ja. Unabhängig jetzt mal davon, ist gerade so vielleicht noch ein paar Worte zu der ganzen Facebook-Situation.
Was ist denn diese Facebook-Situation?
Die hast du in unsere Shownotes reingeschrieben und ich habe die Idee zumindest, was du damit meinen könntest. Nein, also.
Ich habe schon wieder vergessen, was ich damit meinte.
Zumindest sage ich jetzt einfach mal was dazu, was ich unter der Facebook-Situation verstehe.
Ja.
Mir ist es nämlich in den USA relativ stark aufgefallen, als ich jetzt drüben war, dass dort ganz, ganz stark die Nutzung von Facebook zurückgegangen ist. Gefühlt.
Okay.
Das ist jetzt überhaupt keine valide
die Peer Group da, in der wissenschaftliche sich da Studie.
Wollte gerade sagen, weil natürlich bin ich da in einer Gruppe von allen möglichen Geeks, die halt wahrscheinlich sowieso sagen, ah, Facebook ist alles irgendwie so kommerziell und ist nicht so mein Ding. Ich brauche irgendwie meinen eigenen Service mit meinen 5 Freunden und so. Aber so oder so fällt es schon auf, dass dort das Nutzungsverhalten viel, viel stärker auf Twitter ist, viel, viel stärker auf Instagram ist und so gut wie nichts auf Facebook. Oder lass mich so sagen, auch irgendwelche Teenies und sonst was, die hier bei uns in Deutschland halt die anderen Services fast gar nicht nutzen, dort drüben halt für dieses Gang und Gäbe ist halt eben zu tweeten und die richtigen Hashtags zu setzen und ähnliches. Und das ist schon recht beeindruckend. Und mir fällt es schon jetzt auch an mir gerade aktuell so ein bisschen auf. Momentan ist gerade so ein bisschen die Luft raus aus der ganzen Facebook-Geschichte. War bei dir ja auch, glaube ich, jetzt so die letzten Wochen und Monate ein bisschen der Fall.
Drängt mich auch nicht mehr vieles hin, außer dass mich halt ab und zu mal einer anschreibt, der nicht weiß, dass ich das nicht mehr so häufig benutze. Und ja, deshalb gucke ich halt mal noch eine Woche, einmal die Woche rein, ob ich eine Nachricht bekommen habe. Weil ich hab's tatsächlich, ich habe den ganzen Scheiß auch vom Telefon runter. Ich, keine Ahnung, es hat mich einfach nichts mehr dahin gezogen.
Gut, das ist bei dir aber auch so ein bisschen diese Gesellschaftskritik natürlich, die da drin steckt, unterstelle ich dir jetzt einfach.
Unterschwellig vielleicht auch.
Aber ich kriege über Facebook halt Messages oder sowas, kriege ich über den Messenger geschickt, die kriege ich so oder so und das ist auch okay. Bei mir hat es keinen besonderen Grund, außer dass es an sich einfach große Probleme mit der Relevanz der Informationen gibt und die Sachen, die mich tatsächlich interessieren, nämlich was meine Freunde so gerade machen, wo man sagen könnte, das ist ja eigentlich belanglos, aber nee, dafür ist für mich Facebook halt gedacht, die gehen ganz, ganz stark unter halt eben in kommerziellen Botschaften und ähnliches.
Unter anderem auch,
und das ist das, was mich schlichtweg stört, weil ich als Nutzer nicht mehr so richtig die Kontrolle darüber habe, was davon ich wirklich ausblenden kann und ich gerade diese ganze Sponsored-Geschichte, jeder, weiß nicht, gefühlt 10. Post ist halt irgendwie, spiel jetzt mal dieses Spiel, Dingen halt irgendwie und das nervt die Sau.
Na und auch du, ich glaube, mittlerweile ist es ja so, dass du irgendwas likest und dann lädt unter dem Post werden 3 Empfehlungen ausgesprochen, die du auch mögen könntest, weil du jetzt das geliked hast.
Genau.
Und das sind halt solche Sachen, die finde ich halt unheimlich anstrengend. Und also das ganze Interface und zu benutzen, das macht halt keinen Spaß mehr.
Ich finde die teilweise sogar ganz gut, manchmal aber auch nicht. Und insgesamt muss ich einfach sagen, ist mir ist ein bisschen zu konfus, chaotisch das ja. momentan. Und deswegen sage ich, das Paper auf dem iPhone nutze ich sogar noch ganz gerne. Aber mir ist der Informationsgehalt bei Facebook oder auch ein bisschen der Unterhaltungswert nicht immer mehr so gegeben, wie es vor einer Weile mal war. Vielleicht wird das wieder besser, aber aktuell ja bin ich auch so ein bisschen am Gucken. Ich habe vor einer Weile mal Google Plus wieder installiert.
Installiert?
Naja, als App halt eben also, auf dem iPhone und auf dem iPad. Dabei ist mir aufgefallen, Google Plus macht mittlerweile einiges sogar ganz richtig. Also ich finde es teilweise wirklich sogar ganz, ganz nett gemacht. Aber es ist halt leider nicht so, dass alle, die mich interessieren würden, da wären. Und die da sind, ist witzigerweise so, die sind total inaktiv. Also, was heißt inaktiv? Ich weiß, die sind immer wieder da, die sind aktiv, die machen schon wieder mal was, fügen dich zum Circle hinzu oder liken mal was. Aber der Anteil an Content, der dort geshared ist, und ich habe vielleicht, keine Ahnung, gefühlt so 60, 70 Leute auf Google Plus, mit denen ich da verknüpft bin, der kommt immer von 2 oder 3 Leuten. Das sind die Einzigen, die das irgendwie intensiv nutzen. Und der Rest ist halt so ja, Konsument und da merkst du irgendwie, so richtig geil funktioniert das Netzwerk nicht.
Ja, weil es ist so, du hast auch, also keine Ahnung, kann man wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben. Es ist halt einfach, es ist halt echt ein komplexes Thema, ja. Irgendwie ist es so Henne-Ei-Problem. Ein Service, der nicht viel benutzt wird, zieht halt nicht viele Nutzer an. Und
er
umgedreht.
Halt,
das ist halt irgendwie,
er muss halt ziemlich
gehst
geil
halt dahin,
sein.
Wo die Leute sind.
Genau.
Und ist ja mit dem, kommen wir ja später noch ein bisschen kurz zu diesen Messengern, ist halt, da gibt's einen Hype, alle gehen hin und dann hörst du irgendwie, dann merkst du irgendwie, ja, irgendwie kommen dann doch nicht mehr so viele Nachrichten und dann kommt aus irgendeinem Grund von der Person, die den Service eigentlich benutzt hat, dann eine Nachricht über einen anderen Service und denkst so, na, ach so, jetzt benutzt du das wohl nicht mehr, und dann antwortest du dann halt da und dann ist so ein selbst so ein gehypter Service schneller weg, als du denkst. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein Herdentrieb, da ist meine Sozialkritik berechtigt oder nicht, existent oder nicht, irrelevant. Es ist einfach, ja, auch ich muss feststellen, dass ein paar Leute erreichen mich halt nicht mehr, wenn ich Facebook benutze. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder ob ich mit denen reden will oder nicht, ist sei mal dahingestellt. Aber so toll ich ADN vielleicht finde, ja, man muss halt zugeben, ich lese da von gewissen Leuten, die da regelmäßig posten etwas, und den größten Teil von meinen Leuten treffe ich da halt nicht. Hm. Vielleicht ist es gerade deshalb okay, dass ich deshalb so schön dort lesen kann. Wenn man das
absichtlich macht und auf einer Suche nach einer Information ist, dann ist das völlig in Ordnung. Was mir persönlich fehlt, und das ist das, was halt Facebook mir immer noch so ein bisschen gibt, aber nicht mehr so gut wie vor einer Weile mal, ist wirklich diese Interaktion halt eben, diese virtuelle und auch über Entfernung Interaktion zwischen Freunden, Familie und so weiter. Ja. Ich kenne leider kein anderes Netzwerk, was das so kann. Und ein Messenger entsetzt es für mich halt auch nicht. Wie gesagt, wir kommen eh gleich noch so ein bisschen zum ganzen Messenger-Thema. Sondern das ist eben dieses, ich teile ein Bild, Leute kommentieren das, ich habe irgendwie einen Status, check irgendwo ein. Das ist alles so quasi miteinander verknüpft. Das ist hat bei mir zumindest in der Familie dazu gesorgt, dass ich wieder viel, viel näheren, häufigeren Kontakt mit beispielsweise meinen Eltern habe darüber. Nicht, dass ich vorher nicht mit denen gesprochen hätte, aber man kriegt einfach viel, viel näher gerade mit, was passiert, freut sich, wenn die so ein bisschen dran teilhaben können. Mhm. Und insbesondere, weil man ja nicht so da im Umfeld wohnt. Und das ist halt einfach für mich super. Das habe ich leider auf keinem anderen Netzwerk. Twitter, funktioniert vielleicht in Staaten drüben. Ich benutze Twitter jetzt momentan gerade tatsächlich wieder mehr, weil ich gerade so ein bisschen besser verstanden habe, wie ich es nutzen kann und dass es richtig effektiv ist für mich. Aber das ist nicht das Netzwerk, was ich für sowas nutzen kann.
Ja.
Und es ist leider halt so, der Nutzwert von sowas steigt für mich halt einfach mit der Menge an Leuten, die da drin sind, auf die ich Zugriff habe im gleichen Netzwerk, ohne irgendwie auf zig verschiedene Tools ausweichen zu müssen. Und das bietet mir momentan dummerweise nur Facebook. Ja. Ich bin ja ein großer Freund von Path gewesen, dem Mobile Social Network, die ja immer tiefer in Facebook integriert sind oder beziehungsweise die sich immer mehr an Facebook rangehängt haben, weil sie auch merken, sie müssen irgendwie auf diese größere Community kommen. Das heißt, alles, was du postest auf Path, geht automatisch auf Facebook, wenn du das möchtest. Also und du kannst auch auf deinen Facebook-Feed, den kannst du auch quasi importieren, so dass du bestimmte Events halt eben in Path dann darstellen kannst. Habe ich alles mal ausprobiert. Aber auch da sind nicht viele. Und auch das nutzen die Leute halt nicht richtig. Ja, du hast so 5 oder 10, die halt das machen. Aber das ist halt nicht das gleiche Erlebnis. Mhm. Also da habe ich quasi die gegenteilige Kritik von dem, was ich vorhin bei Facebook gesagt habe. Da wird es aufgrund der Riesenfülle teilweise geht's ein bisschen unter. Während bei den anderen Netzen aufgrund von zu wenig man immer die gleichen hat und irgendwie wird's uninteressant. Also es fehlt so diese Vielfalt. Ich kann die Situation nicht auflösen. Du brauchst halt, wie du schon sagst, diese kritische Masse. Das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Aber zurzeit sehe ich keine richtige Alternative für ein vernünftiges Social Network, wie ich es verstehen würde, zu einem Facebook.
Ich müsste auch sagen, ich wüsste auch gar nicht, was ich will.
Ja, ich weiß ziemlich genau, was ich will, glaube ich. Aber wie das bei so Services ist, die bestehen zum Teil daraus, was will der User und wie einfach kann er es nutzen? Und zum anderen Teil bestehen sie daraus, was weiß denn der User noch nicht, dass er es haben will und wir bieten es ihm. Damit sind viele groß geworden in dem Bereich. Ja. Und als ein Twitter rausgekommen ist, ganz ehrlich, ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute, die damals dazu gefragt worden sind, denen man sagte, pass auf, du kannst 140 Zeichen, kannst du in die Welt schicken, kannst irgendwelche Tags dran setzen, für wie sinnvoll hältst du denn das, die dann und wie viel Prozent davon dann gesagt hätten, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, braucht doch kein Mensch, oder?
Ja.
Und genauso bei SMS ja damals auch, waren ja ursprünglich mal nur als Tool, kostenloses Tool für Netztechniker gedacht, die sich damit quasi Textnachrichten hin und her schicken konnten, wenn sie irgendwie an den Masten und sowas gearbeitet haben. Hätte vielleicht auch keiner gedacht, dass 160 Zeichen mal irgendwie so eine Bedeutung bekommen würden und Milliardenbusiness wurden und so. Zwischenzeitlich. Und so ist es halt ein bisschen für mich bei diesen ganzen Technologien. Manchmal muss man sich so überlegen, was könnten der Nutzer haben wollen? Was wäre denn vielleicht irgendwann mal geil, wenn das wächst? Ja, und ich sehe es momentan auch nicht. Wenn ich es sehen würde, würde ich jetzt schon nicht mehr hier sitzen, sondern in diesem Moment direkt schon das Nötige dafür entwickeln.
Ich glaube, die E-Mail ist die Zukunft.
Ist aber eigentlich eine schlechte Überleitung, aber irgendwie so eine halbwegs passende zu dem nächsten Thema, nämlich Messenger schrägstrich so ein bisschen Kommunikationssicherheit. Nur bin ich ja jetzt nicht unbedingt einer von den großen Privatsphäre-Datenschutz-Theoretikern und Philosophen und wie auch immer man sie nennen mag. Aber es ist momentan natürlich ein großes Thema gewesen, in dem Moment, wo WhatsApp gekauft worden ist von Facebook für 19 Milliarden, gab es so einen gewissen Hype. hier in Deutschland auch, überall auf der Welt, aber auch hier bei uns ganz, ganz stark, zu anderen Messengern zu wechseln. Zu denen, die vermeintlich sicherer sind als ein WhatsApp, die nicht so leicht von Facebook genutzt werden könnten, um, also einmal war vielen Leuten unheimlich, ja, da ist jetzt Facebook hinten dran, jetzt kriegen die noch die ganzen Telefonnummern und können da auch noch auf die Kommunikationsdaten zugreifen. Mhm. Und zum anderen hat er so ein bisschen dieses Thema, naja, WhatsApp ist jetzt nicht gerade für besondere Sicherheit bekannt. Das heißt also, im Rahmen von Massenüberwachung von ganzen Staaten kann man sehr leicht halt eben die Nachrichten.
Oder auch mitlesen. Jeder andere in einem WLAN und auf einem Café-WLAN.
Oder das noch dazu, genau. So, dann sind jetzt halt Leute irgendwie losgelaufen. Davon haben ein paar Firmen profitiert. Ich würde sagen, insgesamt am meisten wahrscheinlich hier in Deutschland Threema oder Threema. Ich denke eher Threema, weil es mal eine 3 drin steckt und sie auch diese 3 Böbbel da haben. Aber wie auch immer, also auf jeden Fall der Nachrichtendienst aus der Schweiz, der sich als sicher darstellt, wegen Verschlüsselung zumindest zu den Servern, mhm, und so weiter. Und ein anderes, was vielleicht auch noch ein bisschen profitiert hat, ist Telegram, was aber ein Free Messenger ist. Ich glaube, Threema war 1,99 oder so, wenn ich mich richtig erinnere, als Messenger. Und,
ja, 1,79 oder irgend sowas.
Und
ja.
Telegram for free.
Was man durchaus ausgeben kann.
Und es gibt noch einige andere, die man so, ja, auf der Welt schon irgendwo findet. Also,
ja, vor allem diese WeChat und so aus Asien, irgendwie China, Japan, WeChat.
Es gibt Line. Dann gibt es natürlich die Sachen, bei denen hinterher die Nachrichten direkt gelöscht werden. Sowas wie Snapchat. Jetzt hat Mark Cuban, der Owner der Dallas Mavericks und Milliardär in Staaten, hat, mhm, Cyberdust veröffentlicht, okay, was auch so ein Teil ist wie Snapchat. Schickst eine Nachricht, die löscht sich hinterher automatisch wieder und solche Geschichten halt. Also es gibt eine ganze Menge. Und ich frage mich nur bei dieser ganzen Geschichte so ein bisschen. Natürlich war jetzt da ein gewisser Hype und jetzt habe ich es mal beobachtet. Da kamen massenweise Leute rein in diese Messenger. Siehst ja, wer, mhm, so aufpoppt dann bei dir in deiner Liste. Aber kein Schwein nutzt sie. Also ist wirklich mein Gefühl. Die sind alle bei mir, ja, aufgetaucht und ich habe weder über Telegram noch über Threema, außer von dir, von irgendwem eine Nachricht gekriegt.
Na, bei mir ist es minimal mehr, aber auch jetzt keine welterschütternde Menge.
Und das ist halt der Punkt, wo kriege ich die Nachrichten? Ich krieg sie wieder da, wo die Leute halt alle sind. Das heißt, ich kriege sie in WhatsApp und ich bin, weiß Gott, kein WhatsApp-Nutzer, kein Hardcore-Nutzer. Ich mache eigentlich alles über iMessage. Aber die Sachen, die meisten Leute haben, werden halt genutzt. Und irgendwie zeigt mir das halt mal wieder, dass Sicherheit nur dann eine Rolle spielt, wenn Convenience erfüllt ist.
Und wenn sie Teil des Services ist. Und nicht als extra Feature verkaufe.
Genau, das meine ich. Also letztendlich auch bei einem Threema, die machen das ja ganz ordentlich, sogar ganz witzig zu nutzen, dass du den, das beim anderen diesen QR-Code scannen kannst irgendwie und so. Ja, das ist ganz, aber das ist ein Geek-Feature. Meine Mutter will nicht hingehen und will bei irgendeiner Freundin irgendwie erst auf dem Telefon den QR-Code scannen, damit es irgendwie sicher ist. Das hat für sie keine Bedeutung.
Aber es hat eben, aber du siehst auch wieder das, was, dass diese, wie nennt man es, keine Ahnung, dieses Computer-Ding halt irgendwie nicht verstanden wird. Weißt du, also Leuten sind Dinge wichtig in der realen Welt, in Anführungszeichen, ja, wo du sagen würdest, du würdest aber auch das und das in der realen Welt nicht machen. Ja, nee, das würde ich niemals machen. Warum machst du es dann am Computer? Weil es ist halt ein Ding, das können die meisten Leute halt nicht greifen.
Es ist auch schwer zu verstehen. Von den Diensten, die wir nutzen, behaupte ich, sind 90% auch super leicht angreifbar.
Absolut.
Wir verstehen es auch nicht. Also, oder wir akzeptieren es dann schlichtweg manchmal an einer anderen Stelle. Ich habe die Diskussion auch gehabt. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, sie würden jetzt schon nicht irgendwie ihre, oder sie geben ungern ihre Kontodaten oder ihre Kreditkarten online, mhm, ein oder so. Wo ich mir denke, oh Gott, ey, das ist mega albern. Auf der anderen Seite.
Auch, ohne dass du es tust, über Netze kommunizieren zwischen den Banken.
Auf der anderen Seite nutzen sie aber Dienste wie ein WhatsApp oder ein Facebook wirklich exzessiv.
Ja.
Und da sage ich mir ganz ehrlich, das ist Käse. Also verstehe also genau den Punkt, den du da sagst.
Mit dem Bio-Apfel essenden Raucher, der sagt, das wäre gesund, der Bio-Apfel. Ist halt albern. Aber
ich frage mich halt nur so ein klein bisschen, wie sich der ganze Markt da jetzt entwickelt in nächster Zeit. Ich war ja auf der Konferenz und da war ja auch umstrittenerweise einen Talk oder eine Konversation mit Edward Snowden, zugeschaltet aus Russland. Und der war jetzt auch vor 4 Tagen auf der TED-Konferenz in Kanada.
Ende war er kann man auch online nachschauen beim Chaos Computer, Congress, 30C3, ja, da letztes Jahr.
Jedenfalls gerade jetzt, also kürzlich innerhalb der letzten zwei Wochen jetzt auf diesen beiden doch sehr, ja, sagen wir mal, technikaffinen Menschen anlockenden Konferenzen da und im Prinzip
Chaos Communication Congress, das ist es.
Und im Prinzip kann ich auch, ich kann für die South by Southwest sagen, dass sein ganzer Punkt Content einfach zusammengefasst werden mit Verschlüsselung, Verschlüsselung, Verschlüsselung. Das war im Prinzip das. Also er sagt letztendlich, dass man sich gegen Massenüberwachung nie schützen, gegen Einzelüberwachung nie schützen kann. Ja. Und da sagt er auch, das ist auch okay. Sehe ich im Übrigen ganz genauso, weil es durchaus sinnvolle Anwendungsgebiete gibt, einzelne Personen zu überwachen gezielt. Aber er sagt halt, es macht es definitiv schwieriger, zumindest noch. Das kann sein, dass sich da auch irgendwann was ändert halt eben, weil die Technologie der Geheimdienste und Regierung wird natürlich auch immer besser. Aber momentan hilft es halt massiv, wenn das nicht im Klartext sozusagen hin und her geschickt wird. Ja. Auf der anderen Seite sagt er halt auch, momentan machen also keine der aktuell angebotenen Programme, weder ein Threema noch ein Telegram noch irgendwelche anderen, erfüllen dieses Ding, weil alle auf eine Sache Wert legen, Verschlüsselung vom Endkunden zu deren Server und Verschlüsselung von deren Server zu dem anderen, mit dem man kommuniziert. End-to-End-Encryption bietet keines dieser Tools. Und warum nicht? Weil sie selbst davon profitieren, dass sie in der Mitte sitzen. Das heißt, ein Google zum Beispiel, die jetzt seit, ich glaube gestern oder vorgestern, hat Google angekündigt, sie schalten jetzt Verschlüsselung standardmäßig an für Google Mail.
Mhm. Echt? Ich dachte, alle ihre Services?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es ging jetzt konkret um Google Mail dabei. Die haben schlichtweg kein Interesse daran, dass das Ding komplett verschlüsselt, weil sie damit Geld verdienen zwischendrin, dass es halt eben nicht ist. Sie können die Werbung nicht targeten, sie können im Prinzip nichts machen. Für die macht es keinen Sinn.
Deshalb liegt es wieder bei der Privatperson, das über eigene Sachen oder zu lösen, also PGP-Verschlüsselung.
Genau, von E-Mails so, und da kommen wir wieder zu dem interessanten Punkt. Das macht kein Schwein, weil das keiner benutzen kann. Ja. Und das muss ich wirklich, ich kenne mich meiner Meinung nach schon relativ gut aus. Ich bin jetzt kein absoluter Security-Pro irgendwie so in dem Bereich. Aber wer mal einen PGP versucht hat zu installieren, wer mal versucht hat, andere Lösungen, einen Key oder sowas beispielsweise, einfach nur einen oder ein Zertifikat einfach nur mal einzubinden in ein Mail-Programm, das ist keine triviale Geschichte, die einfach mal so jeder autonomal E-Mail-Versender machen kann. Ja. Und deswegen, da waren sie sich dann im Endeffekt auch alle einig, also es war so ein bisschen Heulen und Zähneknirschen ohne eine konkrete Lösung. Solange nicht diese ganzen Services einen hohen Nutzen haben, supergeil bedienbar sind und Security einfach von Haus aus so mitbringen, wie man es brauchen würde, wird es weiterhin überhaupt keine Rolle spielen. Also keine so große, wie es spielen sollte. Und so ernüchternd das ist, aber ich sehe das exakt genauso.
Ja, nee, ist ja so. Aber es ist halt trotzdem, also viele sagen ja, und deshalb muss ich mich darum nicht kümmern. Das ist halt immer leider halt die falsche Reaktion, finde ich. Also man muss es vielleicht nicht übertreiben. Es ist halt wie mit allem. Ja. Du sollst halt weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung übertreiben. Aber mein Gott, wenn es irgendjemanden gibt, der es in diese eine extreme Richtung übertreibt, wenn es den gibt und der halt ein bisschen was in der Gesellschaft reißen könnte, ja, über die Jahre, ja, mein Gott, dann ist es halt auch gut.
Ich frage mich halt so ein klein bisschen, das ganze Ding geht ja seit, kann man sagen, eigentlich so seit 20, 30 Jahren vielleicht sogar oder so, dass es halt eben Sicherheitsfreaks gibt, die sagen, wir müssen irgendwie daran was verbessern. Und ich finde deren Bestrebungen ja durchaus sinnvoll. Und es wahrscheinlich gibt es in ein oder anderen Themen wie ein SSL oder sowas zum Beispiel, was sich heute ja viel, viel mehr durchgesetzt hat, die wirklich so langsam Erfolge aus diesen ganzen Bestrebungen waren. Aber die decken ja auch noch nicht das ab, wo man wirklich hin will. Ja. Ich bin ja einfach mal gespannt, was aus der Diskussion, die jetzt zweifelsohne rund um Snowden und die ganze Thematik entstanden ist, was da eigentlich hinterher rauskommt an brauchbaren Tools. Das, was jetzt für mich da gerade so entstand, das ist einfach nur durch Panikmache entstanden, so, oh, WhatsApp ist furchtbar unsicher und dann wechselt man halt mal auf irgendwas anderes, ohne das ganz ehrlich zu kennen. Und das ist für mich keine Lösung von dem ganzen Ding. Ja. Letztendlich glaube ich, kann es wirklich nur funktionieren, wenn wirklich ein ganz, ganz großer Druck entsteht über das Interesse von Menschen eben sicher kommunizieren zu können. Und da muss ich ganz offen sagen, das sehe ich momentan nicht.
Naja, und eben, dass Menschen verstehen, was sie da tun. Und weiß nicht, ob das jetzt eine neue Generation wird, die mit Computern eben aufwächst, ob die das besser kann als die Generationen davor. Also meine Eltern wissen halt nicht, wie das, also was technisch abläuft, wenn die eine E-Mail schicken. Und da sind sie noch nicht bei Verschlüsselung, sondern da reicht es einfach nur, muss ich jetzt hier, wieso, ich habe doch vorhin schon mein Passwort eingegeben. Ja, das war das Computerpasswort. Jetzt bist du woanders. Also auf dem Niveau sind wir da. Und aber ich glaube nicht, dass irgendwie, also Computer werden eher komplizierter, als dass selbst die Generation, die damit aufgewachsen ist, das Ding komplett verstehen wird. Allein deshalb, weil wahrscheinlich Fotos auf Instagram machen viel witziger ist für die. Verstehst du, was ich meine? Also wird das wahrscheinlich trotzdem weiterhin immer nur noch eine 0,x% Gruppe sein von Leuten, die da tatsächlich hinterher sind und auch sagen, dass das wichtig ist.
Also ich sehe die größte Herausforderung sehe ich tatsächlich darin, dass die Leute, die technisch sehr versiert sind, dass die besser verstehen lernen, wie man Sicherheit nahtlos in Services integriert, die Leute gerne nutzen wollen. Weil bisher ist es schlichtweg einfach viel zu holprig. Vielleicht muss an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich muss ein System geschaffen werden, sei es jetzt eine Peer-to-Peer-Lösung, die wahrscheinlich für die Jungs in der Community irgendwie interessanter ist, oder tatsächlich dann eine offizielle Lösung, die wieder einfacher manipulierbar ist, wenn es jetzt irgendwie von Regierungen oder sowas kommt oder zentraler manipulierbar wäre. Muss sowas geben, damit letztendlich dieses ganze Drumherum einfach nicht so anstrengend ist. Ja. Ich sehe das, ich habe versucht jetzt dieses Jahr bei meiner Steuererklärung diesen vorausgefüllten Steuerbescheid über Elster online runterzuladen. Das kann kein normaler Mensch, der nicht wirklich ein bisschen sich mit IT auskennt, kann das bedienen. Das ist unmöglich.
Ja.
Und letztendlich profitieren nur die Steuerbehörden davon, dass der ganze Kram digital kommt, dass sie da nichts mehr machen müssen, sondern und nicht ich als derjenige, der es letztendlich tut. Und da muss ich sagen, das ist Schmarrn.
Ja, das stimmt.
Also mittlerweile sind wir zwar einen Schritt weiter als früher, wo du noch für die ganzen Zertifikate und Schweinegeld hinlegen musstest irgendwie. Da hast du, also auch finanziell hast du noch einen Nachteil gehabt und die hatten einen Vorteil auf der anderen Seite.
Ein echtes Zertifikat musst du auch heute
noch. Ja, musst du auch heute noch, aber es gibt mittlerweile so das ein oder andere den ein oder anderen Service, bei dem es der heute günstiger ist, als es noch vor einigen Jahren war. Aber du bist nicht der hauptsächlich davon profitiert. Und solange das nicht aufgelöst ist, bin ich felsenfest von überzeugt, interessieren sich Menschen nicht für Sicherheit online. Nicht so, also nicht, vielleicht ist immer ein bisschen schwer, das so hart zu sagen, aber deswegen mache ich, provoziere an der Stelle ganz gerne so ein bisschen. Sie nehmen das so hin, weil die der Service, den sie geboten bekommen, ihnen wichtiger ist, als dass sie jetzt da irgendwie einen Sicherheitsgedanken in den Vordergrund dabei stellen. In konkreten Worten, sie nutzen lieber ein WhatsApp und schicken halt den ganzen Kram im Klartext irgendwo raus, als dass sie sich einen großen Kopf machen jetzt, um irgendwie ein sicheres Tool zu finden, wo es einfach super umständlich wird, das Ding zu bedienen, wo sie mit Zertifikaten hantieren müssen und im Endeffekt auch noch nicht mal die Leute alle erreichen, die sie gerne erreichen wollen, weil die halt den Dienst gar nicht nutzen.
Ja. Und am Ende haben sie ja immer noch die Ausrede, dass sie ja gar nicht so verbergen hätten. Aber das ist eine ganz andere Debatte.
Ja, die will ich jetzt tatsächlich nicht aufmachen.
Nee, ich auch nicht.
Die könnte sonst etwas dauern. Ja.
Ich glaube, wir dauern so schon.
Ja, das macht ihr. Vielleicht müssen wir hier noch ein paar Themen hinten rauskürzen, die wir dann heute nicht erwähnen. Ja, so viel vielleicht mal zu diesem ganzen Thema. Falls es wen interessiert, ich bin bei allen dieser Messenger angemeldet. Ich habe mich entschieden, einfach alle installiert zu haben, weil ich einfach mal sehen möchte, wie die sich so entwickeln, und probiere relativ viel aus. Und ja, ich bin einer von denen, die sich bewusst, aber das möchte ich betonen, dafür entscheiden, also mit Verständnis, was da eigentlich an Daten hin und her getauscht wird, Dienste zu nutzen, die teilweise für den einen oder anderen vielleicht sehr, sehr beängstigend wären.
Okay.
Ja, also da gibt es so zwei, die ich eigentlich noch hinterher erwähnen wollte, vielleicht heute jetzt nicht, aber ich weiß, was ich online stelle und in dem Moment, ich habe so diese Philosophie, in dem Moment, wo ich Dinge online stelle, sind die für mich draußen.
Ja,
das, was irgendwo im Netz steht,
sollte man
es auch nur auf einer Plattform, die mit Zugang geschützt ist, ist für mich online und damit ist mir es relativ
bewusst,
wo das Ganze hingeht.
Ja.
Und dementsprechend habe ich kein Problem daran zu sagen, okay, wenn es einen Dienst gibt, der sich da alle Daten holt, die irgendwie aggregiert und die irgendwie anders darstellt oder sowas und da wieder einen Nutzwert draus schafft, probiere ich das aus. Und ich weiß, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die das nicht machen würden. Ja.
Was war das gerade?
Das war eine Nachricht, die ich gekriegt habe.
Okay.
Die hier Bido gemacht hat.
Kenn ich nicht.
Minions? Despicable Me?
Der Alarm. Ah, doch, stimmt, da kommt
Bido,
es her.
Bido.
Stimmt. Er hat recht.
So viel mal zum Thema Messenger und Kommunikationssicherheit.
Komplexes Thema.
Ja, du wolltest was erzählen von deiner tollen E-Mail-Konversation mit dem ICQ-Support.
Oh Gott. Ein paar Arbeitskollegen, die uns vielleicht zuhören, glaube ich fast aber gar nicht, die werden jetzt wahrscheinlich wieder mit den Augen rollen, weil ich damit die ganze Zeit rumfluche. Nein, ich habe ja seit 1000 Jahren habe ich ja so irgendwie so einen ICQ-Account, den habe ich aber seit mindestens genauso langer Zeit nicht benutzt. Und so alle 2 Jahre, und das meine ich tatsächlich genau so, alle 2 Jahre komme ich auf die Idee, dass ich einen habe und den eigentlich mal wieder, also dass ich den mal löschen könnte. Um den zu löschen, brauche ich allerdings ein Passwort. Und ich habe alles, nur nicht mehr das Passwort. Gerade noch so meine ICQ-Nummer.
Wenn mich jemand übrigens in ICQ adden möchte, 665-771-78, ich habe seit ungefähr 7 Jahren nicht mehr reingeguckt.
Ja, ich auch nicht. Das liegt aber zum Teil daran, also mindestens seit 7, also wirklich seit 7 Jahren. Das letzte Mal, dass ich ihn löschen wollte, war vor 3. Das weiß ich, weil ich es nachgucken wollte, wegen dieser besagten E-Mail-Kommunikation. Auf jeden Fall kam ich jetzt irgendwie wieder auf die Idee, hey, vielleicht haben sie ihren Scheiß ja hingekriegt, guckst du mal wieder. Also gehe ich auf diese ich habe mein Passwort vergessen Seite, tippe meine ICQ-Nummer ein und dann sagt auch Formular, ja, Häkchen dahinter, das ist eine ICQ-Nummer, ist okay, jetzt tipp mal hier dieses Capture ein, tippe ich das Capture ein und drücke okay und dann sagt er, ja, nee, das geht für die ICQ-Nummer nicht. Okay, und damit habe ich es immer alle 2 Jahre probiert und dann dachte ich mir, ach komm, okay, so schlimm ist auch nicht, scheiß drauf. Und diesmal irgendwie habe ich einen freien Tag gehabt, Langeweile, dachte ich mir, okay, schreibst du mal wieder den Support an, weil irgendwann zwischendurch hatte ich schon mal den US-Support angeschrieben und irgendwie dachte ich mir, ey, komm, vielleicht antwortet der deutsche Support und schreibe dem deutschen Support und der antwortet, was der amerikanische nie gemacht hat und sagt so, ja, dann sag mal hier dann brauche ich mal ein paar Informationen zu dir, dass ich auch wirklich nachweisen, also dass ich auch sicher weiß, dass du das bist, der das Passwort will. Und ich sag so, naja, ich will doch nur ein Passwort-Reset. Schick mir einfach einen Key, also eine URL, mit auf die ich gehe und dann, also schick's an die E-Mail, die in dem Account hinterlegt ist. Ja. Und dann kann ich mein Passwort doch selber festlegen. Du sollst mir nicht mein Passwort, mein aktuelles schicken, schon gar nicht im Klartext. Du sollst mir auch nicht ein neues schicken. Das mache ich das schon selber. Ich brauche bloß das Passwort-Reset. Er meinte so, ja, nee, kann ich nicht. Da muss ich jetzt hier, sag mal, seit wann hast du den Account? Und solche Fragen. Und welche Sicherheitsfragen sind hinterlegt und dies und das. Und ich sag so, und dann gehe ich halt so die Fragen durch. E-Mail-Adresse, wahrscheinlich die und die. Keine Ahnung. Wann hast du das Problem bemerkt? Ich sag so, keine Ahnung, vor 3 Jahren habe ich ihn das letzte Mal geschrieben. So, seit wann hast du den Account nicht mehr benutzt? Ich sag, weiß ich nicht. Geschätzt 6-7 Jahre oder so, ja. Wann hast du ihn erstellt? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, Ende der 90er oder so, so geschrieben, ja, und so weiter und so fort. Und dann sagst du, ja, krieg ich eine E-Mail zurück. Ja, nee, es reicht nicht. Nenn mir mal deine Kontakt, also die ICQ-Nummern deiner Kontakte. Und da reißt es bei mir dann ab. Und dann schreibe ich ihm zurück. Nochmals. Ich komme in den Account seit Jahren nicht rein. Ich kann auch mein Passwort nicht resetten. Wie soll ich ihm die Nummern nennen? Und dann habe ich so einen Absatz reingemacht. Nochmal kurz. Wenn Sie mir hier nicht helfen können, dann vergessen wir es einfach. Ich nutze den Service nicht, weil irgendwann habe ich auch reingeschrieben, dass ich den eigentlich nur löschen kann, möchte. Ja. Ich aber ihn, selbst wenn ich ihn benutzen wollte, nicht könnte. Ja. Also ich könnte ihren Service nicht mehr benutzen, wenn sie mir nicht helfen. Und so weiter und so fort. Ja, und dann sagt er, ja, nee, dann kann ich ihnen nicht helfen. Tschüss. E-Mail-Konversation vorbei. Das ist großartig, wirklich. Das war mein ICQ-Erlebnis, wollte ich bloß noch sagen. Es ist, weiß nicht, ich bin jedes Mal erstaunt, dass dieser Service überhaupt noch existiert. Nutzen den Leute überhaupt noch? Habe ich darüber schon mal gesprochen in dem Podcast? Ich weiß es nicht.
Du hast mir es schon mal erzählt.
Ich fass es nicht.
Was?
Ich habe aus dem Kopf richtig mit Nummer und Passwort mich eingeloggt gerade bei ICQ.
Hardcore, hey.
Und das Passwort ist eins, was ich schon seit 8 Jahren oder so nicht mehr verwende. Aber das war halt eine Weile so mein Passwort, das ich für sowas verwendet habe. Krass.
Ich kann ja jetzt nochmal probieren nachher, nach der Sendung, ob ich mein Passwort resetten kann.
Soll ich mal adden?
Kannst du machen. Aber
das ist ja großartig. Ich bin bei ICQ eingeloggt. Gott, my profile, das ist ja geil. Da müsste ich eigentlich mal gucken, was da überhaupt so drin steht. Das war ich schon ewig nicht mehr da.
Ach, guck mal, die Seite sieht relativ modern aus. Sie sieht gar nicht so aus, wie ich die mal gesehen habe.
Friends? Wieso habe ich denn da Friends von Travian drin? ICQ nie wieder verwendet.
Vielleicht nimmt dieses Ding automatisch.
Ah, nee, ich glaube, das war aus. Doch, wir haben mal irgendwann, das stimmt nicht, dass ich so. Ich habe, glaube ich, tatsächlich, als ich mir mal eingeloggt hatte, bei Travian angefangen habe, ganz am Anfang zu Wambo-Zeiten, irgendwie habe ich, glaube ich, mich irgendwann hier eingeloggt, weil da ein paar Leute waren, die nur ICQ hatten.
Okay.
Wo ich irgendwie dachte, so.
Naja. Nee. Das war auch meine ICQ-Geschichte. Und ich werde es bestimmt in 2 Jahren nochmal probieren. Oder halt schon nächste Woche.
ICQ gibt's für den Mac App Store.
Was?
Ja.
Verrückt.
Stand hier auf der, guck hier, Downloads. Wo stand es eben hier?
Wenn ich die Seite schon sehe, wenn ich das Interface schon sehe, wird
das
schon wieder
anders. Das ist absolut hier. ICQ for Mac, Download on the Mac App Store.
Verrückt.
Mit Video, Free Video Calls, Social Networks. Support,
vielleicht sollte ich mal die Mac App installieren und in der könnte ich dann mein Passwort resetten.
Vielleicht.
Nicht schlecht, ich glaube, das mache ich mal. Hier, nächstes Thema.
Du bist hässlich wie die Nacht.
Ja.
Du bist wirklich hässlich wie die Nacht.
Gut, das sind andere auch, aber das will man niemandem vorwerfen. Du bist
wirklich hässlich wie die Nacht.
Hier, Themenvorschlag.
Ja. Und zwar, wieder eins für dich.
Oh.
Money, Money und Password Truncation.
Ja, das musst du mir mal erklären. So, pass auf.
Jetzt musst du erst mal sagen, was es geht, dann kann ich es
auch erklären. Genau, folgendes. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Ich habe das Problem mittlerweile gelöst, dank des vorbildlichen E-Mail-Supports von Money Money. Ich möchte das nochmal anmerken. Wenn jemand eine Mac-only Banking-App braucht, Money Money. Es ist wundervoll. Schnell, toll, tolle Support. Egal.
Ich kann nicht umhin, ohne jetzt kurz zumindest zu sagen, dass sie auf dem Mac wirklich sehr schön ist.
Ja.
Leider ein, zwei Plugins vermissen lässt.
Echt?
Aber das, ja, für meinen speziellen Fall mit bestimmten Kreditkarten, die halt eben nicht unterstützt werden.
Das kann sein.
Aber dummerweise
kein
nicht
iOS.
Verwendbar ist, wenn man es mit iOS
hat man schon.
Zusammen.
So, und zwar irgendwann hatten die mal ein Update, also die updaten regelmäßig, was ich ganz toll finde. Und irgendein Update machte eins meiner Konten unbenutzbar. Also er konnte nicht mehr connecten. Und ich habe dem Support geschrieben und der meinte, yo, das könnte da und daran liegen. Und zwar hatten sie bis zu dieser Version hatten sie ein Feature, dass das Passwort dieser einen Bank, bei der ich ein Konto habe, abkürzt. Also einfach, weiß ich, das hat irgendwie 6 Stellen, das ist so schon kurz.
Ja. Ja.
Und es dürfen aber nur 5 sein. Weiß ich nicht. Für die Bank-API oder weiß ich nicht, wie sie sich da einloggen. Und das haben sie automatisch gekürzt auf 5. Und mit dieser einen Version, ich glaube, seitdem haben sie es wieder in der darauf folgenden Version haben sie das wieder eingebaut. Aber es gab eine Version, da haben sie das nicht automatisch gekürzt. Und das wusste ich halt nicht. Und er meinte so, ja, bis zur nächsten Version nimm einfach mal das letzte Zeichen bei dir raus und dann geht es auch wieder. Und bumm, es ging. Ja, jetzt einfach so in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, ob du da eine Antwort hast, aber sorry, ist das nicht irgendwie relativ sinnfrei bei einem Passwort, das eh schon kurz ist, dann auch noch weiter abzukürzen?
Ist es, ja.
Ja, gut, dann ist es vielleicht bloß ein Thema zum Feststellen, dass es scheiße ist. Ich weiß nicht, warum das gemacht wird. Hm. Dann haben wir so, ja, das machen wir normalerweise automatisch. Nur in der einen Version hatten sie es irgendwie rauskommentiert, weil es da Probleme gab oder sonst was.
Also ich kann mir jetzt eigentlich echt nur vorstellen, aber ich spekuliere jetzt mal, dass die halt irgendein Protokoll verwenden da von der Bank oder was ist das für ein Service, wo das
DKB. Auch,
dass die halt irgendwie eine Spezifikation verwenden, die semi-offiziell ist.
Keine Ahnung.
Und das, was die Tools halt unterstützen über Standard-APIs, damit sie nicht jeden Scheiß einzeln integrieren müssen, das wahrscheinlich halt nicht unterstützt.
Vielleicht.
Und dann halt irgendwie sie versucht haben, da so eine Art Kommunikation zwischen den Systemen hinzukriegen, die halt irgendwie dazu führt, dass sie das machen müssen, damit es überhaupt irgendwie geht.
Also ich fand es nur irgendwie, also bei meiner Bank, da finde ich es halt nicht cool. Also da bin ich schon mit meinen 6 Stellen Passwort nicht zufrieden. Da habe ich auch schon mal Ewigkeiten in der Bank geschrieben, die meinte so, nee, ist sicher genug. Hat mir noch irgendeine mathematische Formel an den Kopf geknallt.
Ja, das find ich sehr geil, dass Banken, die für mich persönlich die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllen müssten, oder beziehungsweise an die ich die höchsten Sicherheitsanforderungen habe, wenn ich mich da einlogge, weil es da wirklich direkt um die Kohle geht, da erwarte ich, dass die halt eine hohe Sicherheit haben, dass das ausgerechnet die sind, die halt teilweise so unsichere Passworte haben.
Ja, ja,
also ich meine,
ja.
Jetzt muss ich sagen, bei meinen jetzt nicht. Ich habe da definitiv ein langes Alphanumerisches, das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt ganz viele, bei denen das so ist. Und das Einzige, was sie im Prinzip noch so halbwegs rettet, ist, dass halt im Normalfall man nichts machen kann so richtig, ohne dass man halt eine TAN hinterher noch hat.
Ja.
Wobei da muss man natürlich auch sagen, es gibt immer noch ganz viele Leute, die halt eben TANs auf einer Papierliste verwenden oder so. Ja?
DKB.
Jetzt, mein Beileid. Jetzt brech ich irgendwo ein oder so. Ja, und TAN-Listen hat normalerweise jeder irgendwie, also ich habe keine mehr jetzt, aber die meisten Leute haben die halt irgendwie rumliegen.
Nee, ich habe sie immer bei mir. Ernsthaft, ja. Ich habe sie immer bei mir.
Von mir aus. Oh Gott, das ist so albern. Aber egal, nicht, dass du sie immer bei dir hast, aber dass es überhaupt noch sowas gibt.
Ja, ich weiß. Ich habe den auch schon deshalb geschrieben. Meinten sie, ja, nee, in naher Zukunft wollen sie das nicht umstellen.
Du hast sie nicht abgeschrieben, digitalisiert und dann wegschmissen? Oder?
Nee, ich habe den Zettel immer im Rucksack.
Ja, okay. Also übrigens, danke für den Hinweis, falls ich mache, aber egal.
Ansonsten finde ich die Bank leider cool, aber tatsächlich an dem Punkt, vielleicht sollte es mir der wichtigste Punkt sein, fehlt die Bank halt
das
komplett.
Das ist ein Punkt, den ich wirklich einfach
nicht verstehe, also ja, wie gesagt, das rettet sie ein bisschen, aber die sind ja jetzt auch nicht wirklich so super sicher. Und dann denkst du dir jedes Mal so, wieso ausgerechnet da?
Vielleicht ist es auch nicht ganz so trivial, so eine große Bank umzustellen, das gebe ich zu.
Die basieren halt noch auf teilweise ganz alten Systemen. Also ich meine, das ist ja ursprünglich alles mal aus dieser BTX-Zeit noch irgendwie gekommen, diese ganze Online-Banking-Nummer. Mittlerweile haben die andere
Protokolle. Ich weiß nicht, was BTX ist. Ich kenne
nur ATX. Nicht mehr?
Nee.
Hast du dich nicht früher noch in diese, in den ersten Online-Banking-Zeiten, noch in diese Videotext-ähnlichen Oberflächen eingeloggt?
Ich habe Telebanking mal gemacht übers Telefon.
Das war...
was heißt übers Telefon? Da hast du dich über ISDN, glaube ich, oder über Telefonleitung halt mit einem extra Telebanking-Software an Telefonnummern, glaube ich, irgendwie nicht eingeloggt. Du hast, glaube ich, nur Daten runtergezogen und dann hast du Daten hochgeschickt. Du hast dich nicht so richtig eingeloggt. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ich kann mal gucken, ob ich hier noch ein paar Bilder finde von BTX richtig. Online-Bank. Das ist vielleicht mal... Hier, so sah das aus ungefähr. Da konntest du dich früher einloggen, das war so ein bisschen wie Videotext und hier von T-Online kenne ich das auch noch und dann bist du halt da hingegangen und hast in dem, konntest dann halt hier per Nummern, hast dann eingegeben halt, da und dahin willst du hin und da konntest du diese Überweisungen abschicken und da hast du natürlich damals halt auch schon Tanz und so ein Kram gehabt und die waren halt logischerweise numerisch, damit du das halbwegs irgendwie bedienen konntest, haben die es halt simpel gehalten. Allein der Zugang zu dem System war schon so eine Vollkatastrophe, dass das nur ein Bruchteil der Leute hatten, aber du konntest halt rein und ich habe damals tatsächlich mein Konto damit verwaltet und es war halt ganz praktisch so fürs Online-Banking. Aber viel von dem, was heutzutage besteht, waren dann so Systeme, die daraus entstanden sind, beziehungsweise die einige dieser Logiken halt noch im Kopf hatten irgendwie so und so langsam gewachsen sind. HBCI, der Standard, der halt verwendet wird, den es ja auch wiederum eigentlich nur, ich glaube, nur in Deutschland oder zumindest nur in Europa gibt irgendwie.
Ich glaube schon.
Der ist halt auch so ein bisschen... Ne, aus diesem ganzen Kontext gewachsen. Sonst hättest du auch, ich meine, ganz ehrlich, Tanz, die sechsstellig sind jetzt auch nicht unbedingt super sicher. Ja? Also könnte man theoretisch auch anders machen.
Ja, das
also,
stimmt schon. Ne? Nee, auf jeden Fall das mit der Password Truncation, das fand ich irgendwie ein bisschen erschreckend und da dachte ich mir mit deinem Hintergrundwissen, aber gut.
Nee, da weiß ich jetzt auch nichts Konkretes zu. Mir ist nur was Ähnliches passiert, das fand ich auch sehr witzig. Ich habe mir in den USA bei unserem letzten Urlaub eine American Express Giftcard gekauft. So eine $100-Karte, die ich halt irgendwie für amerikanischen iTunes Store oder ähnliche Sachen verwenden kann
hier von Deutschland
oder wollte.
Aus.
Näher führt mit dem Account drüber, die ich dann hier einsetzen kann, wenn ich irgendwas in Staaten bei irgendeinem amerikanischen Store oder irgendwas kaufen will. Weil du da ja manchmal leider das Problem hast, dass du mit der deutschen Karte nichts machen kannst. Und ein Beispiel dafür ist halt iTunes. Und ich wollte nicht immer hingehen, mir die iTunes-Karten kaufen, weil wenn ich mir dort so eine Kreditkarte kaufe, kann ich sie direkt hinterlegen da im Store, also eine Debitcard. Und ich bin flexibler, weil ich kann sie theoretisch nicht nur für iTunes einsetzen, sondern auch für irgendwelche anderen Sachen. Bin also nicht gebunden an dieses iTunes-Guthaben. Soweit so gut, hatte ich auch schon mal gemacht mit einer Visa-Giftcard. Und jetzt habe ich zum ersten Mal, ich besaß noch nie eine, tatsächlich eine American Express-Card gehabt. Es war eine Giftcard, keine Credit-Card, aber zumindest so ein Ding, was ich bis dato nicht wusste. Die haben keine 16-stelligen Kreditkartennummern wie alle anderen Karten auf der Welt, sondern nur 15-stellige. Und witzigerweise interessiert es iTunes aber nicht so richtig. Das heißt, du wählst American Express aus, tippst deine Kreditkartennummer ein und dir fehlt eigentlich eine Stelle bei der Kreditkartennummer. Ja, wenn du dann weiter springst, macht er da irgendwie 16 Stellen draus.
Ja.
Keine Ahnung, was er da genau macht. Das ist nicht mehr, weil er halt vielleicht, keine Ahnung. Und dann sollst du hinten den Security Code eingeben. Der ist aber bei Amex im Normalfall vierstellig. Du kennst ja dieses, was hier auf Kreditkarten steht, ja dieser dreistellige CVV oder CVC oder die heißen ein bisschen unterschiedlich immer die Codes.
CVV.
Genau. Und steht aber nirgendwo beschrieben, wo ich den jetzt finde auf der Karte. Ich muss dir noch einmal zeigen, habe ich draußen im Flur liegen. Da ist hinten auch ein dreistelliger Code drauf. Ich also diesen dreistelligen Code eingegeben. Ich wusste nicht, dass der bei der American Express vierstellig sein muss. Gebe den ein. Falsch. Code stimmt nicht. Habe ich zigmal probiert. Ich habe online gesucht, habe in Foren gesucht, habe dann irgendwie gesagt bekommen, man muss bei iTunes an die Kreditkartennummer, weil die ja nur 15-stellig ist, dann macht man hinten noch eine Leertaste und dann geht man darüber und dann müsste es gehen. Auch nicht funktioniert. Und diesen ganzen Mist. Und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, vorne auf der Karte ist neben nochmal ein vierstelliger Code aufgedruckt. Hab gedacht, naja, gut, probier's halt mal den. Probiert, ging auch nicht. Dachte ich mir, das kann ja nicht wahr sein. Und ich bin sicher, dass die Nummer komplett richtig eingegeben war, weil ich es eh schon ein paar Mal überprüft hatte. Irgendwann, das ist zig Seiten gewesen, irgendwann probiere ich es nochmal, geht's mit dem Code.
da habe ich nochmal irgendwie alles eingegeben. Vielleicht habe ich, es kann natürlich sein, dass ich da irgendwo vorher nochmal einen Tipper drin hatte, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, wie oft ich es ausprobiert hatte. Es hat irgendwie, wir wollten abends, der Hintergrund war der, wir wollten Walking Dead gucken, hier.
Okay.
Und ich hatte kein Guthaben mehr auf meiner eigentlichen amerikanischen Debitcard, die ich hinterlegt habe. Deswegen war mein amerikanischer iTunes-Account gelockt. Also der war nicht komplett gesperrt. Aber immer, wenn ich mich eingeloggt habe auf dem iPhone oder irgend auch eine Free-App runterladen wollte, hat er mir gesagt, es gab das letzte Mal ein Problem mit deinem Billing. Bitte aktualisiere deine Payment-Daten. Ja. Ja, und dann konnte ich nicht mal mehr, dummerweise, obwohl ich die ganze Staffel schon gekauft habe und auch schon bezahlt habe, konnte ich Walking Dead, die Folge, die neue, konnte ich nicht runterladen, solange dieses Problem bestand. Weil er immer gecheckt hat, ist an dem Account irgendwas komisch. Hätte ja ein Chargeback sein können, dass ich es bezahlt habe und deswegen wurde er geblockt. Und also macht schon Sinn. Ja, und ich habe eine Stunde, es war schon abends um 11 oder so, zum Glück hatten wir noch Jetlag, als wir zurückgekommen sind.
Zum Glück hatten wir Jetlag.
Das war tatsächlich so, wir waren halt hellwach, da war das okay. Aber ich habe eine Stunde gebraucht, bis um 12, bis ich diesen Scheiß endlich hingekriegt habe.
Also, was man so mitnehmen kann, ist American Express, Stuhlgang.
Nee, was man mitnehmen kann, ist, American Express hat nur 15-stellige Kreditkartennummern, sollte man sich merken. iTunes kommt damit klar, aber man sollte immer die 4-stellige Nummer eingeben, die vorne irgendwo draufsteht. Und für jemanden, der noch nie eine American Express-Karte in der Hand hatte, durch Zufall mal einen bekommt von seiner Firma oder wo auch immer her damit online bezahlen möchte, merkt's euch, es gibt normalerweise diese 4-stellige Nummer. Jetzt wird's noch komplizierter zum Abschluss. American Express hat aber auch die 3-stellige Nummer, wie alle anderen hinten drauf. Die heißt CVC oder CVV, die vorne heißt CVN und man muss genau gucken, nach was die Website fragt. Wenn man Pech hat, steht es nicht dabei, dann muss man ausprobieren, was die richtige ist.
21. Jahrhundert.
Ja, das wollte ich jetzt nur mal ergänzen, auch wenn es wahrscheinlich langweilig war, für viele, zu deinem Thema Money Money und Password Truncation.
Mhm.
Gut.
Aber sonst
sind wir schon bei, sind wir schon bei 3 Stunden. Ich werde demzufolge jetzt alle weiteren Themen bis auf ein einziges mal entfernen, inklusive auch deiner, wenn das.
Du kannst ja erstmal in die nächste Folge kopieren, dann können wir immer nochmal evaluieren, ob es dann noch Sinn macht zu reden.
Genau, ich mach die einfach mal so hier unter verschoben oder sowas hinten dran. Eine Sache möchte ich tatsächlich noch ganz kurz erwähnen, wenigstens, das geht auch recht schnell. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Wearable Technology und ich habe ja eine Pebble, über die ich schon ein paar Mal geredet habe, also die Smartwatch. Und da gibt's seit jetzt mittlerweile, würde ich sagen, Anfang des Jahres, vielleicht war es auch schon um Weihnachten rum, aber ich glaube eher so Anfang des Jahres,
dieses Update.
Gab's das große Update, in dem auch der Pebble App Store freigeschaltet worden ist im Store. Und das hat schon nochmal die Pebble ordentlich aufgewertet. Also einmal muss man sagen, ist mittlerweile wirklich die Stabilität deutlich besser nochmal geworden. Also nicht, dass ich die Uhr vorher aufgehängt hätte, aber die Verbindung zwischen Telefon und Pebble ist schon mittlerweile deutlich zuverlässiger und das klappt auch echt ganz gut mit den Notifications alles.
Ach so, du hast gesagt, dass es immer Probleme gibt, wenn du mal wegläufst.
Genau, und das hast du jetzt nicht mehr. Du hast immer noch Probleme bei dem einen oder anderen Thema, aber grundsätzlich kann man sagen, kann man das jetzt ordentlich benutzen. Ich weiß jetzt auch, wenn es mal irgendwie ganz rumzickt, das passiert übrigens gerne mal, wenn sich das iPhone verabschiedet hat. Also passiert jetzt glücklicherweise mit 7.1 ja auch nicht mehr so häufig wie vorher mit 7. Aber wenn sich das komplett verabschiedet hat und sich rebootet hat, dann gab es hinterher zwar meist eine Reconnection mit der Uhr, aber die Notifications sind nicht mehr ordentlich durchgegangen oder nur bestimmte. Wenn da angerufen wurde, das hat geklappt. Das klappt eigentlich immer zuverlässig. Alles andere hat irgendwie nicht mehr geklappt und das war komisch. Das ist verbessert worden und vor allen Dingen in dem App Store habe ich halt jetzt 2 Kategorien. Einmal die Watch Faces. Es gibt jetzt eine ganze Menge neue, coole Oberflächen für die Uhr selbst. Und es gibt jetzt eine Menge Apps. Also ich würde sagen, es sind so grob 1000. Die bekanntesten dabei sind mit Sicherheit Foursquare, Yelp, Runtastic.
Aber gab es da nicht irgendwie so ein komisches Limit von irgendwas?
Ja, das ist ein bisschen blöd. Du hast eine Art Locker Room, wenn du so willst, auf deiner, das nennen sie glaube ich sogar so, auf der Pebble. Du kannst maximal 8 Apps gleichzeitig installiert haben auf der Uhr.
Okay.
Du lädst sie aus dem Store also runter, hast dann in deiner Pebble-App hast du eine Möglichkeit, die quasi aktiv auf die Uhr zu schieben und die du halt jetzt gerade nicht drauf hast, kannst du quasi in so ein Inventory rein.
Okay, das heißt, du kannst so unterwegs dann schon drauf spielen.
Ja, ja, das ist kein Problem.
Das heißt, du hast in deiner iOS-App, kannst du ja irgendwie alle 1000 installiert haben, übertrieben gesagt?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du die ohne Internetverbindung draufschieben kannst. Ich glaube aber schon.
Ohne Internetverbindung?
Ne, du lädst sie aus dem Store. Ich weiß nicht, ob, ja, in dem Moment sich nochmal zum Store connecten muss.
Ach so.
Oder ob du sie einfach quasi nur mit Bluetooth-Verbindung halt dann so, auf die, okay, Uhr schieben kannst. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, was ich tatsächlich nutze ab und zu, weil es irgendwie super simpel ist. Ich bin gerade so einer Weile schon wieder ein bisschen auf Foursquare umgestiegen zum Einchecken irgendwo und so. Und auch so für Empfehlungen und Kram. Und an der Uhr gehst du halt auf Foursquare, der lädt direkt die Orte in deiner Umgebung, die kannst du mit hoch runter, kannst du durchschalten. Meist stimmt aber der erste schon irgendwie und dann kannst du einfach mit dem Knopfdruck kannst du einchecken, das ist ganz cool. Yelp habe ich momentan wieder runtergeschmissen, das ist zu umständlich, das ist kein Service, den man auf so einem kleinen Display jetzt irgendwie nutzen kann. Ne? Und was ganz nett ist, ist noch eine App, die ganz beliebt aktuell ist, und zwar nennt sie sich Morpheus mit Z am Ende. Das ist eine App, die wieder deinen Schlafrhythmus tracken kann. Da gibt's ja so ein paar diverse Wecker fürs iPhone, wo du das aber das Kopfkissen legen willst und oder musst. Und ich mag eigentlich das nicht, wenn mein Telefon direkt an meinem Kopf die ganze Nacht liegt. Und das ist ganz praktisch. Die bei der Uhr stellst du halt auch eine Weckzeit ein, bei dieser App. Beispielsweise um 7:30 morgens oder so, und kannst dann eine Zeitspanne einstellen von bis zur Stunde oder so, die er dich vorher weckt, falls du in dem Zeitraum dich schon stark bewegst und dementsprechend eher wach bist und so. Also das gleiche Prinzip wie bei den anderen.
Benutzt du das noch?
Ich aktuell benutze es gerade nicht, weil es einen Bug gab mit dieser Morpheus-Geschichte, ist aber jetzt wohl behoben worden, deswegen will ich es wieder mal ausprobieren.
Okay. Ich schlafe ja und wache. Was habe ich gerade für ein Problem? Wache. Ja. Ich schlafe und wache auf.
Ja.
Sehr gut. Ohne technische Hilfsmittel.
Ja, ich gar nicht. Also ich habe morgens momentan ganz massive Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen, was ich früher nie hatte. Also es war immer alles kein Problem, auch früh aufzustehen.
Ja, weil du am Jet lagst.
Nee. Ja, der schmeckt gut. Ja. Das ist einfach blöd. Aber eine Sache, die so oder so auf jeden Fall durch die Pebble super sinnvoll geworden ist, selbst wenn du diese App jetzt nicht nutzt. Ja, wir haben eine Fliege hier im Raum, die ist schon eine ganze Zeit da. Selbst wenn du diese App nicht nutzt, das Wecken über die Uhr per Vibration ist für mich um Längen angenehmer, als wenn ich einen Wecker neben mir habe. Dummerweise hilft mir das nicht viel, wenn Nicole nebendran liegt zur gleichen Uhrzeit mit einem Kampfchat-gleichen Alarm geweckt wird von ihrem Telefon, dann ist meine Ruhe auch dahin.
Ich muss sagen, ich kann meinem Hirn abends sagen, ich möchte um 6 Uhr aufstehen, und dann tue ich das.
Das klappt bei mir
auch
nur
ohne Wecker.
Das klappt bei mir nur, wenn ich weiß, ich muss ganz extrem früh aufstehen, weil ich irgendwo hin muss. Ja. Also für normale Arbeitssache oder sowas, das funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt weiß, ich muss um 4:30 jemand vom Flughafen abholen oder so, zu einer Uhrzeit, wo echt normal Mann nicht irgendwo halt wach ist, das klappt immer. Es sei denn, ich gehe jetzt wirklich erst um 2 ins Bett, was ich jetzt nicht machen würde in so einem Fall. Aber ansonsten überhaupt kein Problem. Also da verschlafe ich nicht. Aber aber morgens so das Aufstehen, das funktioniert so bei mir nicht.
Krass.
Das wollte ich jetzt einfach nur mal erwähnen.
Ja gut, dann kommen wir jetzt ins Bett.
Mal
alles
sagen,
durchgesprochen. Was haben wir nicht angesprochen? Lass mal gucken. Aha. Oh. Also. Ei.
Ja,
da ist noch, einiges drin.
Ja.
Dann noch irrelevanter, als es jetzt schon wäre. Aber
nee,
hey.
Das eigentlich nicht.
Das okay.
Schon. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Ne?
Wenn wir gerade so am Ende sind, können wir eigentlich aufhören, ja?
Ja.
So, dann sage ich mal Tschüss.
Ja, macht's gut und bis zu einer nächsten Folge Games & Max.
Adieu.
Ciao.